herzlich willkommen zur 838. Ausgabe des Sneakpods. Wir begeben uns in dieses wunderschöne Dungeon und gucken mal, was uns auf dem Weg nach unten noch so alles erwartet. Unterwegs besprechen wir für euch den Film Babylon, Rausch der Ekstase. Mit mir hier, der Mann mit dem Elefanten, das ist Christoph Perner.
Treu.
Und natürlich der Mann, der die Ratten isst, das ist Robert Krüger.
Party time, Sparkle Corks.
Und Stefan Giesbert ist natürlich der Mann, der vor der Aufnahme seine Nippel vereist hat.
Hallo! Kannst auch gar nicht meine ganzen Podcast-Geheimnisse erzählen.
Tja.
Ohne Hose und mit vereisten Nippeln, genau so sieht's aus.
Ja.
Und nebenher Basketball schauen, muss ich ja zugeben.
So, du traust dich was. Das ist doch gar nicht Fußball, das haben wir doch zuletzt bei Fußball erst gemacht.
Es sind Olympische Spiele. Sei froh, dass ich nur Basketball gucke und nicht noch zwei andere Sachen.
Mehrere Sachen
parallel. Einfach nur nicht genug Monitore, die du parallel noch aufstellen könntest.
Ich könnte mein Handy noch hinstellen, aber das brauche ich ja gleich noch für ein BeReal von der Aufnahme.
Ach, oh ja, sehr gespannt.
Ja, so, du hast uns aus dem Off, nachdem wir ja letzte Woche schon 2:40 gucken mussten, jetzt noch an 3:09
oder so.
3:09 Ei ins Nest gelegt. Also
ich habe auch
Enthusiasmus, möchte ich sagen.
Als ich die Aufnahme gehört habe, dann die Sendung später und gehört habe, wie ihr euch so am Anfang in der Zusammenfassung des Films darüber unterhaltet, was für einen langen Bollywood-Film ihr da gucken musstet. Zu dem Zeitpunkt, als ihr das gesprochen habt, hatte ich, glaube ich, meinen Film noch gar nicht eingesendet, gell? Aber weil du
doch,
hast irgendwie
doch, mir,
du,
ich glaub schon.
Hast mir eine Nachricht geschickt irgendwie, wir fangen jetzt an mit Aufnahme und dann habe ich irgendwie noch eine halbe Stunde gebraucht oder so, bis ich dir geschickt habe, was ich wähle. Als ich dann hinterher gehört habe, zumindest in meiner Vorstellung, war es dann so, dass ich dachte, okay, jetzt reden sie darüber, wie furchtbar lange dieser Film war. Und irgendwann während dieser Aufnahme wird der Stefan auf sein Handy schauen und ihm wird gewahr werden, was ich da genommen habe.
Mir ist ja erst aufgefallen, als ich drauf geklickt habe. Nee, das war um 8:40. Doch, das war noch vor der Aufnahme.
Okay.
Und ich meine, ich hatte auch schon draufgeklickt und wusste das, aber wollte da nicht schon den Christoph spoilern.
Okay, aber in meiner Wahrnehmung der Sendung war das so. Oder dachte ich mir so, oh Gott, wenn sie nur wüssten, was sie gleich noch auspacken werden. Was habe ich getan?
Ja, und du hast deinen Joker verjokert, oder?
Ja, das war mir auch gar nicht so klar, weil ich dachte irgendwie, weil der ganz neu bei Netflix ist und ich hatte nur ursprünglich hatte ich ja im Land der Saints of Sinners oder wie das Biest heißt, was wir nachher noch besprechen, rausgesucht, weil ihr ja in der Sendung davor so schön gescherzt hattet, dass ihr unbedingt Liam Neeson wollt oder dass ihr quasi fürchtet, dass ich das tun werde. Und dann dachte ich mir so, okay, das wird passieren. Und dann habe ich dem Christoph, hat er ja letzte Woche dann auch erwähnt, noch extra dieses Video geschickt von Liam Neeson und habe da drunter geschrieben, was habe ich geschrieben? Irgendwie sowas, ihr wisst, was nächste Woche passiert oder so ähnlich. Und und dann irgendwie einen Tag später oder sowas kam von wer streamt es, weil ich den auf meine Liste geklickt hatte, die Mail, Babylon mit Brad Pitt und Margot Robbie ist jetzt verfügbar. Und dann dachte ich so, ah, scheiße, jetzt hatte ich mich schon irgendwie so halb committed, aber auf der anderen Seite, nee, will ich ja gucken. Und dann habe ich meinen Tipp noch geändert und hab da draußen ein Bonus-Ding gemacht und es quasi freiwillig gestellt, ob ihr das gucken wollt oder nicht. Mhm, also ganz drauf verzichten konnte ich ja nicht, der Gag musste ja gemacht werden.
Haben wir natürlich geguckt, ist ja klar.
Wie sich das gehört. Ja. Voller Einsatz. Alles für den Dackel, alles für den Club.
So ist das. Ja, die Frage ist nur, ob diese gefühlten 3 Stunden oder wie viel das waren, sich ebenso gelohnt haben wie der letztwöchige Bollywood-Film. Und dafür solltest du uns vielleicht zu Beginn erstmal erklären, um was es eigentlich geht. Das ist auch nämlich ähnlich schwierig wie bei einem Bollywood-Film, finde ich.
Ja.
Ja, also Babylon im Rausch der Ekstase heißt er auf Deutsch noch im Untertitel oder Rausch der Ekstase einfach nur so, ohne im. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Egal. Jedenfalls, wir haben einen Damien Chazelle-Film mit Brad Pitt, Margot Robbie in den Hauptrollen, wobei man da eigentlich Diego Calva noch dazu nennen muss, obwohl der immer irgendwie so ein bisschen unterschlagen wird. Der ist eigentlich auch fast noch
eigentlich ist das der Protagonist, oder?
Das ist erst doch der Hauptrolle.
Genau.
Ja. Er ist halt nicht bekannt, der Schauspieler, aber der Protagonist ist er schon, ja.
Genau. Es geht um diese beiden Figuren von Diego Calva gespielter Manny Torres und die von Margot Robbie gespielte Nelly LaRoy. Beide treffen sich am Anfang des Films am Rande einer wirklich sehr ausschweifenden Party im Hollywood der 20er Jahre bei einem Produzenten, der da so eine Party auf so einem epischen Landgut hat. Alle sind eingeladen, alle sind halbnackt. Es wird einfach
ganz nackt
auf dem Partyfloor rumgevögelt. Ein Elefant ist Teil der Party. Drogen ohne Ende sind Teil der Party, völlige Ausschweifungen, völliges überdrehtes Partyvolk.
Reichlich Kammerlauge.
Ich muss
ja, Kammerlauge reichlich.
Ich muss ganz kurz sagen, ich habe diesen Film im Zug geguckt, auf dem Weg nach Paris.
Und Leute schauten dir über die Schulter, kleine Kinder liefen vorbei.
Sehr gut.
Ja, also, es ging so.
Dein iPad immer so ein Stück gedreht, so zum
ja.
Gang weg.
Ja, ich habe es halt so normal eingestellt, aber auf dem Rückweg habe ich dann, weil ich noch was gekauft hatte in Paris, das habe ich dann einfach so in die Mitte gestellt und das iPad dann auf die andere Seite, sodass ich in Ruhe, beim anderen saß ein Typ neben mir, der war irgendwie ganz entspannt, aber auf dem Rückweg saß eine Frau neben mir, die arbeiten wollte, glaube ich, und dann ist halt echt irritierend, wenn nackte Menschen kopulierend
und ein Elefant läuft durchs Bild, kann ja mal passieren.
Ja. Ja, in den letzten 3 Stunden ja nicht mehr, aber ja.
Ja, das stimmt. Genau, also da lernen die sich kennen und beide sind zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht Teil des Filmbusinesses. Das ist von beiden so ein bisschen der Traum. Manny möchte gerne eigentlich egal irgendwie rein ins Filmbusiness. Er sagt das auch zu einem so einem Typen, von dem er sich da Zugang verhofft, so nach dem Motto, I'll do anything, also ich koche Kaffee am Set oder egal was. Er möchte einfach nur Filmbusiness, weil er da irgendwie da will er hin. Und sie geht da mit einer ganz anderen Attitüde ran. Sie möchte berühmt werden. Ein Star ist sie schon. Das ist so ihre Herangehensweise an die Sache. Also man ist entweder ein Star oder man ist es nicht. Und jetzt muss nur noch die Berühmtheit folgen, die ihr quasi als Star, der sie schon ist, eben zusteht. Und demzufolge geht sie auf diese Party und flippt da erstmal aus, was Aufsehenerregen angeht. Weil so will sie halt den Zugang schaffen und das klappt auch. Und dann haben wir noch die Rolle von Brad Pitt, der quasi das andere Ende verkörpert und auch ein bisschen auf einer realen Figur, auf John Gilbert basiert. Ein Star der Stummfilmzeit, der, und das ist dann auch so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern auch Thema des Films, der Übergang von den Stummfilmen zu den Talkies. Und was das mit den Altstars macht und was das auch mit der ganzen Industrie macht. Und der verkörpert sozusagen das andere Ende derer, die es schon geschafft haben, die schon ganz oben sind, die total berühmt sind, der ist auch auf dieser Party und er ist dann auch später immer wieder wichtig, weil er natürlich dann Interaktionen mit den anderen hat, speziell mit Manny, also unserem aufstrebenden, was später wird der Produzent und sowas alles und solche Sachen. Sie sind dann noch in seinem Karrierepfad und der hat viel mit ihm zu tun. Ja, und dann sind wir halt in Hollywood und ich glaube, was der Film eigentlich ist, ist ein dreistündiger, völlig über die Stränge schlagen in Sachen Opulenz und Bildgewalt und dem, was er darstellen will, dabei vielleicht narrativ so ein bisschen den Faden verlieren möglicherweise, da können wir gleich drüber diskutieren, aber eine große Liebeserklärung an das Hollywood generell, an Film generell. Und vor allen Dingen eben an diese Ära der Hollywood der ausgehenden 20er, Anfang 30er Jahre. So, wie hat euch das gefallen? Schweres Atmen aus Aschaffenburg.
ich finde, keine Ahnung, ich weiß es nicht so genau. Also, der hat natürlich krasse Schauwerte. Das ist dem ungenommen. Der macht schon auch Spaß, aber entweder habe ich es bei all der Ekstase nicht so mitbekommen, aber ich habe so das Gefühl, dafür, wie wahnsinnig lange ist, erzählt er nicht wahnsinnig viel. Also ne, so richtig Story ist doch, oder habe ich sie nicht gesehen? Ich weiß es nicht.
Ich hatte einen ähnlichen Eindruck. Letzte Woche haben wir 2:40, also fast genauso lang, halbe Stunde, was soll's, einen Bollywood-Film geschaut und da hatte ich gefühlt, da passiert halt so viel mehr.
Ja.
Und jetzt hier bei dem, es plätscherte so, es sah wahnsinnig toll aus. Also die Effekte, die sie benutzt haben, die Tricks, die Kameraarbeit, das so Blocking und Fahrten und so geil.
One Takes. One Takes.
Ich habe Frontex verstanden.
Einfach Masturbation, gell? Also die wollten ja halt alles zeigen, was filmtechnisch so gemacht wird. Also auch am Anfang haben sie doch immer so, da habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich behalten sie es nicht bei. Ich glaube, sie haben es nicht beibehalten. So dieses, wie nennt man das? So ein First-Person-View, wo die Kamera immer so hin und her guckt zu den Leuten, die sich unterhalten. Also es wird nicht hin und her geschnitten, sondern die schwenkt immer hin und her, was einen irre macht.
Ist das mir gar nicht aufgefallen. Ist das noch auf der Party oder wo?
Ja, ich glaube.
Okay.
Kann ich mir jetzt auch nicht erinnern, aber ja.
Ja, unheimlich viel. Vollgestopft mit Film, Schnullibulli, was man alles machen kann. Und ja, ist natürlich dann auch einfach, wenn man einfach zum Beginn des Films anfängt, also der Filmgeschichte im Stummfilm und dann über Technicolor und alles mögliche, dann kannst du halt alles zeigen, ne?
Ja, so weit ging er ja gar nicht. Also bis Technicolor war ja im Grunde fast schon der Endpunkt, da hat er ja gar nicht mehr viel mitgemacht. Das kam ja dann nur noch
in der Schlussfilm. Endpunkt war Avatar, also.
Ja, okay, aber das zählt ja nicht zum Film.
Was sollte das denn? Ja gut, aber das zeigt ja, dass es einfach, wir wichsen einfach die gesamte Filmgeschichte. Also es ist, und das, was wir uns drumherum erzählen, ja, das ist eine Geschichte, aber das ist nicht das, was im Vordergrund steht. Eigentlich geht es uns schon darum, alles zu beleuchten, die ganze Zeit.
Naja, oder, also diese Sache mit Avatar und am Schluss, das sehe ich als eine Schlussmontage, die eher ein bisschen in Mannys Kopf stattfindet, wie er da im Kino sitzt und ihm quasi gewahr wird, dass er, ich weiß jetzt, es ist wahrscheinlich auch kein Spoiler, wenn man jetzt darüber redet, weil in dem Sinne ist das ja kein Plotpoint, dass ihm gewahr wird, dass er ein Teil gewesen ist, ein wenn du so sagst, die Filmindustrie entwickelt sich immer weiter, alles passiert nur, weil das, was davor passiert ist, eben passiert ist, und we're standing on the shoulders of giants, dann ist er sozusagen ein Zahnrad in einer Phase gewesen, und das deckt sich ja auch mit dem, was diese Filmkritikerin der Brad Pitt-Figur irgendwann in so einem Monolog erzählt, wo es ihm ja so ihn irgendwie zusammenhaut, faktisch in seinem Sitz, aber er gleichzeitig auch versteht, was ihm da gegeben worden ist. Und die erzählt ja so, dass sozusagen dieses, die kommen und die gehen, aber die bleiben auf eine Art auch. Und das baut dann auf und aufeinander auf. Und ich glaube, dieses Gewahrwerden dieser Wahrheit, wie er da im Kino sitzt und Singing in the Rain guckt, der vielleicht nur möglich ist, weil es halt eben vorher diese Ekstase gab und dann eben diesen Haze Code in Amerika, wo dann alles sehr prüde und sehr, ja, dann sind diese Tanzorgien von irgendwelchen, wo sich ja die Brad Pitt-Figur auch abfällig drüber äußert, die sind dann vielleicht der neue Standard danach, nach dieser wilden Phase. Aber das sind halt so Zyklen, durch die das durchgehen muss, und dann geht das halt weiter und weiter und weiter, und wo das noch hinführt, das sieht natürlich Manny in seinem Kopf in dem Augenblick nicht, aber wir als Zuschauer sehen es halt und können halt sozusagen die Tragweite verstehen, und das ist so eine Schlussmontage, die dann am Schluss wieder zu ihm zurückkommt, um uns klar zu machen, so was damit gemeint war, und ich fand das an sich so nicht schlecht.
Nee, ich fand es auch nicht schlecht, aber das zeigt halt, dass es da, also die gehen da halt voll auf die Metaebene und zeigen halt,
dass Film ist eine Metaebene, ja.
Genau, dass ihre Protagonisten nur Vehikel sind, um eben diesem Hollywood zu frönen und diesem ganzen Jahrhundert. Und das merkt man leider ein bisschen, finde ich. Also klar, zum Teil sind die auch spannend, die Geschichten, die erzählt werden. Also ich denke da an diese Tobey Maguire-Geschichte, die ich super fand und die auch super spannend war und auch abgedreht. Und
die war total abgefahren, Mann. Abgefahren,
aber die war eigentlich unnötig, fand ich.
Die war völlig unnötig, ja. Aber
also Tobey Maguire war rauskürzt im Zweifel, wenn ich die 40 Minuten sparen wollen würde.
Irgendwo. Aber ich fand das eine super Szene, weil die auch spannend war. Und
was haben die mit seinen Augen gemacht übrigens?
Ja, irre. Also wirklich irre.
Und was aber hat er sich da ins Gesicht geschmiert dauernd? War das Puder oder hat er irgendwie über die Haut versucht zu
kuxen? Der hat sich dann irgendwie geschminkt, bevor er rausgehen wollte.
Ja, der hat sich weiß geschminkt. Ja, was auch immer. Es war eigentlich, du hast vollkommen recht, es war unnötig, war ja wie alles andere auch irgendwie. Es war halt zusammengestückelte Geschichten, zum Teil um unsere Protagonisten, zum Teil aber auch eben nicht, zum Teil eben, ja, wie gesagt, um Tobey Maguire. Aber insgesamt hatte man das Gefühl, alles, was an Geschichte erzählt wird, ist nur so Vehikel für, wir wollen eigentlich nur Ekstase zeigen oder.
Ja, und wir wollen irgendwie alles zeigen, was irgendwie sozusagen in dem Hollywood der 20er Jahre irgendwie wichtig war. Und deshalb brauchen wir einen Stummfilmstar, der an der Übergang zu den Talkies scheitert. Und deshalb brauchen wir die Margot Robbie-Figur, die im Grunde auch auf einer Lose, auf einer wahren Begebenheit, auf einer wahren Person, nämlich Clara Bow, fußt, die das zwar irgendwie den Übergang so halbwegs schafft, aber auch nicht so richtig geil. Und dann brauchen wir diese Tobey Maguire-Figur, um zu erzählen, dass da natürlich viel Mafia-Geld mit drin war irgendwie oder halt Drogen und ja, das Ganze, dass es diese Verbindungen gibt. Und dann gibt es noch so ein paar Szenen, wo sie auch auf frühe Produzenten und diesen Streit mit MGM und Warner und was weiß ich da alles, also es wird alles so angerissen, so guck mal, was ich noch weiß über das Hollywood von damals und guck mal, was ich noch hier weiß und dann mache ich da noch einen ein und das ist da der Executive und das, der Typ hier, auf dem Citizen Kane basiert, dieser, heißt der Hearst oder sowas, weiß ich nicht genau, der ist ja auch auf dieser einen Party-Szene, wo sie dann auf den Teppich kotzt, die ist übrigens auch großartig, die Szene.
Großartig, ja.
Schmeißt. Und auch diese Szene, es sind halt alles so, im Grunde sind das so Einzelversatzstücke, so ja, genau. Episodenfilmartig müsste man das eigentlich aufbauen, weil diese Szene, wie sie den ersten Tonfilm drehen und an diesem Set schier wahnsinnig werden alle und sich irgendwann nur noch anschreien und wie das dann am Schluss endet mit dem Kameramann, das ist einfach so.
Absehbar ist, aber ja.
Absehbar, aber es ist so großartig, wie es inszeniert ist, wie du diese Szene, wie dieses Drehen einfach 10-mal siehst.
Ja, und ja, aber es ist am Ende halt dann doch eher Slapstick, gell? Und wenn man wirklich die Geschichte hätte erzählen wollen, wie ist das der Wandel von Stummfilm zu Tonfilm, das hat halt Beatis so viel besser gemacht. Und die haben halt wirklich eine Geschichte erzählt. Und hier sind es halt, wie du sagst, Versatzstücke. Und dann ist es ein bisschen Slapstick-Einlage. Oder eine Szene wird so lang übertrieben und ausgewalkt, dass sie einem selber schon wehtut, wie es bei dieser Szene ja war. Das ist ja schmerzhaft.
Anyone fucks up this scene again, I will shit on you. I will shit in your mouth, I promise you. Dieser Wutanfall.
Ja, war so und großartig. Das spürt man ja. Alles in diesem Film spürt man. Ich habe so überhaupt das Gefühl, es wird alles nur gespürt. Und auch diese Szene war so, die wurde so übertrieben, dass man am Ende die gleichen Schmerzen hatte, wie alle in dieser Szene drin. Das ist natürlich Kunst in irgendeiner Form, aber es ist halt keine Geschichte, die erzählt wird.
Ist auch schön, diese Unterhaltung wo Brad Pitt sich auf dem Klo mit einem unterhält. Glaubst du, Ton in den Filmen, glaubst du, das ist, was die Leute wollen? Und in dem Augenblick furzt in Super-Stereo in meinen Kopfhörern so ein Typ in dieser Klokabine. Glaubst du wirklich, dass die Leute Sound in ihren Filmen wollen und dann furzt der in der Klokabine? Das ist
saugut.
Ich bin vor Lachen vom Sofa gefallen auf diesen Einfall, das ist so mit dem Sound zu machen.
Ja, das ist super Idee, klar.
Das sind die, ich bin auch der Meinung, dass der Film 40, 50, 60 Minuten zu lang ist. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also nehme ich an, dass ihr das auch so seht. Aber trotzdem habe ich vermutlich jede einzelne Szene gefeiert. Ja. Der ist eine Ansammlung von Großartigkeiten.
Vielleicht hätte man jemanden nehmen sollen, der daraus einfach zwei Filme macht, weil da waren so gute kleine Geschichten drin und tolle Szenen. Diese Tobey Maguire-Geschichte, da kann man sicherlich an einer anderen Stelle von einem Film das anfetten und einen kompletten Film draus machen. Aber
die war so grandios. Vor allem,
die Szene war grandios.
Da muss man in den Club gehen.
Zurück zu Gatsby, gell? Das ist so, da war er ja nicht der, da war er ja der auf die Party kommt. Und jetzt ist halt er der Gatsby und zwar in Dark. Grandios.
Ja, also, ja. Also.
Aber gehörte eigentlich nicht in den Film.
Gehörte nicht in den Film und auch dieses Gefühl hatte ich irgendwie ganz oft, dass man sagt, ja, schöne Szene, sieht cool aus, aber warum jetzt das? Auch diese Filmszene, ja, cool, also die ihr gerade besprochen habt mit dem ersten Tonfilm. Ja, erzählt da was weiter, aber ja, ein bisschen lang, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu viel gewollt und bringt halt auch unsere Geschichte so nicht immer so richtig ran, voran, ran, Ja.
Das Gefühl hatte ich vor allem mit der Szene, die allerdings in sich auch wahnsinnig viel Fantastisches hatte, relativ am Anfang, wo er am Set von diesem Schnulzenfilm da völlig betrunken ist und am Schluss die Berg hochgeschleppt werden muss, aber wie da vorher diese Kriegsszenen aufgeführt werden
das ist auch reine Masturbation.
Dieser deutsche Director die ganze Zeit
zeigen können.
Dieser deutsche Director da die ganze Zeit eskaliert, dass ihm sein Sonnenlicht weggeht und so weiter. Der ganze Teil, wie er die Kamera holt und so und wie er dann dahin fährt und dann das hätte, ich glaube, da ist überall Fluff drin, den man rauskürzen kann. Aber diese Kriegsszene und wie dann am Schluss irgend so ein Komparse mit so einem Ding in der Brust da auf dem Boden liegt und alle sagen, ja, der hatte ein Alkoholproblem.
So krass.
Gag, aber es wird ein Gag.
Also, ja, aber auch die Szene vorher, wie die Kamera da als One-Take durch diesen Filmwahnsinn, wo eigentlich 20 Filme gleichzeitig gedreht werden in einer Wüstenebene, weil es auch egal ist, jeder ist sprengt irgendwas in die Luft, reitet hin und her und schreit rum und macht und tut, aber es ist egal, das Ton ist Stummfilm, also ist Ton ist egal, man braucht nur, das Bild muss stimmen, was sie daneben dran abfackeln und für einen Wahnsinn treiben, da wird einem das mal gewahr, wie anders man, also wie dass du hinterher auch den Unterschied verstehst, wenn die plötzlich leise sein müssen am Set. Und was für ein Wahnsinn war, was da abgegangen ist auf dieser Fläche. In diesem Kriegs, wo die dann da aufeinander zureiten und so, war das ja teilweise dann auch wie so ein One-Take, wo die Kamera da so rumgewuselt ist zwischen den Leuten.
Episch. Auch völlig überfordernd für den Zuschauer.
Total. Also,
man war dann ja, als dann am Ende tatsächlich sie die Kamera noch kriegen, um diesen Shot da bei untergehender Sonne zu machen, da war man ja richtig, ja, auch glücklich und so wie der deutsche Regisseur auch und beruhigt, so dass man jetzt zur Ruhe kommen kann und dieses eine wunderschöne Bild sich anschauen kann und alles aufgeht am Ende. Also, es war halt Gefühl, es war alles
in dem Film. Da kommt der Schmetterling, das ist wirklich schnulzt auf 11 gedreht. Ja, aber ja, genau. Wie du sagst, man war dann auch genauso erleichtert. Vor allen Dingen, dass er sich auch zusammenreißen konnte, wie sie noch am Berg hochschleppen mussten und dann wenn es Action heißt, dann funktioniert er plötzlich wieder.
Ja, gut, Brad Pitt war auch grandios. Es waren überhaupt, die Schauspieler waren grandios. Margot Robbie sowieso, Tobey Maguire, Brad Pitt, auch der Protagonist, dessen Namen ich leider nicht kenne.
Diego Calva.
Ja, genau. Tolle Schauspielerei. Es war so viel gut in diesem Film. Ja. So viel handwerklich gut gemacht. Außer dem Drehbuch vielleicht.
Ja, vielleicht ein kleines bisschen kürzen. Hm. Auf der anderen Seite, wer weiß, was wir für tolle Szenen dann, was sie dann rausgenommen hätten. Gut, die Sache mit dem Elefanten am Anfang, da hatte ich ein bisschen Angst, wie der Film anfängt.
Der Christoph hat mir noch geschrieben so, wow, der läuft 5 Minuten und ist schon kräftig mit Fäkalien umgegangen worden. Hm.
Das ist ja auch, wo die Kamera wird quasi die Subjektive dieses Elefantentrainers. Und dann kriegt der Elefantentrainer ins Gesicht gekackt und wir sind die Subjektive des Elefantentrainers.
Ganz und er bleibt da einfach stehen, gell?
Genau.
Lässt sich minutenlang ins Gesicht. Why? Na gut.
Ja, das setzte so einen Ton, wo ich am Anfang auch dachte so, okay, wie geht das weiter? Das ist jetzt die Eröffnungsszene.
Ja, genau. Und dann kommen wir auf die Party und es geht gerade weiter, gell?
Genau. Und dann braucht der Film, ich glaube, 25 oder 28 Minuten oder sowas in der Größenordnung, bis dann plötzlich diese erste Filmtafel kommt, Babylon. Bis der, also sozusagen die Opener-Sequenz zu Ende ist. Da war die Party zu Ende, da waren wir dann 25 Minuten im Film drin. Und das war ein Ritt, diese 25 Minuten am Anfang. Da wirst du, dir vorstellst, du sitzt im Kino und wirst von diesen 25 Minuten
nichts und dann kommt sowas
und wird von diesen 25 Minuten überfahren, dann bist du erstmal hooked. Also
ich glaube, das ist auch so ein Film, der natürlich davon lebt, wenn man ihn im Kino schaut und nicht irgendwie im ICE morgens irgendwie um 9 mit einem Nachbarn, der mitgucken möchte, also nicht mitgucken, ihr wisst, was ich meine,
ein Nachbar, der auch Brüste sehen will.
Ja, keine Ahnung.
Ich weiß ja nicht, was sein Nachbar davor
war. War mit seinen Jungs unterwegs nach Biarritz.
Ah, okay. Ja, das, also große Leinwand definitiv, also in ganz vielen Szenen. So Gesichter so nah gefilmt, dass du so richtig dir das vorstellen kannst, wie das ist, wenn dieses Gesicht jetzt 17 Meter groß vor dir auf der Leinwand ist. Ja, was machen wir da draus?
Ja.
Also,
ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich saß in dem Film so, wow, toll, wow, cool, wow, krass, grandios, 5 Punkte.
Nee, so schlimm finde ich es nicht.
Also,
echt? So, gibst du 5 Punkte?
Nee, so gebe ich nicht, aber das, ich hatte zwischendrin immer wieder so das Gefühl, wo man, geht euch ja wahrscheinlich auch so, dass man sich mal überlegt, so, was würde ich denn dafür geben, wenn ich jetzt den jetzt am Dienstag oder wann bepunkten muss. Und zwischendrin war hatte ich echt so, boah, irgendwie, der weiß nicht, was er will, das ist irgendwie alles, ja. Aber ich gebe 6,5. Also tolle Schauwerte, also Schauwerte allein, 9, locker.
Ja.
Locker, aber mir war es dann doch ein bisschen dünn.
Ja, mir auch. Zu lang, zu dünn, zu.
Und natürlich hat der Bollywood-Film letzte Woche da auch schon mal einfach eine Ansage gemacht. So, okay, ja, wir machen fast 3 Stunden und wir erzählen dir aber auch, also es fing ja an mit einer U-Bahn-Entführung und endete mit einer ging mit einer Liebesgeschichte weiter und da war halt wirklich viel dabei.
Ja. Und ja. Es war unheimlich viel Gefühl hier drin, aber irgendwie hat es mich nicht berührt. Also es war so, ich habe das schon gesehen und habe das auch gespürt irgendwie, aber so richtig berührt hat es mich nicht. Also es war, also ob die jetzt auch sterben oder nicht und oder ob die Erfolg haben oder nicht, das war mir ziemlich wurscht, weil es darum halt auch nicht ging. Es war halt selbstreferenzielles Hollywood-Gedönse. Aber das halt toll gemacht. Also viel, 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 viel besser als La La Land. Was ja, glaube ich, vom gleichen Regisseur ist, oder? Ist
es nicht? Ja, ja.
Ja. Also das finde ich schon um Welten. Und eben auch größer und nicht so albern und so. Aber ich gebe trotzdem auch nur 7 Punkte. Also es ist für mich, es ist kein ganz runder Film. Es ist ein großes Spektakel. Sehr, sehr viel Spektakel, aber ein bisschen wenig Film, ein bisschen wenig Geschichte.
Ich habe auch lange überlegt, was ich damit mache, aber ich bin zu dem, also gerade jetzt so in der Rückschau, wenn ich drüber nachdenke, ja, zu lang, dafür ziehe ich was ab, aber ansonsten feiere ich solche Art von Filmen total.
Das habe ich mir beim Schauen auch gedacht, so, das ist genau das, worauf der Bob Bock hat. Gott.
Ja, dieses Feiern von Hollywood an sich, von so dieses, die Höhen und Tiefen oder beziehungsweise die positiven und vor allen Dingen auch die Abgründe, Seiten von dem am Set sein und dieses Business, wie es manche Leute ganz nach oben schießt und manche Leute durchkaut und ausspuckt. Und das Ganze verpackt in die Bilder, die diese Welt feiern. Und ja, zu lang und deshalb 8,5 nur von mir. Aber ich, wenn der eine Stunde kürzer gewesen wäre, hätte er 10 bekommen wahrscheinlich. Ich liebe sowas.
Okay.
Gut, was trinken wir?
Was trinken wir? Es gab ja das eine oder andere Getränk.
Brad Pitt hat eine so eine Bestellung abgefeuert, wo er irgendwie 10 Drinks oder so auf einen Schlag bestellt hat. Das könnten wir jetzt alles saufen, aber ich habe
ich habe keinen Zitronensaft da, sonst hätte ich vielleicht einen Orange Blossom mit Brandy getrunken. Oder
Gin Ricky.
Gin Ricky
noch da gehabt hättest, ja. Oder French 75.
Genau. Ein Corpse Reviver.
Genau. Ja. Stimmt. Es war eine gute Bestellung, die er da abgegeben hat.
Ja,
eine richtig gute Bestellung.
Ja, 20er halt, klar. Erwartet man in 20ern, dass die eine gute Cocktailbestellung machen können.
Ja. Das habe ich gefeiert, die Szene, die war richtig gut.
Genau, er bestellt ja den Orange Blossom explizit mit Brandy und später trinkt bestellt die Tobey Maguire Figur auch Brandy, allerdings mit Ether. Ich trinke auch Brandy, allerdings ohne Ether. Habe mich dann später über Ether als Droge schlau gemacht. Das war mir nicht bewusst, dass das eine Droge war, die, oder sogar noch ist, die von der man so süchtig werden kann.
Weiß man das nicht seit Fear and Loathing in Las Vegas?
Ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
Was? Oh mein Gott!
Ja,
Kriegt noch einen Joker. Verdammt.
Ich habe mich belesen über Ether als Droge. Das ist wirklich schauerlich. Also jetzt nicht die Wirkung. Ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich euch da völlig olle Kamellen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Gag bei, oder nicht der Gag, aber eins der Probleme bei Ether, dass es bei zu niedriger Temperatur, nämlich unterhalb der Körpertemperatur, schon zu sieden beginnt. Das heißt, wenn du das trinkst, verdampft es halt, während du es trinkst, was halt irgendwie nicht cool ist. Und macht dann eben unheimliche, ja, keine Ahnung, Verätzungen, Verbrennungen, keine Ahnung. Du musst eben dein Schluck und Magen und sowas musst du darauf vorbereiten, indem du Dinge vorne weggießt und hinterher gießt, dass du das überhaupt aushalten kannst, das zu trinken. Also schwierig, aber spannend. Aber ich trinke das ohne Ether, nur Brandy.
Okay. Ich habe auch jetzt keine Zitrusfrüchte, keine brauchbaren mehr da. Ich habe noch so eine völlig vertrocknete, aber die taugt nicht. Weshalb ich dann überlegt habe, was er noch so gesoffen hat. Und ich glaube, man hat ihn mehr als einmal mit einer Whiskyflasche in der Hand gesehen. Und da wir in Amerika der 20er sind, nehme ich an, dass das wahrscheinlich Bourbon war oder sowas in der Art. Und deshalb trinke ich Bourbon.
Du findest auch jede Woche eine Ausrede, um Bourbon zu saufen?
Ja.
ich trinke Bier. Ach so, ja, okay. Oder Bourbon. Oder beides. Ich habe mich in einer Szene, da sitzt er mit der Faye, hieß die, glaube ich, an dem da irgendwie,
ja.
Und geht von seiner vierten Ehefrau oder was weg und trinkt mit der, und sie trinkt, glaube ich, ein Aviation, also jedenfalls so ein leicht, also das war wirklich geil gemacht, das war so ein altmodisches Glas, ein ganz, ganz zart lila Drink mit einer künstlichen Cocktailkirsche drin, total geil, und er hat irgendwie vermutlich ein Old Fashioned, und klug wie ich bin, habe ich das auch eben schon alles vorbereitet, ich war eben kurz weg und hab mein Glas geholt und hab das auch alles eingefroren. Also mein Glas, Eiswürfel rein. Ich hatte aber dummerweise, ich weiß nicht warum, den Zuckersirup auch schon mal reingemacht. Und jetzt habe ich da unten so eine Schicht Zuckerwasser in meinem Glas und hab da jetzt ein Old Fashioned drauf gebaut. Ich weiß noch nicht, ob das so...
Ach, die ist gefroren jetzt, oder was?
Ja, die ist leider mit eingefroren.
Ja, dann wird langsam immer süßer, ist doch geil.
Ja, das kann schon ganz gut sein.
Der letzte Schluck könnte ein bisschen fies werden.
Ja.
Naja.
Ja.
Ja, fein. Dann
trinke ich das.
Aber jetzt habe ich noch nicht ganz gehört, hast du jetzt den Old Fashioned, du hast den Old Fashioned gebaut, nicht den Aviation, okay.
Ja. Ich habe den Old Fashioned gebaut, so, aber ja. Sie sitzen da, sie hat die, ich fand diesen Drink von ihr, der sah so schön aus. Und ich habe aber seinen nachgebaut, weil ich auch keine Zitrusfrucht hier habe.
Verdammt, diese Zitrusarmut bei uns, das muss enden.
Bob, was hattest du? Ich musste meiner Frau gerade hier den Körper vermessen. Deswegen habe ich nicht mitbekommen, was
du hast. Was? Kurz den Stefan.
Was trinkt der Bob immer?
Ich glaube, es war Bourbon, oder?
Richtig. Ja. Ich zitiere den Stefan, er sagte, du findest auch immer eine Ausrede, um Bourbon zu trinken.
Ja, das war der einzige Satz, den ich mitbekommen habe.
Ja,
Und Old Fashioned. Ja, meine Frau schneidert sich irgendwie ein Kleid und ich sollte jetzt irgendwie hinten irgendwas von ihrem Körper vermessen. Ich hoffe, ich habe den richtigen Teil vermessen. Naja.
Du hast wieder nur auf den Hintern gestarrt und irgendwo ist gemessen. Nein, Schatz, du sollst das Kreuz vermessen. Ja, es passt.
Dann hat er die Zahl gesehen und hat sich gedacht, wenn ich ihr das sage, ist sie sauer, ziehe ich 20 ab. passt das hinterher nicht. Schuld. Egal, was du machst. ist eh verkehrt.
Oh, das ist auch gemein, wenn man weiß, sowas einfach mal. So, da reichen ja drei oder so. Also es ist ja, wenn das genau geschneidert ist, wenn du da drei abziehst, das ist schon blöd.
Ja, ich habe auch sowas gesagt wie, es kommt mir vor, dass es 35 sind. Und sie, es kommt dir vor, oder es sind 35? Ja, ich denke schon. Ah.
Da fragt sie sich, wie du Gutachten schreibst. Es könnte sein, dass hier, weiß ich nicht, Teer drin ist.
Genau
oder
so mache ich das. Aus gutachterlicher Sicht könnte da schon.
Aus gutachterlicher Sicht ist das entweder ein bisschen Teer oder Plutonium. Wer weiß das schon so genau?
Genau.
So.
Ja, nächstes Thema.
Wer hat denn nicht auf Kapitelmarke gedrückt für die Droge der Wahl? Ich war
das.
Warte
mal, jetzt kommt sie wieder und sagt, ich muss es nochmal überprüfen. Red mal weiter.
Okay, der Bob hat uns als Bonusaufgabe ins Nest noch In the Land of Saints and Sinners gelegt. Ich muss sagen, bei mir ist der ein bisschen überlagert von den Eindrücken des anderen Films und von den Eindrücken aus Paris jetzt am Wochenende. Dazu gleich mehr. Und deswegen würde ich dich bitten, da nochmal 3 bis 17 Sätze zuzusagen, um mich wieder auf die Spur zu bringen. Oh, ich glaube, er wird geschimpft.
Jetzt hören wir im Hintergrund.
Wir hören, aber wahrscheinlich
wird es rausgeschnitten. Dass du als Messer ungeeignet bist, habe ich da rausgehört.
Sie kam hin und hat gesagt, also ich muss es nochmal messen. Ich glaube, es müssten wie 2 Zentimeter mehr sein. Also es ist genau so wie, oder 3 Zentimeter mehr sein. Es ist also genau so, Bob, wie du gesagt hast. Ich habe wohl zu wenig angegeben. Ich habe es nochmal nachgemessen. Ja. Es waren jetzt auch 2 Zentimeter mehr. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich hat sie jetzt Luft eingeatmet und jetzt waren es deswegen mehr.
Okay, wie sie Luft in ihren Hintern einatmet, wollen wir jetzt nicht mehr klären.
Es geht nicht um den Hintern, es geht
irgendwie so, Entschuldigung.
Unter Brust, hinten, keine Ahnung.
Okay, du musst jetzt auch nicht die genauen Maße deiner Frau hier in der Öffentlichkeit breittreten. Vielleicht ist das auch nicht so der Sinn der Übung.
Es geht um das Band, was unter der Brust ist. Und das hat sie nur eben unter der Brust. Und das, was dann praktisch am Rücken Verlängerung, die Verlängerung am Rücken, die musste ich messen, wie weit es dann eben praktisch hinten rum ist.
Würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich dir noch folgen kann.
Na, da, den BH-Träger quasi.
Ach so. Ja, genau.
So in der Art, dann sag das doch.
Hat er doch die ganze Zeit gesagt. Mir war das klar.
Ja, aber mit komplizierten Worten.
Ja.
Also, In the Land of Saints and Sinners, ein Film von Robert Lawrence mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Robert Lawrence hat mit Liam Neeson auch schon The Marksman, den wir hier, glaube ich, nicht hatten, der ist 2 Jahre vorher gewesen, zusammen gemacht.
Wir haben mehrere ausgelassen.
Ich habe euch nicht alles immer reingedrückt.
Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Genau, das Ganze jetzt hier, nachdem Liam Neeson ja mal irgendwann angesagt hatte, dass er sich so ein bisschen kürzer treten will, was seine Actionfilme angeht, weil er jetzt irgendwie mittlerweile über 70 ist oder an die 70 oder sowas, ich weiß nicht ganz genau. Und er dann auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, es kommt dann irgendwann albern, wenn er da als 70-Jähriger rumrennt und Leute zusammenschlägt.
Er macht es aber trotzdem.
Ja, seine Fans waren dann alle so ein bisschen, dass sie dachten so, oh nein, warum? Weil es am Anfang auch so klang, als ob er wirklich komplett aufhören will. Und naja, das hat er jetzt...
eigentlich zu diesen...
Natürlich. Also ich mag Liam Neeson gerne und ich finde, er ist auch ein guter Schauspieler. Er hat manchmal so ein bisschen so einen Rollenauswahl-Modus wie Nicolas Cage. Einfach so ein Skript. Ja, ich bin dabei. Wollen Sie es lesen? Ich bin dabei.
So. Ja, vor allem, weil es immer dieselben
Skripte sind. Okay.
Es ist immer dasselbe.
Ja. Nun, hier hat er jetzt mal ein bisschen einen ruhigeren Ton angeschlagen, glaube ich. Auch wenn das Thema natürlich schon noch dasselbe ist. Also wir haben eine von ihm gespielte Figur namens Finbar Murphy, geiler Name übrigens. Das Ganze spielt in England der 70er Jahre, 1973, 74, irgendwie sowas. Das ist also so die Hochzeit der IRA, des IRA-Terrorismus. Und wir sind in Nordirland. Und er hat jetzt aber damit nicht unmittelbar was zu tun. Er ist in so einem kleinen Dorf und wir erfahren so aus so ein paar Andeutungen, dass er irgendwie früher beim Militär war und dass er sich so geldmäßig über Wasser hält, indem er für einen von Colmini gespielten, das war doch was für dich, oder Christoph?
Ja, absolut.
Gespielten kleinen, so einen lokalen Gangsterboss, der hin und wieder mal so Killeraufträge verteilt.
Das war doch so eine Star Trek-Figur, oder?
Richtig, ja, klar. Das ist Chief O'Brien.
Ah, ja.
Der verteilt hin und wieder mal so Aufträge hier, XY muss umgebracht werden und das macht er dann. Und da ist aber auch schon so ein bisschen Nachwuchs am Start, so ein leicht psychopathisch wirkender junger
Psychopath. Grandios, den Typen.
Ja, der ist ja aus Game of Thrones bekannt und dort wohl von allen gehasst gewesen, weil die Figur,
ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich ihn? Du hast recht, das ist dieser junge König, der so sadistisch ist.
Mhm. Okay.
Spielt wohl immer die gleiche Rolle.
Und wobei hier wird er ja schon noch sympathischer, so nach,
ja,
wenn man ihn ein bisschen besser
kennenlernt. Ja, aber Psychopath ist er schon auch. Also.
Ein bisschen, ja. Genau. So, und eigentlich hat er so ein bisschen das Gefühl, so ich gebe das jetzt mal an die nächste Reihe ab und höre mit dem Töten mal so ein bisschen auf, obwohl wir ihn noch sehen, wie er das noch macht am Anfang des Films. Dann kommt es aber dazu, dass eine Gruppe von IRA-Terroristen in Belfast einen Laden oder ein Restaurant oder irgendwas in die Luft sprengen und dabei ein paar Kinder, also eine völlig unschuldige Familie mit drauf geht. Und die verstecken sich dann nach dem Anschlag, nachdem das so ein bisschen schiefgegangen ist und landesweit massive Suchaktionen wahrscheinlich laufen, verstecken die sich ausgerechnet in diesem Dorf. Und einer, der da irgendwie mit zusammenhängt, ist der Bruder von der Anführerin, die übrigens auch fantastisch gespielt wird, finde ich. Also die Bösewichtin von Kerry Condon gespielt, ja. fand ich auch super gut gespielt, weil die war mal nicht so der klassische Liam Neeson Bösewichtsgegenspieler, sondern die war irgendwie anders. Ich weiß nicht, die war halt IAA-Terroristin und man konnte ihr diesen Wahn, den hat man ihr irgendwie abgenommen und dass es eine Frau war, ohne so von der Rolle her so geschrieben zu sein, dass man sie einfach nur so Männersachen tun lässt und dann sagt, guck mal, ist eine Frau, haben wir jetzt eine Frauenrolle, die toll ist, sondern ich fand, es war irgendwie, die war auf ihre eigene Art irgendwie fies und böse. Die verstecken sich jetzt halt in diesem Dorf und ihr dummer Bruder belästigt ein kleines Mädchen und nicht nur belästigt, sondern misshandelt. Und das kriegt unsere Finbar Murphy-Figur mit und das ist dann mal so ein Auftrag, der ihm nicht als Auftrag erteilt wird, sondern den er sich selbst auferlegt, rauszukriegen, was ist damit. Und den will er dann irgendwie in Schrecken einjagen, dem Typen, und das geht ein bisschen schief. Und dann hat er plötzlich ihr A abhacken und...
Wollte ihm Schrecken einjagen?
Naja, vielleicht wollte er ihn auch direkt wegmachen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Naja, jedenfalls hat er dann die IAA am Hacken. Und das ist ein Problem. Und dann passieren Dinge. Aber ich finde, es passiert eben nicht das, was in Taken passiert oder in vielen von den anderen gewissen Filmen.
Ist das so? Schon ein bisschen, oder?
Na, also, wie viele Sprügeleien siehst du in dem Film, wo er mit körperlicher Gewalt sich gegen jemand anders durchsetzt? Vielleicht ja, eine?
Okay, ja, Prügeleien sind jetzt nicht so viele, aber also es ist halt, ich hatte so, weil der Film beginnt ja eigentlich anders als Liam Neeson Filme normalerweise anfangen, eben dadurch, dass es in einer anderen Zeit spielt und diese soziale Spannung mit drin ist und dass es auch so ein bisschen entschleunigt ist durch dieses dass es eben in Irland irgendwo in the middle of nowhere spielt, oder Nordirland, hier Kerry Condon, haben wir die, war die nicht auch in dem Irland-Film von
dafür ist Becky? Die Oscar nominiert worden. Ja.
Ah ja, genau.
Banshees of Inisherin.
Also da fand ich schon, ja, das ist nicht von ungefähr, dass sie die Klammer da bildet, weil es hatte schon auch ein bisschen was davon, war natürlich nicht ganz so entschleunigt, aber also das war alles so kein Liam Neeson Film. Und dann merkt man so zunehmend, ja, sie schaffen es halt sogar in diesem Setting einfach einen Liam Neeson Film zu erzählen. Selbst wenn er nicht der draufgängerische Raufbold ist, der sonst ist. Aber es ist am Ende halt doch, du hast einem Kind wehgetan. Jetzt gucke ich krummelig und mach dich fertig, und zwar richtig fertig.
Dich und all deine Freunde und deine Familie.
Es ist halt immer Liam Neeson. Also es ist schon, ich meine, ja, da nimmt er sich ja auch selber auf die Schippe, das weiß er ja selbst auch, ja, dass er immer das spielt. Aber das ist schon ein bisschen lustig, dass hier dieses IAA-Drama auch zu sowas...
Das ja, aber es ist halt ja, nicht nur das. Ich finde, also, es ist auch ein bisschen so ein Gemälde dieser Zeit und eines hinterwäldlerischen Dorfs, irgendeines Irish Village, wo irgendwie die Welt ein bisschen stehen geblieben ist, weil da ja auch sonst nicht viel los ist. Der Polizist fährt immer seine Kreise und ermittelt wegen diesem einen umgefahrenen Holzschild, und ansonsten und
man,
gehen sie alle
man weiß nicht, ob er total bescheuert ist oder vielleicht doch Durchblick hat.
Ja, und ja, ansonsten cool gehen sie alle in Pub, ja, und hören Fiddlemusik. Und ja, das nimmt ja auch viel Raum ein in dem Film. Also der ist jetzt über weite Strecken sehr ruhig, und bis es mal so einen Ausbruch von Gewalt gibt, klar, in der Eröffnungsszene dieses Bombending in Belfast, und dann ist aber erstmal, dann gibt's dieses eine Killing, wo wir sehen, was sozusagen seine Profession ist, aber auch das ist ja absolut Action befreit. Da gibt's einen Schuss und es ist ein bisschen spannend, aber es ist ja null Kampf oder sowas. Null Auseinandersetzung in irgendeiner Weise. Der knallt den halt ab, aber vorher ist alles ruhig, danach ist wieder alles ruhig. Und insofern, der Film ist sehr entschleunigt. Sehr so, hier sind Schafe und Wiese und kleine Häuser und so ist das hier. Und dann kommt diese IAA und bringt hier so ein bisschen Unruhe rein. Dann muss ich jetzt einfach mal zwei Leute umbringen oder drei. Und dann gucken wir mal. Danach ist hoffentlich wieder Ruhe. Das, ich fand das schon anders, als wenn er losgeht und John Wick-mäßig durch die Gegend stampft.
Anders war das schon. Aber für mich war es eher so, wie als wäre jetzt, als wäre Liam Neeson Film ein eigenes Genre, was man einfach jetzt remixen kann mit allen möglichen, in allen möglichen Settings. So wie
hier
Bollywood.
Ist es ja natürlich auch.
Hier Bollywood kann auch
Banshees auf eine Sheeran gemixt oder wie.
Genau. Oder sonst wo spielen und hier auch. Ja, das, Liam Neeson Film bedeutet nicht zwingend, also das macht nicht aus, dass Liam Neeson da mitspielt in erster Linie, sondern einfach, dass eben diese ganzen Liam Neeson Tropes, die finden halt in jedem Setting statt. Also das ist halt, das ist auch Kunst in gewisser Weise, muss man schon auch sagen. Aber es ist auch lustig. Ja, aber ich mochte es. Es ist schon gut gemacht. Also uns erzählt eine Geschichte. Also das kann man ihm nicht vorwerfen. Das ist, das war schon
stimmig. In nahezu jeder Kritik gelesen habe oder gehört habe und was auch in der IMDb, in der Kategorisierung drin steht, ist, dass die das Genre Contemporary Western sei. Was haltet ihr davon?
Ja, kann man so sehen. Die Therese sagte sogar irgendwann so, warum spielen die dauernd so Western-Musik? Dann habe ich gesagt, du, das ist Irish Folk. Aber du hast schon recht, das hat schon was Western-mäßiges, ja. Ist schon was dran.
Ich fand es auch mal wieder schön, dass so ein Film in den Regeln der 70er Jahre, die ja irgendwie den Regeln der Zeit, in der wir, sagen wir mal, jung waren und sowas gespielt haben, vielleicht mit so Räuber- und Gendarmen-mäßig, mal wieder funktioniert. Also es gab keine automatischen Waffen, es gab nur so Pistolen und Revolver und Shotguns und
konnte gar nicht so genau schießen.
Genau, und dann aber auch so, es gab keine Handys, man musste immer Telefonzellen benutzen und es gab, wenn jemand unterwegs war, dann kann man ihn nicht anrufen und auch Leute kennen Gesichter von anderen Leuten nicht, weil sie, außer die stehen in der Zeitung, ansonsten gibt es nicht irgendwie Facebook oder Polizeidatenbanken oder sonst irgendwas, wo man dann sofort weiß, wenn die den Namen weiß von Finbar Murphy, dann kann der trotzdem noch auf der anderen Seite von der Bar sitzen und sie angucken, ohne dass sie das checkt, dass der im selben Raum ist, weil sie ihn halt noch nie gesehen hat, bis sie ihn dann irgendwann mal trifft und dann geht das. Ja, zwischendurch hatte ich mal so zwei Momente, wo ich dachte irgendwie, jetzt müsste doch eigentlich, nee, das geht nicht, das gab's in den 70ern noch nicht. Und dann musste ich mich so einbremsen, das war...
Du könntest doch jetzt mal, aber, nee, kannst du nicht.
Ja, auch die zur Fahndung ausgeschriebenen einfach so zum Rugby-Match gehen und dann zuschauen.
Genau. Ja, weil sie halt ein kleines, pixeliges, schrumpeliges Bild in einer schwarz-weiß gedruckten Zeitung sind, wo... Ja, wenn du sehr genau hinguckst und dir ein sehr gutes Gesichtsgedächtnis hast, dann erkennst du
diese
vielleicht.
Diese Seite genau angeguckt haben und es muss dich interessiert haben.
Ja, genau. Und du musst dir gemerkt haben.
Du hast vielleicht nur die ersten vier Seiten gelesen.
Ja. Von daher war eine andere Zeit. Heute würde da eine Überwachungskamera hängen, wo dich irgendeine KI erkennen würde. Und dann wäre es schon wieder vorbei. Ja. Ja, aber dann freut mich da, dass ihr den nicht komplett scheiße fandet.
Nö, überhaupt nicht. Also den habe ich auch viel früher geschaut. Also den habe ich am Wochenende schon mit meiner Frau geschaut. Das kann man ja auch was die Länge angeht, kann man der Frau besser zumuten als diese Länge. Aber das ließ sich schon gut schauen. Und es war auch, ja, wie ich sage, es war in gewisser Weise war das schon auch Kunst. Es hat nicht so viel gewollt wie der Babylon-Film, sondern es hat halt genau das gewollt, was es auch gezeigt hat, und das hat es halt dann auch gemacht. Deswegen, nee, ist schon rund. Also, fand ich schon gut. Ist jetzt nicht mein super Lieblingsfilm, weil es auch nicht so ganz mein Genre ist, aber es macht schon das, was es tun will.
Ja. Und eine schöne Beleidigung, wenn die IAA-Frau, die seine Nachbarin eine Frail Old One nennt, eine gebrechliche Eule.
Sowieso, die Sprache war schon gewöhnungsbedürftig, möchte ich mal sagen. Man muss sich ein bisschen einhören.
Habt ihr im Original geguckt? Ja,
Nee, ich hab's auf Deutsch leider geschaut, weil ich mit meiner Frau geschaut habe.
Ah, es war ein schönes Irisch. Also es hatte Spaß. Ich hatte Spaß, dazu zu hören. Mhm. Aber wie du sagst, Stefan, das ist schon richtig. Man muss sich spitz also reinhören.
Ich habe Untertitel angemacht und diese dynamische Spracherhöhung auf Mittel oder so. Also dass die Sprachspur ein bisschen deutlicher zu verstehen ist.
Was kann man machen? Das ist cool.
Also es ging jetzt bei dem Film auf, wo auch immer der gekommen ist.
Der war bei Amazon Prime.
Ja gut, das ist dann immer die Frage, Christoph, mit welchem Gerät du das guckst. Kann das oder nicht?
Ist wahrscheinlich eine Funktion eher vom Apple TV oder vom iPad, oder?
Ich habe es auf dem iPad geguckt.
Ja.
Apple TVs sind ja bei uns im Moment nicht angeschlossen.
Muss ich mal drauf achten.
Also da, wo du die Sprachspur auswählst, da kommt dann irgendwie Englisch, dynamische Erhöhung, irgendwas.
Bei Prime bin ich ja schon froh, wenn überhaupt eine englische Sprachspur da ist.
Seit vor 2 Wochen, das war schon echt
traumatisierend.
So ein Ärger.
Mhm.
Ja, und Fazit von dir, Stefan?
Schon mein Genre. Gucke ich ja eigentlich ganz gerne so Action-Thriller. Aber ich stehe nicht so auf die Zeit. Also das ist mir dann halt doch alles busy aus einer anderen Welt. Und da hatte ich jetzt nicht so viel Lust zu. Und deswegen hat er mich so mäßig unterhalten. Also war nicht verkehrt, aber irgendwie, er hat mich nicht so richtig erwischt.
Fair enough.
Ja.
Dann auf zum nächsten Kapitel.
Auf zum nächsten Kapitel. Und auf nach Frankreich, möchte ich sagen. Im Moment laufen ja in Paris die Olympischen Spiele. Ich glaube, das hat jeder, der sich auch noch so wenig dafür interessiert, mitbekommen, oder?
Ja.
Habt ihr die Öffnungsfeier geschaut?
Nein.
Nicht vollständig. Ich habe einen nicht unerheblichen Teil geschaut, aber ich glaube so ungefähr die Hälfte. Also ich habe auf jeden Fall genug geschaut, um mich über die Kommentatoren massiv zu ärgern, weil die halt gar nichts wussten. Es war wirklich schlimm. Und ich habe natürlich Gojira gesehen, weil ich auch vorher wusste schon, dass die kommen würden und ich mich darauf gefreut habe, weil ich schon auch Gojira höre.
Das war diese Metalband, gell?
Mhm, genau.
Ja. Ich war gestern Morgen bin ich an der Stelle vorbeigelaufen, wo die gespielt haben.
Geil.
So, wow, cool. Hier war
es. Ja, war schon eine krasse Show. Also
die Show war so geil, oder?
Mit diesen roten Konfetti-Schlangen und
diese Figuren mit den Köpfen unter den Armen.
Oh, irre. Ja, die Marie Antoinette. Es war schon richtig geil.
Richtig gut.
Hast
du den ersten Teil oder den hinteren Teil geschaut?
Nee, ich hab bis M, glaube ich, geschaut. Von Anfang bis M, meine ich.
Oh, okay.
Fehlt mir da noch Relevantes oder was?
Hinten raus wurde es halt nochmal so, also für mein Gefühl, es wurde halt extrem, manche sagen französisch, andere sagen queer, also es waren halt Transpersonen auf einer Bühne und haben getanzt.
Das habe ich noch gesehen.
Dieses Tanzen auf der Brücke, diese Modenschau.
Ja, das habe ich gesehen.
Mit dieser DJing. Also das fand ich so,
ja, das habe ich
so queer.
Ja, war unheimlich queer. Nee, das, soweit habe ich es auf jeden Fall gesehen.
Und dann, dieses Tanzen unten auf dem Boot. Hast du das noch gesehen? Da waren nämlich so ein paar Tänzer unten auf dem Boot und die waren so krass. Die waren, boah, das war so gut. Und die haben immer aggressiver getanzt und irgendwann war halt klar, sie tanzen gerade quasi über die aktuelle Situation und Krieg und Kämpfen und Menschen gegeneinander. Und dann kommt ein Umschnitt und dann ist da so ein einsames Boot, was über den Fluss fährt, wo ein Klavier draufsteht und eine Frau draufsteht und die singt halt Imagine von John Lennon.
Okay, vielleicht muss ich doch mal den Rest noch schauen.
Das war der Moment, wo ich echt Pipi in Augen hatte. Das war,
okay, krass.
Wenn ich jetzt dran denke, kriege ich noch Gänsehaut. Dieser Übergang, dieses immer brutaler, immer intensiver, immer härtere Tanzen und dann dieser Umschnitt zu Imagine. Boah. Also.
Okay, nee, das, okay, muss ich vielleicht noch schauen. Also diese Beginn dieser queeren Tanzszene habe ich noch gesehen, aber.
Genau, dann kommt diese queere Tanzszene, dann kommen diese Tänzer auf dem Boot, das wird immer wilder, immer wilder. Ich glaube, dann fahren auch nochmal irgendwie drei Länder vorbei, dann wird noch mehr getanzt und dann kommt dieses Imagine. Das fand,
Nee, das habe ich nicht mehr gesehen.
Das war richtig, richtig gut.
Was ich halt auch geil fand, war halt dieses Assassin's Creed Parkour-Ding. Weil es halt auch so, ja, im Endeffekt ist es ja super französisch. Parkour ist halt so eine französische Sache, gell?
Ja.
Da ja auch ein Assassin's Creed-Teil in Frankreich spielt, auch zu der Zeit, wo dann eben dieses Gojira-Lied auch stattfindet. Das hat ja auch super gepasst. Also da war überhaupt sehr viel, sehr stimmig bei dem, was erzählt wurde.
Es war eine total, also ich fand es eine super runde Show.
Ja, fand ich auch.
Was halt schade war, war, dass es irgendwie im Original total geregnet hat und in der Parkour-Szene war halt irgendwie leicht bewölkter Himmel und Sonnenschein. Und so. Das passte ja halt nicht so ganz, weil es irgendwie dann zusammengeschnitten war mit alten Sachen. Ja, mein Gott, also ich hab mich echt von dieser Show, am Anfang dachte ich so, ha, ja, auf der Seine, ich möchte eigentlich lieber so, weißt du, im Stadion und so, wie ich das gewohnt bin, aber es hat mich so erwischt. Ich fand's so gut. Hinten raus wurde es dann nochmal langweilig, wo sie irgendwie die Fahne entzünden gehen, weil sie da noch keine Ahnung wie lange über das über die Seine fahren, um die Flamme wieder zurück zum Louvre zu fahren.
Mhm.
Irgendwie mit 4 Sportlern. Ich habe schon wieder vergessen, wäre es ein bisschen peinlich. Und die Flamme. Also irgendwie ein LED-Licht mit Rauch, das kann ich ja auch selber bauen. Ich war auch da, ich war ja jetzt gerade in Paris. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ich war direkt am ersten Tag, als ich angekommen bin, bin ich dahin, weil ich die Flamme eben sehen wollte oder dieses Ding. Und die steigt am Schluss von dieser Eröffnungsfeier, steigt die dann auf und es ist ein Ballon und unten ist so eine, das hat so einen ganz bestimmten Namen. Das sind so diese ersten Heißluftballon-ähnlichen Dinger. Also wie so eine große, große Schale oder so ein Ring. Ja,
so ein Montgolfier-Ballon
war das. Ja, genau. Montgolfiere war das, genau. Und der ist das und der steigt dann auf und schwebt dann da. Und also schwebt nicht, ist wahrscheinlich an der Stange hochgefahren. Und dann gehe ich am nächsten Tag dahin und das ist das Ding halt am Boden. So, ja, nö, das fährt nur abends hoch. Leute, was habt ihr denn für ein blödes Feuer? Also, weil olympisches Feuer ist halt olympisches Feuer.
Ja.
Also, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Am Morgen von der Öffnungsfeier hat Snoop Dogg die Flamme getragen. Und der
hat die geraucht, dachte ich.
Nee, den hat's halt kaum zusammengehalten. Der ist so Olympia begeistert.
Ja, auch bei den Turnern war er in der...
Genau, der war bei den Turnern und die deutsche Turnerin hat ein Selfie mit ihm gemacht, was halt total geil ist. Ja, aber weißt du, der ist so begeistert von Olympia und darf dann die Fahne tragen und läuft halt so langsam, damit dieser Moment, wo er diese Flamme hat, noch ein bisschen länger dauert. Also das war schon sehr cool. Ja.
Ja, nee, aber also die deutschen Kommentatoren,
Das Problem ist, die wussten halt nichts. Die wollten nichts preisgeben und hatten Angst, den Kommentatoren so einen Zettel zu geben, was da jetzt gerade passiert.
Na, aber also das Gojira-Auftritt, das wusste ich schon. Also das wusste ich vorher schon. Hatte sich halt schon rumgesprochen.
Und die wussten nicht, wer das ist, oder was?
Nee, haben sie dann so völlig planlos und dann hat der, ich glaube, der Hambüchen irgendwann gesagt so, ja, mir wird gerade gesagt, die heißen Gojira. Ah! Das ist halt eine der wichtigsten Bands, der französischen Bands momentan, ja, also, ja. Oder dann war irgendein
dieser Rapper.
Countertenor hat irgendwo gesungen. Die wussten halt nicht mal, dass die Stimme Countertenor heißt. Also die wussten halt gar nichts. Ja. Also da geht's halt um Barockmusik und du hast dich nicht vorbereitet, dass es einen Countertenor gibt? Also, ah! Das gibt's doch gar nicht. Weil kann man ja schon erwarten bei Frankreich und Versailles hier Louis XIV und Louis XVI und sowas, ja? Also das so ein bisschen Barock-Grundwissen wäre vielleicht nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Also haben sie dann zum Teil war es wirklich so, wo ich mir dachte, haltet einfach euer Maul, dann blamiert euch nicht so. Wo sie dann, ja, so rumgestammelt, also gerade diese Countertenor-Sache, da haben sie halt so rumgestammelt, so, es ist auch so eine spezielle Stimmlage. Haltet doch einfach euer Maul, wenn ihr nicht wisst, wie es heißt. Ja, das gibt's doch nicht. Oh.
Ja. Und am Schluss die Flamme entzündet, ich glaube, Marie-José Perec heißt sie, glaube ich. Das ist, glaube ein bisschen falsch ausgesprochen, ja. Die haben sie auch nicht erkannt und haben dann leider mit Mikro an der Nachbarbox gefragt, so, sag mal, wer ist denn das? Aber das ist halt, das ist eine erwachsene Frau, die Olympionikin, also eine extrem gute, ich bin natürlich auch scheiße vorbereitet, extrem gute Olympionikin aus Frankreich ist, die diese Flamme entzünden durfte. Mhm. Und der fragt an der Nachbarbox nach, do you know who that girl is? Who's that girl?
Oh, that girl, 68 geboren, gell?
Genau. Hm. Genau, so, Alter.
Ah, leicht misogyn. Hm. Ah, unschön, unschön.
Oder einfach nur super schlecht in Englisch.
Super schlecht, ja, ja, super schlecht in Englisch.
Ja.
Der ist halt nicht in der Lage, das irgendwie...
Versuche ich jetzt gerade seine Ehre zu retten, aber naja.
Ja, also...
Aber that girl geht halt hart auf die 60, ja, also ernsthaft.
Ja.
Das ist halt schon... Da hat mein Opa mal im Krankenhaus, da wurde er von irgendeiner Schwester mit junger Mann angesprochen.
Oh.
Hat sie die rund gemacht. Ich meine, die wollten nur irgendwie nett oder charmant sein oder so. Also, er fand es gar nicht lustig. Er war irgendwie so an die 80 und fand es überhaupt nicht lustig.
Hm, okay, ja gut. Das ist natürlich dann schade.
Ja.
Oh, er hätte es ja auch einfach charmant nehmen können. Also so.
Ja, klar.
Oh. Na, dann komm her, alte Schachtel.
Ich glaube, aus der charmanten Phase war mein Opa da schon raus.
Ja. Ja, ja.
Ja.
Okay,
ja,
also trotzdem, gut.
So, ja, da, wo man sich schon denkt, so, sind die nicht vorbereitet oder sind sie, ja.
Aber wenn du gar nicht weißt, was kommt, also, ja, die sind
ja,
halt, das sind halt Sportreporter, also, dass die Sportler nicht erkennen, ja, okay, das
aber
ist nicht so
dann
cool.
Dann müssen sie halt auch mal ruhig sein, also dann, die sind halt als Sportreporter gewöhnt, dass sie halt alles zuquatschen, ja. Aber wenn sie halt keine Ahnung haben, sollen sie halt bitte ihr Maul halten.
Ja, oder du musst halt als Sportreporter dann auch wissen, okay, wenn dir vorher nichts gesagt wird, dann gehst du da ja hin und denkst, irgendwie bin ich schlecht vorbereitet. Ich bin nämlich gar nicht vorbereitet, weil ich nicht weiß, was kommt. Und wenn dir das nicht ein schlechtes Gefühl macht und dir du aus diesem schlechten Gefühl vielleicht denkst, lass mal einen Laptop mitnehmen und lass mal noch irgendwie einen Azubi mitnehmen, der im Hintergrund was recherchieren und mir einen Zettel hinschieben kann.
Oder
mir vielleicht
aufs Ohr sprechen kann. Also die können
oder
doch,
aufs Ohr sprechen
die können auch
kann,
10 genau. Leute da hinsetzen und irgendeiner wird die doch schon erkennen. Also die können ihre, ja. ihr gesamtes Team guckt es eh. Also das sind doch alles Sportfans da in diesem Team. Dann sitzen da 25 Leute zusammen und irgendjemand weiß so, ja, das ist die. Und das ist die Band und das ist der Rapper und das ist der und das ist so und so.
Genau.
Irgendjemand weiß es immer. Und das ist halt so ein bisschen schade.
Wenn die aber vorher einfach irgendwie so das Gefühl ist, We're doing it live.
Da, ja, genau.
Einfach da hingehst und denkst, ist mir doch egal, ob ich schlecht vorbereitet bin, we're doing it live, dann machst du das halt nicht. Dann ist da halt keiner irgendwie, der eine Sprechverbindung zu dir hat,
ja,
sondern nur der
schade.
Typ, der für den Ton zuständig ist und der sagt, da habe ich jetzt keine Zeit für, ich muss Ton machen.
Genau. Und, mach mal lauter, geh mal näher
genau.
ans Mikro.
Kannst du mal rauskriegen, wer der sowieso, das ist nicht meine Aufgabe.
Und ja, genau.
Dann ist halt scheiße.
Ja, genau, dann ist halt scheiße. Und es kommt halt schlecht rüber, gell? Also, peinlich.
Ja, und auf der anderen Seite, also ja, die Franzosen wollten das alles geheim halten, aber ich finde so, man hätte das auch den Medienleuten so ein paar Informationen, also sie müssen ja nicht sagen, wer die Fahne
können.
Entzündet oder dass man das
wer
irgendwie,
die Fahne entzündet?
Wer die Flamme entzündet.
Oh mein Gott.
Ich glaube, ich muss den Rest der Show doch noch schauen, da scheint noch einiges
abgegangen
zu
sein.
Es wurde keine Fahne entzündet, aber die Fahne wurde auch gebracht und sie wird hochgezogen. Ach, das war auch schön.
Wie die Marseillaise gesungen wurde, da war ich auch noch dabei.
Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Von so einer jungen, schwarzen Sängerin.
Irgendwo auf einer Brücke stehend, oder?
Irgendwo hoch oben stehend, ja. Ich weiß nicht genau, ob es auf einer Brücke war.
Ja, also. Also Eröffnungsfeier, sehr schön. Mehr Informationen für die Reporter wäre besser gewesen für alle, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Es hätte halt einfach geholfen.
Mhm. Ja, und spricht auch überhaupt nichts dagegen, also.
Ja, die haben halt Angst, dass sich das dann rumspricht. Weißt du, der Reporter kriegt den Zettel und das Erste, was er macht, ist, dass er den auf Social Media stellt. Und das ist halt scheiße, wenn deine Eröffnungsfeier sofort geleakt ist und du halt, weiß ich nicht, wie lang, 24 Monate drauf getrainiert und geplant und geübt und gemacht hast.
Ja.
Und dann ist halt alles sofort geleakt. Deswegen, man hätte mit denen irgendeine eine Verbindung, also im Zweifelsfall macht man einen IRC-Chatraum auf, die sollen da reingehen und dann posten die halt immer genau in dem richtigen Moment die Informationen, die sie jetzt brauchen.
IRC, ja. Alter, was ist denn bei dir passiert?
Ja, was weiß ich, möglichst altmodisch. Also,
ja, aber du kannst ganz viele Sachen machen. Du schickst denen allen vorab irgendwie eine Mail mit dem verdammten ZIP-File, wo das PDF drin ist und das ist irgendwie verschlüsselt und du hast das Passwort, schickst du dann.
Ja, das wird schon irgendjemand aufhacken. Nein, die Informationen gehen halt erst live raus. Die gehen halt raus, wenn die da sind.
Du schickst das PDF mit der ganzen Erklärbär-Inhalten halt irgendwie in der Sekunde, wo die Eröffnungsfeier beginnt und sagst den Leuten das vorher, sagst in der Sekunde, wo es ist, mach dein Mail auf, da ist das Ding drin, da kriegst du es.
Genau, und von mir aus auch alle 20 Minuten neues Mail-File. Ja, mein Gott. Also wenn die wirklich gar nichts gespoilert haben wollen, dann schickt halt alle 20 Minuten neues Fall. So. Das fand ich halt so ein bisschen, naja, schade. Egal. Jedenfalls ging es.
Dann halt Südkorea mit Nordkorea vorgestellt. Ne? Kam
schön,
nicht so gut an.
Schön auch. Ich habe auch Rugby geguckt. Ich glaube, das war noch vor der Eröffnungsfeier. Da hat Fidschi gegen Irland gespielt. Und der Typ hat immer von den Insulanern gesprochen und ich wusste nicht, wen er meint. Also am Schluss war klar, dass er Fidschi meint, aber ihm war nicht aufgefallen, dass Irland auch eine Insel ist.
Oh, also, Mann.
Überraschend. Da ist er so, Alter, Irland, das ist eine Insel. Du kannst auch nicht einfach nur, weil Fidschi eine kleinere Insel ist, die als die Insulaner abtickt.
Weil Insulaner halt irgendwie in seinem Kopf so ein Wort ist für Leute mit brauner Haut und die kommen von irgendwo exotisch.
Das ist ja noch viel schlimmer. Ja. Nachdem du jetzt eben einen gerettet hast, wirfst du den nächsten unter den Bus. Wirfst
den jetzt unter den Bus. Ja, nee, keine Ahnung. Also das geht überhaupt nicht. Also, mein Gott.
Das fand ich auch sehr lustig. Ja, so. Jetzt aber. Ich habe vor, wann waren das? 3-4 Wochen, als der Andi da war, habe ich erzählt, dass ich nach Paris fahren würde. Und am Tag nach der Eröffnungsfeier, also am ersten Wettkampftag, ging es für mich direkt los. Morgens um vorm Aufstehen.
Du hattest irgendwie 400 Eintrittskarten oder sowas dabei, hatte ich das Gefühl.
Vier.
Das fühlte sich mehr an.
Vier Eintrittskarten für 3 Tage. Und das war schon druckbetankt. Und einen Wettkampf habe ich noch draußen geguckt, quasi, der Freifunk.
Das heißt, man kauft da immer Eintrittskarten für bestimmte Events, die dann dort sind.
Genau, ja. Mhm. Also das ist halt wie, keine Ahnung, wenn jetzt hier die SG Aschaffenburg gegen die SG, weiß ich nicht, Handball spielt oder so, dann kannst du ja dafür ein Ticket kaufen. Und so ist es da auch. Da spielt dann halt Deutschland gegen so und so Handball oder es findet ein Bogenschießen statt und dann kannst du dir dafür Karten kaufen.
Und wonach hast du gewählt, zu was du gehst? Wahrscheinlich danach, wie die auch liegen.
Genau, Verfügbarkeit, Und persönliches Interesse. Also Schwimmen, ich bin als Kind, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, habe ich ja Leistungsschwimmen gemacht, also ich bin aktiv geschwommen. Deswegen ist es schon irgendwie eine Sportart, die mich interessiert, die ich auch gern mal olympisch sehen konnte. Und irgendwie 4 Tage vorher habe ich festgestellt, so, der die Jahresbestzeit geschwommen ist, das ist ja ein Deutscher, das ist ja ganz schön. Da könnt ihr was gehen an dem Abend über die 400 Kraul. Und am nächsten Tag habe ich das Wildwasser-Kajak entdeckt und gesehen, dass es da Karten gibt.
Ja, das ist natürlich super spannend.
Die nicht so hart unverschämt sind wie die Schwimmkarten. Und
Preis her meinst du, oder?
Ja, ja.
Was kostet denn sowas?
Also Schwimmen hat 525 Euro gekostet.
Was? 500?
Und ich saß in der drittletzten Reihe. Ich saß unterm Dach.
Krass. Was, 525 Euro?
Ja.
Boah, ist ja krass.
Ihr habt ja die Fotos gesehen, die ich da von oben gemacht habe.
Die Zuschauer sind also alles wohlbetuchte Menschen, die da sitzen, kann man sagen.
Ja, oder die sich das halt leisten.
Die sich das einmalig, also ich habe viel mit vielen gesprochen, wo du halt merkst so, mit vielen, ich habe mit 8 Leuten oder so geredet über das Event, für die das halt was ganz, ganz Besonderes ist, dass sie jetzt hier waren. Es waren halt ganz viele Schwimmer da. Und beim Rudern waren halt ganz viele Ruderer da und bei Badminton waren viele Badmintonspieler da. Das hast du so richtig gemerkt.
Und was kostet das Kajak? Was hat das gekostet?
140 Euro.
Okay, das ist schon ganz
spannend. Ja, und das war's, war auch Finale, genau. Und Badminton Vorrunde hat, glaube ich, 45 oder sowas gekostet.
Was, 45?
45.
Ist ja also so wirklich Faktor 10 zwischen den Karten.
Ja, krass, was für Spannung.
Aber das war halt Vorrunde, da war keine Entscheidung. Da war halt irgendwie, da fliegen also jetzt drei Schwimmen Leute raus.
War ein Finale oder was?
Genau, das war abends, das waren die Finals. Da war richtig, okay. Da war Alarm. Da waren 400 Crawl-Finale der Männer, der Frauen und die 4x100 Staffeln. Also das sind die krassen Schwimmstaffeln. Ja.
Krass.
Und
bei was warst du noch? Ach ja, Bogenschießen.
Genau, Bogenschießen.
Das erklärt jetzt so ein bisschen dein Zittern, als du dir das mit dem Bein angetan hast.
Ja.
Jetzt verstehe ich das besser.
Mhm.
Ich meine, klar, dass man für Olympia wollte und dass das ausfällt, ist ein Drama, so oder so.
Das ist schon richtig
aber,
viel Geld.
Aber wenn man eine 500-Euro-Karte gekauft hat, ist das Drama noch ein bisschen größer.
Und das ist ja krass.
Ja, aber wahrscheinlich hätte ich die noch verkauft gekriegt.
Ja, okay. Stimmt.
Also man kann die ja digital noch bis, weiß nicht, eine Stunde vor Start übertragen an jemanden. Okay.
Was kostet Bogenschießen? 2,50 Euro.
Nee, 70 Euro, glaube ich. Okay. Und das war so ein bisschen underwhelming, weil ich habe irgendwie vier Gefechte gesehen.
Hä, warum das?
Weil da vier Geschichte, also es waren Achtelfinals, es waren vier Achtelfinals, die ich gesehen habe.
Aha.
Und da habe ich beim Kajak, also
mehr.
Fand ich das, hatte ich mehr von.
Okay.
Und auch bei Schwimmen, also persönlich einfach, weil ich's. Ja. Ja, aber lass mich mal vorne anfangen. Also ich bin hingefahren, Zug hatte, das war ein bisschen lustig. In Frankfurt hatte der, wurde direkt angezeigt, ja, 25 Minuten Verspätung oder 20 Minuten Verspätung wegen verspäteter Bereitstellung, was weiß ich, irgendwas passte nicht.
Eine dumme Ausrede.
Statt 8.25 Uhr sollte er 8.45 Uhr losfahren. Um 8.39 Uhr ist der Zug losgefahren. Also die Leute, die sich darauf verlassen haben und noch einen Kaffee geholt haben, die sind in Frankfurt geblieben.
Die Bahn ist so ein Arschloch.
Das ist unglaublich. Hart.
Die Bahn ist wirklich das ultimative Arschloch. Es ist unfassbar.
Also schon ganz schöner Assi-Laden. Ja. Ja, aber der Rest war pünktlich, die haben, glaube ich, die Zeit wieder, oder es war halt auch egal, weißt du, ich hatte abends für 20.30 Uhr Karten und bin offiziell um 12 Uhr irgendwas in Paris-Ost angekommen.
Für was hattest du da Karten am Abend?
Schwimmen.
Ach, das war das Schwimmen, oh Gott, das wäre jetzt sogar noch.
Ja, aber, also, weißt du, selbst wenn ich 6 Stunden Verspätung gehabt hätte, wäre es noch zeitlich gewesen. Am Tag vorher waren ja diese Brandanschläge auf die Bahnschiene. Da hatte ich schon überlegt, oh, was machst du denn? Keine Ahnung, ich hatte schon überlegt, nach Saarbrücken zu fahren und dann von Saarbrücken aus zu fahren. Weil die Strecke war frei, es war ja die Strecke aus Straßburg und aber im Endeffekt war es einfach egal. Ich bin genau pünktlich angekommen. Und es ist halt geil, du tuckerst durch Deutschland mit dem ICE mit, weiß nicht, 180 oder so. Und dann bist du in Frankfurt, boom, 300 und drüber. Und dann gibt der richtig Gas und knallt los. Das ist echt schon geil. Ja, dann bin ich da angekommen und habe mich ein bisschen durch diese U-Bahn gekämpft, was natürlich auch, es sind nicht überall Rolltreppen und wenn du jede Stufe einzeln gehen musst, also mit beiden Füßen auf jede Stufe, das ist schon anstrengend und zieht sich ein bisschen, bin dann zu meiner Wohnung gefahren.
Aber das heißt auch keine Fahrstühle, also das ist komplett alles nicht barrierefrei, das französische U-Bahn-Netz da in Paris?
Ich habe es da nicht so genau geguckt, weil ich halt ja doch die Treppen runtergekommen bin und rauf.
Okay.
Also ich hätte auch wahrscheinlich irgendwie noch ein paar Umwege gehen können und wäre dann zu einer Rolltreppe gekommen und so. Hätte ich, also vermutlich hätte ich das schon irgendwie noch geschafft, aber ja, es war halt dann so, dass ich einfach die...
Also meine Rolltreppe hat jetzt dich gerettet, gell? Rettet aber jemanden mit Rollstuhl,
mit Rollstuhl
oder Kinderwagen nicht. Also Kinderwagen, wenn du besinnungslos genug bist, aber
ja.
Nicht, wenn du im Rollstuhl sitzt.
Nee. Ich habe nicht genau genug geguckt, weil ich halt für mich dann auch immer gucken muss, weißt du, neues Farbsystem, Zahlen, Buchstaben gemischt, mal ist es so, mal ist es so. Und das ist halt dann auch, also muss ich da erstmal orientieren, deswegen habe ich oft einfach den schnellen Weg genommen, der angezeigt ist und nicht noch geguckt, ob es irgendwo eine Rolltreppe oder einen Aufzug gibt und bin halt einfach losgegangen. Bin dann zu meiner Wohnung, die hatte mir glücklicherweise geschrieben, oh, dann ist schon früher fertig, du kannst jetzt rein. Ursprünglich erst um 3 und dann hätte ich halt irgendwie da in der Stadt noch ein bisschen rummachen müssen. Ich war gerade auf dem Weg zum Zug, um hier zur Flamme zu fahren Und dann bin ich halt umgekehrt, bin wieder durch Underground gelaufen. Ich habe an so einer, in der Nähe von Les Halles gewohnt. Das ist halt so eine riesige Untergrundstation, wo du halt irgendwie zu allen möglichen U-Bahnen laufen kannst und du läufst halt ewig.
Das ist krass, gell?
Ich bin da rumgelaufen. Genau, und dann bin ich da an der Wohnung angekommen, die halt in so einem, ja, in so einer Straße, wo ganz viele kleine, ja, Cafés, Dönerläden, Sexshops, alles gemischt, aber irgendwie cool, super lebendig, also total geile Straße, und da war halt meine Wohnung wirklich extrem
cool. Das ist doch total zentral, oder?
Ja, das ist mega zentral, und ich habe in der Straße Saint-Denis gewohnt, die ist halt im Osten von Les Halles, und da halt quasi direkt dran, also das war so geil. Aber dann zur Wohnung hoch, 5. Stock, kein Aufzug, Gott. Treppen krumm und schief, jede Stufe anders schief. In der Wohnung im Erdgeschoss war das Wohnzimmer in Anführungsstrichen mit Küche, und dann ging es noch mal eine Treppe hoch zum Schlafzimmer und zur Toilette. Und Treppen ist echt im Moment das, was mir am meisten Schwierigkeiten bereitet. Dann bin ich auch halt erstmal, okay, ich gehe jetzt einmal da hoch auf Toilette, ich nehme aber alles mit, was ich da oben schon brauche, damit ich da irgendwie noch eine halbe Stunde rumsitzen kann und, weiß ich nicht, Olympia gucken kann. Und dann bin ich hoch und habe irgendwie Einzelzeitfahren der Frauen im Fernsehen geguckt, also auf dem iPad geguckt, und so halt auch sowas. Weißt du, dann kannst du in Frankreich kannst du dann plötzlich nicht mehr die Streams gucken, die du sonst immer guckst, irgendwie von der ARD, sondern musst halt irgendwie improvisieren, und Geoblocking, nerv.
Aber du hast auch eine Fritzbox zu Hause, oder nicht?
Nee.
Ah, shit. Okay.
Ja. Und
hatte nämlich das gleiche Problem in der
Band. Wenn man eine Fritzbox hat?
Kannst du
vorstellen. Du könntest dir dann relativ oder irgendein anderer Router, der das unterstützt, könntest du dir ein VPN machen, wo du dich nach Hause verbindest und dann quasi von zu Hause wieder weiter ins Internet, dann sieht der ARD-Stream, dass du von zu Hause kommst quasi. Ja. Ich hatte das gleiche Problem in meiner Ferienwohnung, war das Internet so kastriert, weil der Kollege da irgendwie die Option eingeschaltet hat, so nach dem Motto, du brauchst HTTP, um eine Webseite abrufen zu können, und alles andere brauchst du nicht. SSH-Verbindung zu deinem Server, wieso? Ist alles geblockt, alles kaputt.
Ah, fies.
Und da musste ich mich ja auch erstmal raus befreien, und dann wieder Sachen machen zu können.
Ja gut, das ist natürlich gut, wenn man das dann kann. Nee, sowas konnte ich nicht. Aber ich habe festgestellt, dass man über Amazon auch ARD gucken kann. Und das ist nicht geogeblockt. Das heißt, du gehst zu Amazon über dein Prime-Konto und sagst dann, ja okay, mach mir jetzt ARD an. Dann kannst du halt nur das gucken, was die sich gerade ausdenken. Und was ja auch nicht immer live ist, aber das ist ein ganz anderes Thema. Da muss ich mal an einem anderen Zeitpunkt ranten. Da kriege ich ja, haben die heute Mittag wieder ein Tischtennis-Match gezeigt, so um 14 Uhr, was halt um 11 Uhr fertig war. Und haben so getan, als sei das live. So, Leute, nee, es ist nicht live, tut auch nicht so. Also,
na.
Das war, ja. Jedenfalls, genau, habe ich da ein bisschen Einzelzeitfahren geguckt, dann bin ich rausgegangen, hab, genau, Flamme angeguckt, war da ein bisschen enttäuscht, und bin dann an die Radstrecke gegangen, wo eben das Einzelzeitfahren der Herren dann statt, also erst waren die Frauen dran, dann waren die Männer dran, und es war halt Regen. Es hat halt geregnet, nicht geschüttet, aber es hat schon ordentlich runtergemacht, und das ist natürlich so ein Einzelzeitfahren, wo es auch ein bisschen auf den Grip am Boden ankommt, ist natürlich dann nicht so optimal. Und ja, aber dann habe ich die Strecke irgendwann gefunden, nachdem ich ein bisschen gesucht habe, weil das haben sie irgendwie nicht so klug ausgeschildert gehabt, dass man sowas halt auch dann leicht finden kann oder auch online finden kann, wo die denn langfahren. Und ja, aber irgendwann merkst du es dann, wo dann regelmäßig Geschrei ist, wenn mal jemand vorbeifährt. Und dann habe ich das ein bisschen geschaut, habe auch den Weltmeister und späteren Olympiasieger an mir vorbeifahren sehen, während ich in einer Gruppe von Belgiern stand. Er ist auch Belgier, und die sind halt komplett ausgerastet. Also es war irgendwie, der vor ihm war gerade vorbei, da haben die angefangen, seinen Namen zu skandieren. Also das war richtig cool. Und dann bin ich von da, als das dann rum war, langsam aufgebrochen Richtung La Défense, wo die Schwimmhalle war oder immer noch ist natürlich. Also die Arena à La Défense, wie genau die heißt, weiß ich nicht. Das ist eigentlich so eine Veranstaltungshalle, wo Konzerte und sowas stattfinden. Und da haben die halt einen Olympiapool reingebaut und noch nebendran ein Ein- und Ausschwimmbecken. Also da sind zwei Pools drin, einen, den du siehst mit Zuschauern und so. Und direkt nebendran irgendwo ist noch einer, wo die sich...
Hä, aber wie baust du denn in so eine Halle einen Pool? Der hat doch eine Tiefe.
Ja, gehst du halt nicht bis ganz... Also fängt alles ein bisschen weiter oben an.
Und da baust du dann...
Den Weg drumherum auch höher.
Und ja, genau. Es ist alles, ja. Es war alles, es sah total geschmeidig. Also ich weiß nicht, habt ihr die Bilder wahrscheinlich gesehen?
Das ist ja krass.
Es sieht nicht so aus, es sah jetzt nicht so aus, als hätten die das irgendwie groß nach oben gebaut, aber vielleicht fehlten einfach die unteren vier Reihen von der Tribünenbestuhlung. Und ja, dann, also die haben halt gesagt, ja, seien sie unbedingt 1,5 Stunden vor ihrer Veranstaltung da und damit sie das dann auch alles sehen und genießen können und so. Und dann stand ich da, stand in der Schlange, hab mich mit zwei Briten unterhalten, die große Schwimmfans waren und jetzt extra aus Großbritannien angereist sind und haben uns natürlich über die Spiele von London unterhalten, wo sie auch schon waren. Und es ist halt so cool, du triffst dann halt einfach Leute, die mit denen in der Schlange stehst, die aus irgendeinem Land kommen und ja, dann ihre Leute anfeuern. Später habe ich beim Anstehen zum Essen einen Amerikaner getroffen, der früher in der Jugend, er meinte so, ja, so vor 50, 60 Jahren in der Highschool ist er auch geschwommen und eben auch die 400 und die sind halt an dem Abend ja auch geschwommen worden. Und deswegen ist er irgendwie, ja, wir waren mit der Familie in Irland und dann haben wir geguckt, was könnte man denn jetzt noch machen, wenn wir in Irland sind? Ach, sind die Olympische Spiele. Oder gucken wir doch mal, ob wir Karten kriegen. Und also, das war schon länger geplant, weil jetzt nicht so.
Sind.
Ja, genau. Naja, aber es ist ja für uns auch so. Also, wenn wir jetzt mal über den Teich fliegen, dann gucken wir halt, was wir schon noch mitnehmen können.
Ja, klar.
Also, keine Ahnung, wenn wir nach New York fliegen würden, würden wir auch gerade hoch zu Mr. Martini fahren, weil es von New York aus nicht mehr weit ist. Also jedenfalls so weit wie von uns. Genau. Und dann in der Schwimmhalle habe ich noch irgendwie standen dieses Essen. Das war ein bisschen, ich dachte so, naja, die verkaufen noch da was zu essen. Dann guckst du halt mal, was die da haben und holst dir dann irgendwie ein Getränk und was zu essen. Irgendwie alkoholfreies Bier und Cola und so Zeugs haben sie halt verkauft. Und da habe ich mir noch eine Pizza geholt und es war halt irgendwie ein mittleres Stück Pizza. Anstatt, ich dachte, naja, da gibt's halt Pizza, so, dass man satt wird. Ich bin so hungrig nach Hause gekommen, aber ich wohne ja zum Glück in der Straße, wo es Döner und alles Mögliche gab und da bin ich in irgendeinen Laden reingegangen, hab mir dann noch nachts irgendwie so ein Mahl reingezimmert, was natürlich auch nicht so optimal ist, aber mein Gott, das ist, Olympische Spiele sind einmal alle vier Jahre.
Nochmal zu deiner Wohnung ganz kurz.
Ja.
Ich hab mir gerade, weil du gesagt hast, wo du gewohnt hast, die Rue Saint-Denis mal ein bisschen genauer angeguckt. Hattest du ein Fenster zur Straße?
Nee, ich hatte ein Fenster hinten raus.
Weil hinten raus ist ja irgendwie auch anders, als sie in Deutschland bauen, ne?
Ja.
Dieser Block, wenn man so einmal so ein quadratischer Block, was quasi von der Straßenseite aus zu sehen ist, hat irgendwie sowas wie 8 Innenhöfe und keiner ist größer als eine Briefmarke, hat man das Gefühl.
Genau, und da stehen aber Blumen, weißt du, wo du dich fragst, wie sollen die denn Licht kriegen? Das ist irgendwie 35 Meter geht's da hoch, da kommt gar kein Licht unten an.
Ja,
ich habe in der Nummer 71 gewohnt.
In der was?
Nummer 71, wenn du das jetzt mal nachgucken willst.
Okay.
Ja. Aber es war cool. Es war auch diese Straße abends da lang zu laufen. Das war schon irgendwie.
Hey, das ist genau der Block, den ich mir gerade angeguckt habe.
Fantastisch.
Ich habe die Straße ist ja echt lang und ich habe so runtergescrollt und habe so ein paar extremere von diesen Blöcken gesehen und ein paar. Und der, den ich am lustigsten fand, auf dem stand ich gerade, habe ich eingegeben, ist genau der.
Ja, genau. Also. Genau, da habe ich gewohnt. Genau, dann gerade Essen geholt und neben mir stehen irgendwie zwei Franzosen, die reden irgendwie und dann zieht er sein iPad raus, klappt es auf und es fängt irgendeine Sportart an. Und Olympia verrückt wie ich bin, gehe ich natürlich rüber, guck so ein bisschen mit drauf und er so, ja, dreht's gleich hin. Haben die das Finale im 7er Rugby geschaut, was ja auch nur 14 Minuten lang geht ungefähr, weil 2x7 Minuten gespielt wird. Und da hat halt Frankreich gegen, oh, ich weiß gar nicht, ja doch, gegen die Insulaner aus Fidschi gespielt. und hat halt dann gewonnen. Und dann stand ich halt mit einer Gruppe von, weiß nicht, 10, 12 Franzosen um dieses iPad drumherum und wir haben alle gejubelt für Frankreich und so.
Cool. War das Be Real, wo du Tartar gegessen hast?
Nee, ach, das war ja erst am nächsten Tag.
Da habe ich noch gedacht, mit wem isst du denn jetzt Tartar? Weil da stehen ja noch mehr Sachen auf dem Tisch, das ist ja nicht eher alleine an diesem Tisch.
Mit dem Trauzeugen von meinem Cousin.
Ach so, du warst gar nicht allein da. Ach so. Ja.
Nee, ich war allein da, ich habe den da getroffen.
Ach so, ja, Entschuldigung, jetzt nehme ich deine Themen vorweg, Entschuldigung.
Nee, mit dem habe ich während des Einzelzeitfahrens, also ich habe ihm geschrieben, so hier, sag mal, ich hatte gehört, dass der sich als freiwilliger Helfer, der arbeitet bei Sanofi, die ja Sponsor sind, und da konnte man sich als freiwilliger Helfer für die Spiele bewerben und hat dann eine Woche wurde man freigestellt und eine Woche musste man Urlaub nehmen. Und hat aber Unterkunft in Paris bekommen für 2 Wochen. Während der Olympischen Spiele.
Ja.
Und ein Ticket und irgendwie 3 bis 7 Helfereinsätze oder so. Und er hat, also im Nachhinein sagt er, oh, ich bin blöd, ich habe nur 3 Einsätze gemeldet. Ein Kollege von meiner Frau, der das auch gemacht hat, der hat halt irgendwie 7 oder 10, der hat, glaube ich, 3 freie Tage überhaupt und sonst jeden Tag einen Einsatz. Und der ist halt beim Beachvolleyball und so.
Also da bist du halt kostenlos mit drin, ne?
Ja, oder du stehst halt draußen. Das kann halt auch sein.
Ah, okay.
Aber du hast halt so eine Volontierkarte, mit der du halt durch zumindest so manche Absperrungen einfach durchgehen kannst. Kannst sagen, ja, nee, hier, ich bin Volontier, ich muss da nochmal hin oder ich möchte auch mal, kann ich mal gerade gucken, habt ihr noch einen Platz oder so? Und dann, die können schon echt viel da auch machen und mit der Volontierkarte. Das ist schon geil.
Cool.
Ja, und den habe ich dann da getroffen. Oder den habe ich angeschrieben, dann hat er mich angerufen und dann haben wir gerade telefoniert und haben uns für den nächsten Abend verabredet. Also ja, was machst du denn heute Abend? Ich gehe zum Schwimmen. Jedenfalls, dann war ich beim Schwimmen, habe Rugby geguckt, dann haben wir uns endlich reingesetzt. Und dann ihr kennt ja diese Schalensitze in Stadien oder in Konzerthallen oder sonst irgendwas.
Mhm.
Und wenn man sein Bein so... Bitte?
Wo immer so der Hintern schwitzt.
Ja. Ja,
Details, bitte, danke.
Das auch. Ich
wollte doch immer so, wenn man aufsteht, hat man immer einen nassen Hintern. Das
ist ja, die Po-Ritze läuft runter und dann wieder raus.
Herrlich.
Ja, aber wenn man sein Bein nicht richtig beugen kann, ist das schon scheißeng da oben.
Oh ja.
Ja, und wie gesagt, drittletzte Reihe von oben zum Glück, was ich im Nachhinein auch ärgerlich fand, die Reihe vor uns war halt fast komplett nicht besetzt, so dass ich meinen Fuß einfach auf die Vordersitze legen konnte, da beziehungsweise auf die Zwischenablage.
Mhm.
Und dann saß ich halt da oben und habe Olympische Spiele geguckt und meinen Fuß da rausgelegt. In der Vorrunde bei den 400 Metern der Männer war es mittags noch so, dass ein Brasilianer und der Deutsche ganz eng aneinander waren. Der Brasilianer hätte ihn auch fast noch eingeholt. Das heißt, im Finale war klar so, der Brasilianer und der Deutsche, das wird das krasse, spannende Finale. Rechts von mir 2 Brasilianer, links von mir eine Brasilianerin und ich in der Mitte. Ich war zum Glück, oder nein, was heißt zum Glück, es wäre scheißegal gewesen und außerdem haben sie es irgendwann gemerkt. Also ich war neutral gekleidet, aber ja, der ist dann irgendwie Vierter geworden, also der spielte im Endeffekt keine Rolle. Jedenfalls kam es dann zu diesem besagten 400-Meter-Finale und Lukas Mertens holt halt das erste olympische Gold bei diesen Spielen für Deutschland und holt halt die erste Medaille im Schwimmen seit Michael Groß 1988 für die Männer.
Boah, krass.
Also auf der Bahn. Im Freiwasser gab es noch ein paar, aber die Bahnmänner, das war schon die letzten lange, lange Zeit eine krasse Hungerstrecke. Also als Michael Groß geschwommen ist, bin ich noch geschwommen. Also so lange ist das her. Und das war echt, das war so geil. Also dieser Lauf ist halt, bevor der Start ist, irgendein paar Leute können sich nicht an sich halten, die rufen dann noch irgendwas so, schneller oder irgendwas oder in allen möglichen Sprachen der Welt. Aber kurz vorm Start ist wirklich Totenstille. Dann kommt der Start und dann rasten halt 17.000 Leute aus. Und Okay. Das war schon richtig, richtig cool. Und gut, 400 Meter, das sind 3 Minuten irgendwas, die brüllen dann nicht 3 Minuten durch, aber je näher es zum Ziel geht, umso lauter wird das und umso mehr wird geschrien und gekrischen und meine Uhr hat auch gemeint so, es sind über 90 Dezibel. Geh bitte woanders hin, das ist zu laut für deine Ohren. Die ist ja dann so nett. Und ja, und dann schlägt er halt als erstes an und auf der Anzeigetafel siehst du halt, wie er, also steht er auf 1 und ey, das war so cool. Also gerade selber, ich eben selber geschwommen, irgendwie zumindest dieses Anschlagen und Zeit gucken und noch ein bisschen nachvollziehen können, das war schon geil. Also das war so cool. Und da waren halt noch mehr Läufe, es waren die Staffeln, da war halt richtig laut. Eine Staffel wurde auch von den Amerikanern gewonnen und es waren viele Amerikaner da und Amerikaner sind ja manchmal, ohne zu verallgemeinern, ein bisschen lauter als andere Menschen. Und die sind da auch komplett durchgedreht. Es war also richtig cool, und aber die Läufe waren auch spannend. Das war richtig, richtig aufregend. Du hast die Spannung in der Halle gemerkt. Es waren auch ein paar Zwischenläufe beziehungsweise Halbfinals. Also es waren nicht nur Finals, ging nicht immer um Gold, aber auch diese Einzüge ins Halbfinale waren halt schon spannend, wer es jetzt schaffen würde. Also es waren die 100 Brust, wo es halt ein Deutscher geschafft hat, und der zweite Deutsche ist halt ein geteilter 8. Platz geworden, also 8., 9. geteilt, aber es gibt nur 8 Leute im Halbfinale. Das heißt, als allerletztes, nachdem alles rum war, musste er und der andere, der auch 8. geworden ist, nochmal gegeneinander schwimmen. Und da war halt auch nochmal, dann zum Abschluss nochmal Remi Demi in der Halle. Ja, und dann ist halt Siegerehrung, der kriegt eine Goldmedaille, die Nationalhymne wird gespielt. Das ist schon cool. Also, wenn ich bei Filmen nicht oft Pipi in Augen habe, bei sowas, das erlegt mich sofort. Also, es ist krass.
Ja, geil.
Ja, also das war das beim Schwimmen. Deswegen, ja, es war sauteuer, aber es hat sich halt auch ganz schön gelohnt. Es war halt einfach ein so geiles Event, es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe so viel gesehen, ich habe so viel erlebt. Das war echt richtig, richtig super.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an, wie ich in Hamburg war bei Hamilton. Da haben wir ja auch ja quasi beste Karten gekauft. War die letzte Woche, wo es überhaupt gespielt wird, und ich wusste, ich will das unbedingt sehen, und es wird mich zu Tränen rühren, und ich will das nicht von irgendwo weit oben sehen, sondern wenn ich die Karten kriege, dann nehme ich ganz gute Karten, und das hat sich auch total gelohnt. Und das hat auch, ich weiß nicht, über 200 Euro oder so gekostet pro Person.
Ja, genau. Ja, und
aber scheiß drauf, das erlebt man einmal, gell? Und ja, wenn man es sich leisten kann, dann warum nicht? Ja, das ist once in a lifetime.
Ganz genau. Ich weiß nicht, wann ich wieder zu den Olympischen Spielen gehe. Also jetzt bin ich hart angefixt. Kann schon sein, dass ich das nochmal mache.
Ja, mit ziemlicher Sicherheit wirst du das nochmal machen.
Lass mich tippen, jedes Mal.
Meine Kinder haben gesagt, so, wann können wir denn?
Ja, kommt drauf an, wo es stattfindet.
Wann können wir denn mit? So, ist es ja wieder Olympische Spiele? Nein, es sind alle 4 Jahre. Ah, okay. Und dann diskutieren die halt, warum denn nicht die Olympischen Spiele sind, wenn sie 6 werden, sondern erst, wenn sie 9 werden. Und wieso sind denn Olympische Spiele, wenn ich 9 werde, und bei der anderen sind sie, wenn sie 7 wird? Das ist ja unfair. Können nicht Olympische Spiele auch sein, wenn ich 7? Nein. Hatte ich euch das gestern geschickt, was die Kleine gesagt hat? Habe ich gesagt, so hier, wenn du 7 wirst, nee, wenn du 5 bist, warte mal, ich muss jetzt, genau, wenn du 5 bist, dann sind Olympische Winterspiele. Da ist Skifahren und Eiskunstlaufen und so. Und sie guckt mich an. Und auch Eis essen? Okay.
Ja.
So ähnlich. Ja.
Ja, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, was wir wirklich hätten sehen wollen oder wo wir hätten sein wollen, wäre auf einem dieser Boote in Tahiti, oder?
Wow.
Doch, die Olympischen Spiele in Paris, aber doch nicht alles so und auch nicht so ganz.
Ja, das ist ja immer,
Französisch-Polynesien
ist ja immer so. Gilt. Also das ist das. Ja. Ja. Habt ihr gehört, was die, was bei denen das olympische Dorf ist?
Nee.
Ein Kreuzfahrtschiff. Die wohnen alle auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ja, klar. Boah, das ist geil. Also das habe ich mir heute Morgen angeschaut.
Das Coole ist ja,
Achtelfinale.
Genau, dass man die Sachen auch alle real life gucken kann.
Ja.
Oder man springt rein und zack, zack. Bei vielen machen die auch so Sterne dran, dass du wirklich zu den Heats springen kannst und dir das alles genau angucken kann. Oder bei allen Sportarten irgendwie so, ja, olympisch, hier ist eine Entscheidung, okay, dann springe ich da zum Goldkampf vom Judo oder von irgendwas. Das ist so cool. Ja. Also es ist echt schön gemacht.
Ja, ich schaue mit meinen Kindern jeden Abend die so eine Kurzzusammenfassung und dann springen wir noch in verschiedene Sachen rein, wo wir dann eben mal noch hier 10 Minuten und noch da 10 Minuten schauen und dann bleiben wir mal hier hängen und mal da, damit die Kinder eben auch so einen Eindruck kriegen von den verschiedenen Disziplinen. Das sind ja alles Sportarten, die sie noch nie gesehen haben zum Teil, gell?
Ja, wir haben gestern, heute beim Abendessen habe ich mit den Mädels das Turnenfinale geguckt.
Ja, genau.
Aber nicht komplett, aber halt nur so.
Haben wir gestern auch geschaut, weil es dann eben auch so ist, dass die Kinder sagen, ja, sie wollen jetzt das oder das sehen und total, und ich dann sage so, ah, das ist eher langweilig, so der Lutzes wollte unbedingt Fechten sehen. Da ich gesagt, oh, Lutzes, Fechten ist nicht so wahnsinnig
spannend. Ich hab vorhin den Kampf um Platz 3 geguckt, Polen gegen,
ja,
ich hab's auch versucht,
spannend für ihn zu machen, weil ich habe ja gefochten tatsächlich früher. Und konnte ihm deswegen auch erklären, was da Sache ist und was da Unterschiede sind, so Säbel und Degen und Florettfechten und so. Aber er hat dann noch relativ kurz gesagt, ja, okay, ich glaube, wir haben genug gesehen. Was schauen wir jetzt? Und da habe ich gesagt, lass uns Turnen schauen. Und dann haben wir Turnen geschaut und dann waren sie total begeistert. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist das Coolste, das ist die coolste, ich weiß nicht, was ist da, ich glaube, Ringe oder.
Also Männer.
Nee, es war nicht Ringe. Ich weiß es nicht mehr, irgendwas.
Ja, das wechselt ja auch dauernd. Also
irgendein Gerät, wo sie sagen, ja, das ist ja das Coolste. Und dann habe ich gesagt, du hast noch nicht Bodenturnen gesehen. Und er so, Bodenturnen, ehrlich, Papa? Und er sagt, ja, warte mal ab. Und dann haben wir halt Simone Baines Bodenturnen sehen. Und das ist halt, ja, mindblowing. Also,
das ist so krass.
Das ist halt absolut irre. Gell? Und du siehst halt Lady Gaga und Snoop Dogg mit offenem Mund sitzen.
Und alle sitzen
weil
da.
Weil du halt Selma Williams auch mit offenem Mund da sitzt, weil es halt geil ist. Also,
ja.
Ja.
Und genau, das habe ich vorhin geguckt und dann kam der Umschnitt auf das Interview mit Jan Frodeno und der saß dann auch so da so und musste erst mal darüber reden. So. Ich glaube, ja, den okay. Sprung würde ich mich nicht mal auf dem Trampolin trauen. Das ist so krass. Ja. Und die ist halt irgendwie halb so groß wie er wahrscheinlich.
Ja, die ist winzig. Absolut. Ja. Nee, aber Surfen heute, ich sag nur Gabriel
9,9.
Medina. Das war ja krass. Was ein Heat. Also eine Welle nach der anderen, ganz hoch, ganz schwierig. Und dann halt diese eine Welle so nach, ich weiß nicht, 5 Minuten oder so gefühlt. Ziemlich am Anfang. 9,9, wo er rauskam und schon die 10 gezeigt hat, so, ja, ich genau. Verlange die 10 und dann diesen legendären Sprung, den er rausmacht, wo er dann auch super von einem Fotografen festgehalten wurde, was ja überall jetzt in der Zeitung ist, also morgen yeah. Wahrscheinlich auf allen Dings, wo er so in der Luft steht und sein und so eine Siegesgeste hat und hinter ihm halt das Surfbrett in der Luft steht, völlig schwerelos. Also das wird wahrscheinlich das Bild dieser Olympischen Spiele sein. Es ist vollkommen irre. Und halt das nach einem Lauf, der halt auch noch überirdisch war. Also es war halt nicht nur eine coole Pose, sondern es war halt die coole Pose nach dem besten Lauf.
Das war wirklich krass.
Dass es jemals gab bei Olympia, gell? Also es gab noch nie so viele Punkte bei Olympia.
Ja, aber die sind auch noch nie so geile Wellen gesurft.
Ja, klar.
Also es war letztes Jahr, vor 4 Jahren war es doch auch so, oder 3 Jahren war es so, geht so. Ja. Nicht so krasse Wellen. Und das ist ja halt eine der geilsten Wellen, die es gibt.
Ja. Nee, aber auch super gefährlich, wie wir ja schon auch gesehen haben, gell? Gab ja auch schon Verletzungen und
echt?
Ja. Ich glaube, vorgestern oder so.
Okay, nee, das hat ich noch nicht gesehen.
Übers Riff gewaschen. Also es ist schon
gut.
Es ist schon spannend. Oder heute, wo sie dann mit den Jetskis hängen geblieben sind auf dem Riff. So, ja.
Oder habe ich gar nicht.
Halt
gar nicht
warten mussten, bis wieder eine Welle kommt, um sie zu befreien. Das ist auch schon gut.
Ja,
es ist schon aufregende Location. Aber ja, geile Welle.
Ja, absolut. Wo war ich denn jetzt eben stehen geblieben? Ach, schwimmen, genau. Schwimmen war fertig, nach Hause gegangen, mhm. mir noch was zu essen geholt in meiner lustigen Straße und dann um eins oder halb zwei komplett erschöpft ins Bett gefallen. Am nächsten Morgen hatte ich Karten für Badminton, 8.30 Uhr, das heißt anderthalb Stunden vorher da sein, 7 Uhr da sein. Das habe ich mir am Abend schon geschenkt, wo ich dachte, nee, also 8.30 Uhr da sein, das reicht. Es war auch ja in Anführungsstrichen nur so eine Zwischenrunde. Natürlich für die Athleten geht's da um alles, aber für mich jetzt ist nicht so, dass da irgendwie ein Athlet dabei war, der mein Bruder ist oder
Da hast du Karten für 500 Euro gehabt und bist nicht hingegangen?
Nein, ich bin hingegangen. Ich bin nur nicht mit dem Startschuss, der auch wirklich immer sehr schön war, weil am Anfang von jeder Session, also von so jedem Event, haben sie immer so ein Theaterritual. Da kommt immer einer raus, ein berühmter Sportler in dieser Disziplin und hat so einen Stock dabei und stampft mit dem so dreimal auf den Boden. Als Zeichen, jetzt geht's los. So französisches Theatergedönse, um das da mit reinzubringen. Das ist bei jeder Session gewesen.
Ist es nicht sowas vom Hof?
Also die haben es als Theater, also vom Theater.
Okay. Ich kenne es so vom Zeremonienmeister bei Hof, der so aufschlägt.
Kann auch sein, dass es daher kommt und dann irgendwie übernommen wurde oder sonst irgendwas. Hm. Ja. Jedenfalls, da bin ich zum Badminton hin und da haben französisches Frühstück bestand bei mir jeden Tag aus Croissants. Ich bin einfach in irgendeine Boulangerie rein und hat mir, ja, trois Croissants, Pain au Chocolat. Natürlich, klar. Wer weiß, wann ich das nächste Mal, also meistens hat das bis spät nachmittags gehalten. Also,
ja.
Keine Ahnung, ich wollte mir dann nicht diese wieder eine überteuerte Pizza kaufen, die irgendwie auch nicht satt macht. Dann ich lieber ein französisches Croissant in Paris, das finde ich echt schön.
Ja, auf jeden Fall.
Und bin dann rein, dann haben die mich irgendwie beim Reingehen schon abgefangen. Nee, sie können hier lang gehen. Und so, ja, okay, dann stelle ich mich halt nicht in die Schlange. Und dann habe ich gesehen, dass die meine Orthese gesehen haben und mich quasi über den Kribbelkanal reingelotst haben. Ja, ich habe es dann dankend angenommen. Da vor mir war auch irgendwie eine Familie mit Kindern und so einem Wagen und so. Also waren jetzt nicht nur Leute mit Rollstuhl oder Einschränkungen oder sowas.
Was haben wir rausgesucht? Kostet so eine Orthese auf Amazon irgendwie 50 Euro? Also how to hack Olympia Eingangsschlange.
Oh, gut.
Ja, ich erzähle da jetzt noch gleich zwei Geschichten zu, genau.
So gut.
Ja, dann bin ich da rein und dann haben die auch gemeint, oh ja, geht das mit deinem Bein und hier sind die Aufzüge übrigens, kannst du doch schon direkt hochfahren und so, oh, ist ja nett. Hatten die beim Schwimmen am Tag vorher auch gesagt, so, ja, Aufzüge, aber die sind halt an einer ganz anderen Ecke und du läufst halt hier die Treppen hoch, so, ah, na, dann laufe ich. Und jetzt beim Badminton bin ich auch dann im Endeffekt doch erstmal die Treppen hochgelaufen. Ich wollte halt auch gucken, wie weit ich jetzt so komme und so, aber das war halt auch wieder so eine Turnhallenbestuhlung mit diesen Schwitzesitzen. Und da bin ich rein und hab den gefragt, so, habt ihr irgendeinen Platz oder hast du irgendwie einen Sitz gesehen, der vielleicht am Rand ist oder wo ich mein Bein ein bisschen ausstrecken kann, weil wenn ich das beuge, das geht nicht. Und da waren halt irgendwie, so wie ich das überblicken konnte, als ich in die Halle reingekommen bin, war halt nicht möglich, dass da vor mir eine Reihe frei ist, wo ich dann den Fuß drauflegen konnte. Da habe ich gemeint, ah, warte mal, komm mal mit. Und dann ist er irgendwie ein Stückchen weitergegangen und dann waren halt so ein paar Rollstuhlplätze, wo halt viel Platz war und da stand so ein einzelner Stuhl halt als Begleitung für einen Rollstuhlfahrer und die waren halt nicht genutzt und die Frau, die da aufgepasst hat, wusste auch, dass da jetzt im Moment kein Rollstuhlfahrer kommt und dann haben sie gesagt, ja, kann sich gerne hier hinsetzen, aber wenn jemand im Rollstuhl kommt, da müsstest du zumindest zur Seite gehen oder dich woanders hinsetzen oder da hinten, es waren mehrere so Plätze in der ganzen Halle verteilt und dann saß ich da quasi in der gleichen Kategorie, wo ich auch vorgesessen hätte, aber konnte halt mein Bein ausstrecken, habe sogar dann die Orthese ausziehen können und das war eigentlich echt sehr nett. Auch generell die Leute, wenn sie es gesehen haben mit den Beinen, waren sehr freundlich und sehr zuvorkommend. Also fand ich echt cool. Und nicht nur die Volunteers, auch Zuschauer, normal Zuschauer wie ich, wie du und ich. Also ihr nicht, aber ich. Und das war halt auch geil in dieser Badmintonhalle, da ging es ja, halt das auch.
Immer wieder Drop, ne?
Ja, ja, geil. Das ihr nicht.
Der Badminton, die Stimmung war halt geil. Dieses Publikum, das habe ich jetzt schon mehrfach auch gehört von Sportlern und so, das Publikum extrem fair ist und ganz oft auf der Seite von den Underdogs. Da wo ich dann saß, spielte ein französisches Frauendoppel gegen ein malaysisches Doppel. Und nicht französisch, japanisch. Japan gegen Malaysia, genau. Und die Japaner haben den ersten Satz dominiert und die einfach vom Platz geputzt. Und im zweiten Satz haben die sich dann zurückgekämpft und haben dann die aus Malaysia gewonnen. Und dann ging es halt im dritten Satz. Und das Publikum war halt dann so, okay, die Underdogs aus Malaysia, die sollen jetzt gewinnen. Die waren auch irgendwie auf der Rangliste, sind die irgendwie viel, viel weiter hinten. Und die haben es am Schluss, haben die halt echt das Spiel noch gedreht und die ganze Halle ist ausgerastet und so. Das war richtig cool. Und später war das noch bei einem Spiel von Engländern gegen zwei Chinesen. Da haben die Chinesen dann am Ende gewonnen. Das war war auch ein Doppel bei den Männern. Aber da war halt auch so coole Stimmung und natürlich waren mehr Menschen aus Großbritannien da als aus Malaysia. Malaysia war halt so eine kleine Gruppe, wo du richtig gemerkt hast, so okay, da oben ist der Block und die machen dann auch Alarm da oben. Und bei den Briten saß halt so eine richtige, also ein paar hundert Leute, die unabhängig voneinander sich Karten gekauft hatten und dann da saßen und für ihr Land geklatscht haben und so. Und ja, also tolle Ballwechsel gesehen, tolle Spiele gesehen und das ist schon auch ein ganz schön schneller Sport. Mann, Mann, Mann. Also weiß ich, habt ihr das in der Schule auch gespielt?
Ja, ich glaube, eineinhalb Jahr habe ich das gemacht, ja.
Also bei uns gab es irgendwie länger. Wir hatten auch so irgendwie ein, zwei Sportlehrer, die das total gut fanden und deswegen mussten wir das dauernd machen. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, deswegen fand ich es auch gar nicht so schlimm. Aber halt schön, dass mal so okay, und so ist es, wenn man das ernsthaft spielt und nicht so stümperhaften Bälle hin und her haut. Und ja, wie schnell das ist. Also teilweise können die halt nur reagieren und den Schläger so hinter den Rücken halten. Und dann guckt er auf der anderen Seite raus und trifft den Ball und schlägt ihn wieder übers Netz und so Scherze. Krass, krass. Also sehr beeindruckend. Genau, vom Badminton ging es dann für mich zum Wildwasserkanal, der so eine Stunde außerhalb war. Und ja, der war aber auch super ausgeschildert, also musste es wieder zu Paris Ost fahren und dann mit so einem, ja, Regionalbahn wäre das bei uns wahrscheinlich irgendwie dahinter zu fahren, dann noch einen Kilometer laufen. Jo, war nicht optimal, aber ging. Und da kam mir zum ersten Mal in den Tagen Militär entgegen. Also irgendwie so eine Achter- oder Zehnergruppe, Soldaten, Maschinengewehr, Ersatzpatronen oder wie heißen diese Gürtel, nicht Gürtel, sondern diese
Sturmgewehre, keine Maschinen.
Sturmgewehr, ja.
Ja, ja, von mir aus, also Maschinengewehre, dann Ersatz.
Magazine.
Also hardcore ausgestattet, echt so.
Und aber es ist in Paris ja auch abseits von Olympia nicht unüblich, dass man sowas sieht, ne? Also
nee, hatte ich auch im Mont Saint-Michel auch. Das war
genau, ja. das passiert.
Aber es ist schon
aber ja, trotzdem ist es halt
beklemmend.
So. In Deutschland ist das halt nicht so, weil das Militär nicht im Inland operieren darf. Und in Filmen, wo man das sieht, wo das Militär im Inland operiert, ist halt nie schön.
Genau, das ist Dystopie in der Regel.
Genau. Und aber die waren auch freundlich und überhaupt.
Sind nett an dir vorbeigeschossen.
Ja, pff, nee, ach. Die einen standen dann vorm Laden, haben irgendwelche Scherze gemacht und haben sich Kaffee gekauft. Also war wirklich so, ja, wir passen hier auf, aber mein Gott, ist halt auch entspannt. Und auch Polizei, es war sehr, sehr, sehr viel Polizei unterwegs. Und dann aber auch immer in so Achter- und Zehnergruppen. Die dann so zusammengerottet. Ja, also Wildwasserkajak. Das hatte ich letztes Jahr, also vor 3 Jahren hatte ich das schon gesehen und fand das einfach so eine geile Sportart. so dass ich mich gefreut habe, so, ach, guck mal, in den Tagen, wo ich da bin, findet auch ein Finale statt. Und dann hatte ich da Karten für bekommen, bin da rein und auch wieder irgendwie durch den, wie ihr es genannt habt, den Kribbelweg gegangen.
Christoph hat das gesagt, ich möchte mich da nochmal explizit von distanzieren.
Ich habe das einmal mit betrunkenem Kopf ironisch gesagt. Wie wir das immer sagen, vor allem.
Ja, also der Hinkefußfahrt. Mhm. Aber das war halt auch nur beim Einchecken, dass du da ein bisschen schneller dran warst. Also war jetzt nicht groß der Vorteil. Und dann bin ich da auch dann relativ bald schon an die Tribünenanlage gekommen und da waren halt wieder diese engen Sitze und dann ich auch zu den Leuten hin habe gesagt, so, also ich habe Platz so und so, habt ihr irgendwo einen Platz, wo ich vielleicht mein Bein ein bisschen ausstrecken kann? Und da haben die mich halt auch mit großem Glück auf diese Rollstuhlplätze gelotst und da waren halt auch einfach ein Rollstuhlplatz und daneben so ein festgeschraubter Stuhl und dann saß ich da und im Endeffekt saß ich halt 15 Meter oder so von dem Wildwasserkanal entfernt bei Tor 17. Geil. Also Ziel im Blick und quasi ab Tor 4 konnte ich den ganzen Kurs sehen und also das war so ein krass guter Platz. Ich glaube, der Platz, den ich auf der Tribüne hatte, der wäre halt ein bisschen weiter hinten, ein bisschen weiter oben gewesen, aber ich hätte auch nicht weniger gesehen. Also das war schon im Rahmen. Aber ich hätte halt da oben nicht sitzen können. Also wenn die gesagt hätten, nee, du musst da hochgehen, dann hätte ich da halt, wäre ich halt ganz nach hinten gegangen, hätte mich in die letzte Reihe gestellt, so lange, bis jemand von den Volunteers gekommen wäre und mich da weggejagt. Und dann wäre ich halt so lange immer wieder rumgelaufen, bis es vorbei ist oder bis ich keine Lust mehr gehabt hätte. Also ich hätte mich nicht auf diese krummen Stühle setzen können, weil ich das Bein einfach nicht 90 Grad über Stunden gebeugt bekomme. Und ja, dann war der Lauf. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen zufällig?
Ja, ich hab's gesehen.
Du hast gesehen?
Ja, war super.
War so mega spannend. Und ja, auch da das Publikum, es war so fair. Da war, schräg unter mir war so eine Gruppe von Franzosen mit so einem Vorsinger. Also der die halt immer angefeuert, der hat kaum den Kurs angeguckt, der hat immer nur seine Leute angeguckt und die angefeuert. Und die haben halt für jeden Athleten, für jede Athletin, war ja Frauenrennen, die vorbeigefahren ist, haben die einen Rabatz gemacht. Das war wirklich cool. Bei der Französin war es natürlich noch mal lauter, aber es war nicht so, dass es bei der Französin laut war und sonst war es halt leise. Und oder man hört halt dann irgendwie die Länder, irgendwie Australien oder die Deutschen oder so, die dann rufen. Sondern es war, bei allen Athleten wurde da richtig Rabatz gemacht. Gerade bei denen, die dann irgendwie ein bisschen Probleme hatten, irgendwie 3 Torberührungen schon ganz oben, wo klar war, so okay, das wird nichts mehr. Die wurden halt trotzdem ins Ziel reingefeiert und applaudiert und geklatscht und also es war richtig schön zu erleben, wie da diese Stimmung ist. Und ja,
ist ja fast so, als würde man beim Triathlon den zweitletzten in der Kategorie anfeuern. Nee, sehr
hat,
schön.
Hat auch seinen Reiz.
Absolut. Frag mal uns.
Ja, nee, aber es war die Stimmung da an dem Kanal. Das war echt krass. Ja, und dann kam das Finale, die Australierin, oder wahrscheinlich haben es ja der eine oder andere dann durchaus gesehen, da brauche ich jetzt nicht viel zu erzählen, legt einen Fabellauf hin. Also ich glaube auch nicht, dass die, wenn die das Tor nicht verpasst hätte, hätte die trotzdem nicht Gold geholt, die Deutsche. Also sie war gut unterwegs, aber ich glaube nicht, dass sie schnell genug gewesen war. Ja, und dann fährt die an diesem Tor, also kracht in das Tor rein und kriegst dann halt angezeigt, als du bist vorbeigefahren. Aber es ist echt, wie viel Kampfrichter da sind. Du hast ja, wenn du eben nicht die Fernsehbilder gucken musst, kannst du ja einfach gucken, was so drumherum passiert. Da fährt da jemand vorbei und dann siehst du die Kampfrichterbewegungen machen. Du siehst die Fans von der die gerade fährt, sind halt der Trainer und die Teammitglieder und alle sind halt mit an der Strecke langgelaufen, haben für sie geschrien und bei den ersten, die gestartet sind, sind teilweise auch die dann später gestartet sind, nochmal mitgelaufen, um zu gucken, wie die durch den Kurs kommen, weil die irgendwie den Kurs nochmal geändert haben, irgendwie zum Vorlauf, aus irgendeinem Grund, da gab es noch irgendwelche kleinen Anpassungen und auch zwischen den Läufen, die sind vor dem Lauf, sind die einmal lang gelaufen, ganz langsam und haben sich alles angeguckt, zwischen den Läufen sind die nochmal lang gelaufen und haben sich das alles angeguckt, die Sportlerinnen und so, teilweise mit Trainer, teilweise ohne und ja, also das ist halt geil, was du da siehst, wenn du so dabei bist und das drumherum dir alles angucken kannst. Und ja, also war auch großer Aufschrei im ganzen Stadion, als sie dann da vorbeigefahren ist und diese 50 angezeigt wurde. Da ist auch ein Moderatoren-Double dabei, die halt die ganze Zeit auch abwechselnd auf Französisch und auf Englisch moderieren, was da jetzt gerade passiert und das ein bisschen erklären, ein bisschen einordnen und so. Aber gut, die 50 Sekunden extra, die hatte man dann schon ein, zweimal gesehen und das war halt jedem klar im Stadion, was da jetzt gerade passiert ist und dass die jetzt, also es war die Olympiasiegerin von vor 3 Jahren und es war klar, dass sie ihren Titel verteidigen will und ja, dann wird sie 11. von 12. Ja, dann war noch Siegerehrung, da hatte ich mich dann schon ein bisschen auf dem Rückweg gemacht, genau, irgendwie die Kinder wollten noch angerufen werden, um zum Guten Nacht sagen, weil es war dann schon irgendwie 6:30 oder so. Und bin ich dann aus dem Stadion raus und dann so langsam zurückgelaufen und hab dann von da nochmal ein bisschen Siegerehrung geguckt und die australische Nationalhymne mir angehört, die ich am Vortag ja schon beim Schwimmen einmal gehört hatte. Und bin dann zurück in die Stadt gefahren und hab mich dann mit dem besagten Trauzeugen von meinem Cousin, also den kennt ihr auch, von meinem Junggesellenabschied, der Thomas, haben wir uns dann in der Stadt getroffen und ich habe ein kleines Tartar gegessen und ein Piquant Bier getrunken, wo wir doch alle Piquant in der Bar haben, aber das irgendwie, also ich hatte es noch nie mit Bier getrunken irgendwie zusammen. Da dachte ich so, ach guck mal, hier gibt's das, da muss ich das auch direkt essen, direkt trinken und da hat er gemeint so, oh komm, jetzt lass uns noch in die Bar gehen, so, oh ja, eigentlich eine gute Idee und dann, aber eigentlich, ich saß den ganzen Tag in der Sonne irgendwie, ich saß 5 Stunden in der prallen Sonne und ihr wisst, wie gut mir das gefällt. Ich habe mich, glaube ich, 3-mal mit Sonnencreme so richtig dick, so eklig, weißt du, so 50er. Wie man sich, ja, 50er sowieso. aber
ich halt auch nichts anderes als 50er.
Ja, oh Gott. 50er oder nix. Aber halt so dick, wie man sich sonst nicht so
eigentlich. Würdest du jemals nix nehmen?
ja, habe ich auch schon gemacht und dann bereue ich es halt wieder.
Nachts.
Ja. Nee, heute Mittag, als ich irgendwie mit den Kindern kurz im Garten war, habe ich auch mal nichts gehabt, aber es war halt eine Viertelstunde. Da geht das.
Oh Mann.
Ja, aber ja, und teilweise habe ich mir sogar noch ein Handtuch übers Bein gelegt, weil es hat so gebrannt. Es war halt, ja, es war ein schöner, sehr schöner Sommertag. Es war toll, um so Sportevents zu machen, aber ja, da zu sitzen, das war schon. Ja, dann habe ich abends halt gesagt, so, oh, ich weiß nicht. Und dann sind wir, ja, dann lass uns einfach noch ein bisschen losgehen und gucken, ob wir noch, keine Ahnung, irgendwo einen Nachtisch essen oder vielleicht doch noch ein Weinchen trinken oder so. Und dann sind wir so in Richtung von dem ECC Experimental Cocktail Club von unserem.
Das sah auch so gut aus.
In Anführungsstrichen von unserem Freund Javier Padovani gegangen und da habe ich gesagt, ach komm, ein Drink, lass uns reingehen. Und na gut, ein Drink, ihr wisst, wie es ist.
Das funktioniert nie.
Er hat 5
Drinks später völlig betrunken.
Nee, es waren jeder 2. Aber er hat einen Old Cuban getrunken. Ich habe so eine Variante von einem Mint Julep getrunken mit Schokolade, ultra komplexes Komplexmonster. Also war geil. Und danach noch sowas ähnliches, so eine Art Old Fashioned mit, genau, der hieß Bananarama, glaube ich, oder sowas ähnliches, also mit sogar mit Banane, aber halt nur so einem Hauch Banane, weißt du, diesen Bananenlikör, der eben nicht nach so ordinär Banane, sondern so elegant nach Banane schmeckt, war da drin, geiler Drink. Und er hatte als zweites so eine Art Daiquiri mit irgendwie Bitters und keine Ahnung was, also auch mega Drink. Und ja, haben wir natürlich mit dem Typen noch geredet, er meinte auch irgendwann so, sag mal, bist du irgendwie aus der Industrie oder so? Nee, aber ja, hier, hier mit Javier habe ich mal da in Frankfurt, so waren wir irgendwie bei Events und so, ah ja, okay, cool, ach, ist ja lustig. Und er hat gesagt, ja, kommt mal vorbei unbedingt. Und ja, das war so 2010 oder 11 und jetzt bin ich schon hier. Oh, ja.
Und schon bin ich da. Sehr gut.
Ja, das war halt so lustig. Und ja, genau, da haben wir uns dann noch zwei Drinks reingetan und dann entspannt nach Hause getorkelt. Aber diesmal nicht hungrig. Am nächsten Morgen hatte ich ein bisschen Durchfall. Ich tippe, es lag am Tatar. Vielleicht habe ich das nicht optimal vertragen, aber egal, es war mega lecker. Und dann hatte ich noch als abschließendes Event Bogenschießen, was in der Nähe vom oder beim Invalidendom war. Mhm. Und wenn ich auf der anderen Tribüne gesessen hätte, hätte ich direkt einen Blick auf den Eiffelturm gehabt. Also es ist halt total geil. Also du sitzt da beim Bogenschießen gucken und kannst halt den Eiffelturm sehen und den Invalidendom und das Ziel von der Marathonlaufstrecke. Und also da war die Pont Alexander des Dritten war da auch, wo halt eben Einzelzeitfahren war und Marathonziel und ich glaube auch Triathlon sind ja auch irgendwie unterwegs. Also wirklich so zentral und ja, auch Bogenschießen so in echt zu sehen, ist schon sehr beeindruckend. Und die Strecke,
kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Diese Entfernung, die da schießen, ist halt auch krass.
Es ist weit, oder was?
50 Meter und 10 Zentimeter oder 5 Zentimeter Scheibe, die 10.
Okay.
Und die schießen dann halt auch regelmäßig 10. Also wenn da jemand mal eine 8 schießt, dann sind da alle schon so, oh Gott, der hat eine 8 geschossen. Der wird verjagt. Also wirklich so. 9, 9, 10, 10, 9, 8. Und bei 10 rasten sie halt trotzdem aus und Hallensprecher, wollte ich jetzt sagen, die Sprecher da haben halt dann auch 10, dies, 10. So. Also das war auch richtig cool, auch wieder in prallen Sonne. Da hatte ich Glück, dass ich dann so einen Randplatz hatte. Das heißt, ich habe mit einem irischen Pärchen, ich hatte Platz 3 und die hatten 1 und 2 und da habe ich gesagt, so hier, die 3 ist mir, könnt ihr reinrutschen, ich müsste mein Bein ausstrecken, ja, überhaupt kein Problem. Und es war lustig, jeder, der an denen vorbeigekommen, die hatten eine irische Fahne bei, so, oh man, I like your country, I've been there, und so. Alle haben so, irgendwie mögen alle unser Land. Ich so, ja, das kommt bei uns nicht immer vor. Wo kommst du her? Deutschland. Ah, ja, nee.
Mitleid, Dose.
Oh, nee, also die haben gesagt so, nee, wir waren auch da, war schön und so. Ja, wir verstehen, mögen nicht alle und so. Ja, also das war halt auch nochmal cool, einfach das zu erleben. Und so ein paar Kleinigkeiten, die halt so, also für mich jetzt nicht selbstverständlich waren, es gab in jedem Stadion und auch in der Stadt überall so Brunnen, wo du dir Wasser zapfen kannst. Das heißt, ich hatte immer irgendwie meine 0,5er Flasche hier aus Deutschland noch mit dabei und bin halt hingegangen, habe mir überall Wasser gezapft und hatte mir dann da ja, wie erzählt, auch mal ein Getränk dort vor Ort gekauft in so einem Plastikbecher, den man für 2 Euro zurückgeben konnte oder behalten. Und ich habe dann den behalten und hatte halt dann zum Beispiel beim Kajak, bin ich halt hin, habe mir meine Halbliterflasche voll gemacht, habe mir meinen Becher voll gemacht und hatte halt einen Liter Flüssigkeit einfach bei mir. Und das habe ich, glaube ich, 2-mal gemacht und musste trotzdem den ganzen Tag nicht aufs Klo, weil es halt einfach so brutal heiß war und man so viel geschwitzt hat. Und aber das ist halt cool, dass es da überall diese Brunnen gibt, auch eben im Stadion. Weißt du, da gibt's einen Platz, da verkaufen die Flaschen mit Wasser. Und nebendran ist dieser Auslass, also wo du dir Wasser zapfen kannst. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber
ist halt nicht jeder so wie du, der sich gedacht hat, da ist 25 Cent Pfand, die halbhaltig.
Nee, das steht überall. So, bring dir eine Flasche. Ich
meine, deine deutsche Flasche,
ja, die du noch, ja, gut, hattest. Die 25 Cent, das muss
die
ich
anderen müssen immer erstmal zu dem anderen Stand gehen, müssen eine kaufen und danach können sie dann zum Auffüllen wiederkommen.
Nee. Ach, du kriegst ja vorher 100 E-Mails gefühlt mit, deine Session ist morgen, bereite dich vor, mach das, guck, was du alles mit reinnehmen darfst, guck, was du nicht mit reinnehmen darfst. Und da steht halt eben bei den Sachen, die du mit reinnehmen darfst, Flaschen, und dann steht auch da, es gibt Stationen, wo du dir das Wasser auffüllen kannst und du darfst eine Plastikflasche oder eine Metallflasche bis 0,75 Liter Das mit der Metallflasche habe ich zu spät gelesen, sonst hätte ich mir meine schöne Flasche hier von der ESA mitgenommen. Ich hatte ja schon meinen ESA-Rucksack und meine ESA-Kappe. Also ich bin irgendwie komplett als ESA dahin gelaufen und hatte nichts, aber ich habe kein Deutschland-Trikot und hatte mir eine Team D, also eine Deutschland-Kappe bestellt. Ja, die habe ich dann heute abgeholt. Ist sie angekommen, ja. Ah ja. Meinen Kindern habe ich noch so Maskottchen mitgebracht. Da konnte ich dann nicht vorbeigehen und für mich gab es auch noch ein Olympia-T-Shirt. Weil, ja, once in a lifetime. Ja, genau. Mein Vater war vor 52 Jahren in München bei den Spielen bis zu dem Sonntag, bevor die Anschläge waren. Und er hat halt nur diese fröhlichen Spiele erlebt, selber vor Ort. Und der weiß halt heute noch, wer da die 200 Meter oder die 100 Meter, keine Ahnung, da die Rennen gewonnen hat. Und der meinte so, ja, wahrscheinlich wirst du das in 50 Jahren auch noch sagen können. Also wenn ich dann mit 97, naja, anderes Thema. Ja, aber das werde ich jetzt nicht vergessen. Also Lukas Mertens, der Name, der geht nicht so schnell weg. Und Ricarda Funk. Also das ist schon sehr da, sehr präsent. Und ja, und dann bin ich mit dem Zug nach Hause gefahren. Mit dem TGV. TGV ist ein bisschen rotzig. Ich dachte, hatte mir ja gedacht, so naja, fährst du auf dem Rückweg, auch weil es zeitlich der bessere Zug war, aber ach cool, kannst du auf dem Rückweg TGV fahren bis Karlsruhe und dann fährst du mit dem ICE nach Hause. Aber der ICE ist schon noch gemütlicher.
Okay.
Also irgendwie hatte ich vorher ein paar Leute über den TGV reden hören, dass der so toll sei und so. Aber ich habe jetzt nicht Bordrestaurants getestet und so weiter. Ich muss ja lange Filme gucken.
Mitfahrer mit nackter Haut verstört.
Ja, ja, genau. Die Dame, da habe ich dann meine Eclair-Tüte davor gestellt und
das macht es noch konspirativer, wenn die da mit so einem Auge irgendwo so.
Die konnte gar nichts sehen. Die hat irgendwie so ihren Call gemacht und ja, keine Ahnung.
Das wäre noch lustiger, wenn sie das dann nur so, wenn sie aufsteht und auf die Toilette geht oder so, kurz so einen Blick erhascht und sich denkt, ach, deshalb hat er die Tüte da stehen.
Genau. Und das ist gerade diese Szene aus der Höhle, wo die da irgendwie sich, in dieser zweiten Ebene, wo die sich gegenseitig knallen.
Ja, genau.
Ja, oder Eröffnungsszene. Ist ja, ja auch.
Ja, genau. Oder die Eröffnungsszene, wo die halt so, ja, okay. Wild hier. Ja.
Ja, sehr also, schön. Das klingt nach einem richtig Olympische krassen Spiel. Erlebnis.
Es war unglaublich. Also mir fallen jetzt wahrscheinlich noch 100 Sachen ein, die ich dann irgendwie in Details euch mal so erzähle oder mal in die Sendung einstreue. Aber ja, und wer jetzt denkt so, ach ja, weiß ich nicht, dieses Radfahren draußen, keine Ahnung, wo man ja nur an die Strecke muss, das würde mich ja interessieren und ach, soll ich hinfahren? So, macht's. Also es lohnt sich einfach, in dieser Stadt zu sein. Ich war ja vor 12 Jahren auch in London. Ich weiß nicht, ob wir da im Sneakpot schon über unser Privatleben geredet haben.
So lange ist das schon her, ist krass.
Ja, 2012 waren die Spiele in London.
Hast du auf jeden Fall davon erzählt, glaube ich. Das meine ich schon.
Ja, euch auf jeden Fall.
Ist halt nee, aber ich glaube auch in der Sendung.
Ja, okay. Und da hatte ich ja auch keine Karten. Da stand ich ja auch beim Triathlon nur irgendwie an der Strecke und beim Freiwasserschwimmen. Aber es war trotzdem einfach so toll, da zu sein und dieses Olympia-Erlebnis zu haben und auch durch die Stadt zu laufen. Und ja, die Leute laufen alle da, alle rum. Sie zeigen schon fast alle, wo sie herkommen, weil sie irgendwelche Trikots anhaben von ihren Ländern und sind aber alle freundlich, weil sie alle gemeinsam Sport feiern wollen, weil sie alle gemeinsam Athleten in Wettkämpfen erleben wollen und nicht gegen die anderen sein. Und das ist so schön und so eine tolle Atmosphäre. Also allein dafür lohnt es sich, da hinzufahren. Also wer jetzt noch zweifelt vielleicht oder wenn ihr noch irgendwas kriegt, fahrt hin. Guckt es euch an. Es ist
also in 4 Jahren dann in Los Angeles, du wieder dabei oder nicht?
Mal gucken. Dann sind die Kinder halt groß, da müsste ich halt quasi 4 Karten kaufen und dann wird's halt schon gleich unangenehm.
Boah, das ist so wirklich.
Weißt du, wenn du irgendwie 2000 Euro für einmal schwimmen gucken zahlst und du bist noch nicht in L.A. ja,
was hat eigentlich die Unterkunft gekostet?
330 Euro für 2 Nächte.
Das geht eigentlich.
Geht aber.
Das geht, ja, genau, war kein Frühstück dabei natürlich, aber mein Gott, ich hätte mir eh für 10 Euro Croissants gekauft.
Das ist echt okay.
Ja, das ist total geil. Also da hatte ich echt richtig Glück. Die,
ich habe schon für schäbige Hotels nicht in Paris, nicht bei den Olympischen Spielen mehr pro Nacht bezahlt, also von daher
völlig in Ordnung. Also da, das war wirklich richtig gut. Und ja, wenn ich nicht den Hinkefuß hätte, wäre es ja auch überhaupt kein Problem gewesen, ins fünfte Stockwerk zu laufen. Ja, mein Gott, ist doch egal. Also.
Aber du hattest die ganze Wohnung für dich oder war das so ein Zimmer in der Wohnung, wo noch?
Nee, das war eine ganze Wohnung.
Okay.
Also war halt, also zu zweit kann man da schon, also war größer als die pinke Bar, sagen wir es so.
Ja, das ist doch alles, was man braucht für so einen Moment.
Ja. Also für mich hätte ja auch ein Zimmer gereicht, irgendwie mit einer halben Dusche. Ja. Die Dusche war halt so scheiße, dass ich da nicht reingekommen bin. Das heißt, ich konnte nur intensiv waschen und nicht duschen, weil die so, es war halt eine Badewanne, eine kleine Badewanne. Und da kriege ich das Bein halt nicht drüber. Das geht nicht.
Und bei dem Schwitzewetter natürlich extra blöd, aber ja, das ist.
Ja, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich in den Wildwasserkanal reinhüpfe, um mich abzukühlen, aber ich habe es dann nicht gemacht. Hätte ich mein Abendessen verpasst. Oder ich hätte ja in der Sand schwimmen können.
Mm.
Naja.
Nee, lass das.
Nach den 2 Drinks wären wir vielleicht reif für einen Brunnen gewesen oder so, aber noch nicht für die Sand. Ja, aber also grandios, grandios. Wirklich richtig, richtig cool. Ja, und jetzt schaue ich im Moment alles, was ich kriegen kann und wie ja schon oft hier erzählt, am besten 2 oder 3 Fernseher oder Abspielgeräte gleichzeitig. Ja, wenn es halt gleichzeitig passiert, dann muss ich halt segeln und irgendwie Judo gucken.
Es geht nicht anders.
Ist das?
Ja, Judo haben wir natürlich auch geschaut.
Judo, ja. Ja,
Judo beide.
Oh ja, stimmt, genau. Auch das Segeln heute, das war so, es war ein schöner Tag mit einer netten Prise, nicht zu stürmisch. Es waren die geilsten Segelwetter, also wirklich so, wo du dachtest so, ach so, Segeln, das könnte man ja schon mal lernen. Aber meistens ist ja Segeln, nicht meist, aber.
Edersee.
Ja. Bob, hast
der Bob
du
hat das doch gemacht,
ja,
oder?
Genau.
Ja,
genau. Ich wollte gerade sagen.
Mit Sneakhörer damals, oder?
Ja, genau. Grüße gehen raus und wieder rein, wie der Jan sagen würde.
Ja. Nee, also so segeln ist halt schon geil, wenn es da so ein bisschen Wind ist. Okay, die macht es halt so richtig sportlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mir das sportliche Segeln dann noch mehr Spaß macht, irgendwie. So, wenn du dich da, die haben halt irgendwie diese kleinen Bootchen, also wirklich kleinst.
Echt richtige Nussschalen.
Nussschalen. Und dann ist da rechts und links irgendwie so ein, weiß nicht, Meter oder so vielleicht 50 Zentimeter Brett angeschraubt. Und dann stehen die halt außen an dem Brett und lehnen sich von ihrem Boot weg.
So geil.
Und stehen dann da in den Wanden drin und knallen dann da übers Meer. Mit, weiß ich nicht, 12, 13 Knoten. Und heute Morgen kam Windsurfen. Die haben jetzt unter diese Windsurf-Dinger so Foils gemacht. Also so, wie Flügel.
So ein Auftriebsflügel, ja.
Genau. Und dann fahren die halt nicht auf, wie wir das in unserer Jugend gesehen haben, halt Surfbrett und Segel obendrauf, sondern wenn die schnell genug sind, dann hebt sie halt hoch und dann fahren die nur noch auf dem Foil und dann werden die so schnell.
Ja, das ist echt krass.
Das ist krass. Oh. Und es sieht halt auch so geil aus. Die haben da auch richtig viel Kamerateams und so vor Ort, dass sie das halt auch super gut übertragen können und so. Also, ja, mega geil. Ah, herrlich. Ja, Olympische Spiele. Ich werde jetzt die Woche einen Film 1:40 vorschlagen oder vielleicht noch kürzer, damit ich den Rest der Zeit gucken kann. In aller Ruhe.
Sehr gut.
Ja, es ist schon. Ja, mein Sportevent. Noch härter merkt, als.
Du bist ein bisschen angefixt, ein bisschen sehr.
Ja, sehr. Und jetzt nicht nur, weil ich da war, also wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte ich genauso viel geguckt. Aber jetzt ist halt schon so, ach, guck mal, hier Badminton, in der Halle warst du schon, da oben hast du gesessen. Ah ja, bei der Regatta-Strecke, bei der Wildwasserstrecke, ja, hier kann man sehen. Einer von den Cocktailers hat mich angeschrieben, so, ich habe das den ganzen Tag geguckt, warum hast du nicht mal in die Kamera gewunken, hätte ich dich ja gesehen können. Ich habe gewunken, die haben mich nicht abgefilmt, das ist ja blöd. Sehr schön, okay, also, Olympische Spiele. Wenn es Fragen gibt, gerne in die Kommentare oder direkt an mich. Ich bin begeistert. Aber jetzt muss der Bob ein bisschen was erzählen. Es bleibt, glaube ich, genauso euphorisch. Der Bob möchte nämlich über Bewässerungsanlagen sprechen.
Das ist wahr, aber ich habe noch ein Thema, was ich einschieben kann. Das ist mir vorhin noch eingefallen.
Mach erst die Bewässerungsanlage, das habe ich
gerade. Das Allgäu an sich, bevor ich zu der Bewässerungsanlage komme, die gewissermaßen damit zusammenhängt. Ich war einmal wieder im Allgäu eine Woche und der Christoph hat vorhin an einer Stelle eingeworfen, dass seine Kinder irgendwie was gesehen haben und dann du gesagt hast, du hast noch gar nichts gesehen. Das Beeindruckende kommt noch. So eine ähnliche Situation hatten wir mit unserer Tochter jetzt auch. Wir waren nämlich mal wieder in der Breitachklamm. Wart ihr schon mal in der Breitachklamm?
Oh ja, da war ich schon mehrmals.
Nee, was ist das? Cool.
Das ist eine Schlucht, eine Schlucht, die sich, genau im Kleinwalsertal, die sich die Breitach, ein kleiner Fluss, ein Bach am Anfang nur, die sich da wahrscheinlich über die letzten 45 Zillionen Jahre, keine Ahnung.
Ganz so viel waren es nicht,
ja,
aber ja.
Ich übertreibe für anschaulich machen.
Schon ein paar Jahre, ja.
Hat sich wieder reingeschnitten.
Zeiträume auf jeden Fall.
In einen Berg. Und zwar so Größenordnung ein halbes Hochhaus tief rein. So. Und du läufst dann da unten durch. Und der Bach oder der Fluss, hatten wir jetzt auch Glück, weil es sehr viele Regenfälle ja auch gab in letzter Zeit im Bayerischen. Und das Ding noch relativ, es war jetzt nicht überflutet, war alles zugänglich, die ganzen Wege waren offen. Aber es war halt recht viel Wasser drin. Und das sorgt dafür, dass das auch tosend laut ist. Meine Uhr hat mich danach auch gemeckert, dass ich da bitte weggehen soll, weil das sonst einen Hörschaden gibt.
Das kann ich mir, kannst du dir vorstellen, wie das beim Kajak war? Jeder Lauf, alle 3 Minuten. Ist ein bisschen laut hier.
Genau. Ja. Da ist es halt einfach das Wasser, was durch diese Klamm da durch, also durch diese Schlucht durchbrettert. Und was sie da halt gemacht haben, ist, die haben halt einen Weg durch die Schlucht durch, teilweise in den Fels gehauen, teilweise als Ständerwerk oder als mit so Nägeln in die Wand gehämmert, so ein Weg mit Geländer, sodass du da auch mit einem kleinen Kind, also unser Kleiner ist ja 4 jetzt, den kannst du da problemlos mit durchnehmen. Für den war das nicht so richtig was. Aber die Große, ich erinnere mich sehr lebendig, wir sind am Anfang so vom Parkplatz reingegangen und dann läufst du so erstmal über recht flaches Gelände noch, dann geht's ein bisschen bergab, dann kommst du an das erste Mal an so einen kleinen Zufluss zur Breitach dann und dieser Zufluss ist auch schon recht steil, geht über viele Steine runter, hat so einen kleinen Wasserfall neben dem nächsten und dann blieb sie da stehen und sagte, das ist so schön mit dem Wasserfall, wie das Wasser da runterläuft. Und ich so, ja, wart's mal ab, das wird noch. Dann kamen wir an die Stelle, wo dieser kleine Bach, an dem wir entlang gelaufen sind, als ein 4-5 Meter hoher Wasserfall in die Breitach fällt, die zu dem Zeitpunkt schon so 8-9 Meter unter dir, du stehst auf einer Brücke, ist dann so 8-9 Meter unter dir, schon sehr eng, sehr schluchtig und es wird laut, weil du dann jetzt zum ersten Mal den eigentlichen Fluss siehst, der ungefähr, weiß nicht, 5, 6, 10 Mal so breit ist, wie das kleine Bächlein, an dem du anfangs entlang gelaufen bist, von dem wir fälschlicherweise annahmen, dass es schon die Breitach sei. Und da stand sie dann das erste Mal so mit offener Kinnlade da und dann läufst du weiter und es wird einfach immer extremer. Es ist wirklich, ich hatte es verdrängt. Ich war 2011 mal in der Breitachklamm bei irgendeinem Curling-Turnier, aber da muss ich wohl irgendwie am Vorabend bei der Party zu sehr eskaliert gewesen sein. Jedenfalls, ich konnte mich an fast nichts erinnern. Meine Frau hat da noch Fotos rausgesucht zum Beweis, dass ich wirklich dabei war, weil ich gesagt habe, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal hier war. Aber ja, ich war da schon mal. Und ja, ich bin dann mit denselben offenen, staunenden Mund mit meiner Tochter zusammen da durchgelaufen. Es ist halt wirklich schwer beeindruckend einfach nur.
Mhm. Ja, absolut.
Und mit ihren 7 Jahren war sie durchaus in der Lage, das zu schätzen, auch wenn sonst ja in dem Alter Naturschönheiten, irgendwie eine schöne Aussicht an einem Berghang oder so, das ist ja jetzt nichts, womit du eine 7-Jährige hinterm Ofen vorholst. Aber das war dann doch zu anders als alles, was man sonst so im Leben sieht. Und wie sonst ein Fluss oder ein Bach oder sowas aussieht, dem man so üblicherweise im Leben begegnet. Und dann siehst du das und stehst halt irgendwann in dieser Schlucht drin und guckst irgendwie so, weiß nicht, 20, 25 Meter hoch und oben ist ein Wald, den du so sehen kannst. Aber da ist halt eine Abbruchkante, wo halt der Wald einfach endet und dann geht's halt 25 Meter runter und du stehst unten und unten liegen überall Bäume kreuz und quer in der Schlucht rum und so, ja, die waren mal irgendwann da oben, dieser Wald, und dann sind sie irgendwann runtergefallen und so. Also das Kind ist die ganze Zeit komplett geflasht und man selbst auch, und ja, dann wanderst du da durch. Also wirklich sehr zu empfehlen. Und eine andere Sache, die wir noch gemacht haben, unter anderem, also eigentlich waren wir wegen Fischertag da und alles Mögliche und natürlich Family besuchen, aber das waren so unsere Ausflüge. Und der andere Ausflug war in den sogenannten Wackelwald. Und das konnte ich mir erst nicht vorstellen, das hat meine Schwiegermutter vorgeschlagen. Und das ist ein See, ein ehemaliger, der irgendwie künstlich angelegt wurde, weil Menschen in früheren Zeiten Eiswürfel brauchten. Und dann haben sie da immer irgendwie so eine Gegend geflutet und dann haben sie da die Eiswürfel geharvestet. Und dann irgendwann gab es halt Kühlschränke und dann haben sie da aufgehört, diesen Quatsch zu machen. Und dann ist so ein morastiges Gebiet übrig geblieben mit einem See, der dann irgendwann von Vegetation überwuchert wurde. Und was jetzt noch übrig ist, ist quasi ein Moor. Und also es hat wohl irgendwie auch noch Zufluss und Abfluss, aber es ist halt nicht mehr genug für einen richtigen See. Aber es bleibt halt ein Moor übrig. Und was sie da gemacht haben, ist, sie haben so Wanderwege da durchgelegt und du läufst auf einem Waldboden, der federt, der gibt nach. Also ich habe Videos gedreht, wenn wir gesprungen sind, du hüpfst und springst und du merkst richtig, wie der Boden federt. Es fühlt sich an, als würdest du nicht richtig Trampolin oder so, aber wenn ihr diese...
Ich bin auch bei den Kindern.
Diese Gummiplatten, die so auf Spielplätzen sind, wo man auch so ein bisschen ein Federn im Schritt hat, wenn man da so drüber geht, die sind deutlich härter als dieser Waldboden. Deutlich, deutlich härter. Also du läufst da drüber und du siehst teilweise, du kannst dem Waldboden zuschauen, wie er unter deinem Fuß einfach so einen halben Zentimeter einsinkt. Und zwar nicht nur die Stelle, wo du trittst, sondern großflächig. Das geht so, als wäre da eine Folie drunter oder sowas und du würdest irgendwie auf einem Wasserbett laufen oder so. Ist ganz eigenartig. Und wenn du deutlich genug hüpfst neben einem kleinen Baum, irgendwie so einem, jetzt nicht irgendwas mit einem massiven Stamm, sondern so irgendwas Dünnes, so eine kleine Birke oder sowas, die noch nicht ganz ausgewachsen ist, dann wackelt die. Also du springst auf den Boden und der Baum fängt an zu wackeln. Und die Begrenzungsseile an der Seite vom Wanderweg fangen an zu wackeln, weil sie an Stäben festgemacht sind, die dann auch anfangen zu schwingen. Und bisschen scary, so, aber irgendwie beeindruckend. Also ist jetzt, ob man da jetzt extra hinfahren muss, wenn man nicht ohnehin in der Gegend ist, wage ich mal zu bezweifeln, weil du hast das alles innerhalb von einer halben Stunde, bist du einmal jeden Weg gelaufen, den es da drin gibt, und dann bist du in so einem Kaff Bad Durach oder so heißt das, oder Bad, ja, so ungefähr. Da ist dann noch ein ganz nett gemachter Kurpark nebendran, aber ansonsten scheint da der Hund begraben, das war jetzt so mein Eindruck. Aber wenn man vielleicht da durchkommt, in der Gegend ist, irgendwie
und wie
zufällig...
Zitterwald?
Wackelwald habe ich.
Wackelwald.
Findest du, glaube ich, sogar auf Google Maps, wenn du einfach Wackelwald eingibst.
Okay, hab ich schon gehört.
Ja, ich auch vorher nicht. Und meine Schwiegermutter hat uns das, hat gesagt, da wäre sie schon mal gewesen und das wäre lustig und da würde sie gerne nochmal hinwollen. Genau, Naturerlebnisfahrt Wackelwald in, jetzt lass mich nicht lügen, wer heißt das Kaff?
Bad Buchau.
Buchau? Ich ist falsch in Erinnerung. Bad Buchau, du hast recht, nicht Durau. Buchau, mhm. Richtig. Federsee heißt das Ding wohl auch, sozusagen offiziell. Ist wirklich nur ein ganz kleines Waldstück, aber ein faszinierender Effekt. Und ich kann euch mal eins der Videos vielleicht zuschicken, mal jetzt hier so unter uns. Das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht in die Shownotes machen, weil da meine Kinder drauf sind, aber faszinierend, also ja, lustig. Leider Mücken, viele Mücken. Wir hatten uns mit irgendwelchem Zeug eingesprüht, aber so richtig was gerissen hat das nicht. Also es war einfach.
Ich habe irgendwas gesehen bei TikTok oder keine Ahnung, so ein neuer Trend, dass so Leute, die sich so Plastiklibellen an irgendwelchen langen Drähten auf ein Haarreif im Endeffekt setzen, dass sie praktisch so aussehen, als hätten sie zwei große Antennen mit je einer Libelle drauf.
Und das habe ich schon mal in einem Podcast gehört, dass sie das sich an Mützen machen und so, aber ich habe es noch nie gesehen. Ja, genau.
Angeblich sorgt das dafür, dass du von allen anderen Insekten verschont wirst, weil die halt Angst vor Libellen haben. Keine Ahnung, ob das ein Hoax ist oder ob das
wirklich funktioniert. Du wirst auch von allen Mitmenschen verschont, die denken, der hat aber auch nicht mehr alle Latten am Zaun.
Ja, aber wenn es hilft, also keine Ahnung, ob es hilft, aber
ist wahrscheinlich das Gleiche wie die Leute, die diese braun zerknüllten Papiere aufhängen, sagen, das sieht aus wie ein Wespennest und dann kommen hier keine was auch immer. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe meine Schwiegermutter nämlich in ihrem Garten ausprobiert oder wieder und hat gesagt, ja hier, dann habe ich hier so ein Wespennest-Fake, das hängen wir jetzt auf und die ganze Zeit beim Pizzaessen wurden wir von Wespen belästigt ohne Ende. Das
geht halt davon Scheiß aus, dass die Viecher schlau genug sind, das zu erkennen. Also was wirklich hilft, ist Hornissennest auf der Terrasse, dann kommen keine Wespen.
Das hatten wir ja immer noch an den Proben. Also ich hab ein Hornissennest jetzt auf der Terrasse.
Sehr gut.
Da ist auch reger Flugverkehr.
Ja, uns sind leider nicht eingezogen. Also die haben mal geguckt, haben da in das Loch geguckt, haben wir gesehen, sind aber wieder weggeflogen. Also die sind nicht eingezogen leider. Also dieses Jahr haben wir leider kein Hornissennest auf der Terrasse. Schade.
Ja, wir schon. Also bei uns wird geflogen und gebaut und gemacht und getan.
Sehr gut.
Aber trotzdem hatte ich jetzt eine Wespe neulich beim Essen.
Echt?
Die war okay. so eine ganz kleine, so irgendwie so eine von diesen Arten, die so recht winzig sind. Und die hat da so ein bisschen rumgenervt.
Eine ist noch machbar, finde ich.
Ja, genau, eine ist noch machbar und die ist dann auch irgendwann abgehauen. Also die war bei jedem mal so gucken, hat sich alles Essen, was da so ist, mal angeguckt und dann ist sie aber auch bei der abgezischt. Von daher, ja. Dass sie abgezischt ist, stand jetzt zumindest vom äußeren Ansehen her, was sie so riecht, weiß ich natürlich nicht oder was sie sonst so sieht. Aber so vom Äußeren würde ich sagen, es war in dem Augenblick keine Hornisse in der Nähe, die sie jetzt irgendwie vertrieben hätte oder so. Aber vielleicht ist ihr dann irgendeine Duftwolke in die Nase gestiegen oder was auch immer.
An deinem Libellenhut.
Genau. Ribelle, wie dein Sohn immer sagte damals im
Urlaub. Ja, stimmt. Ribelle.
Genau. Damit sind wir nahtlos in der nächsten Kapitelmarke. Herr Giesbeck, falls Sie da sind, bitte jetzt einmal drücken.
Ja, was drücke ich?
Jetzt kommt die Bewässerungsanlage.
Ribelle.
Ach so. Denn wir sind ja jetzt quasi schon mehr oder weniger flüssig übergegangen wieder zu meiner Terrasse. Wenn man so in den Urlaub fährt, an Tagen, wo es 30 Grad hat oder an Wochen, wo es über 30 Grad hat und man hat ein Hochbeet und mehrere Balkonkästen und man hat ganz viele Blumentöpfe da rumstehen.
Ich habe Vögel, die ich füttern muss. Die fressen so viel momentan.
Da musst du auch irgendwas automatisieren.
Ja, das ist schwierig. Eher
aber du hast ja noch einen Schwiegervater,
der automatisiert Futter nachfüllt. Ja,
ja gibt's. Hab ich schon gesehen auf Instagram, Leute, die Hühnerhäuser automatisieren.
Ja, ja, stimmt, mit so großen Röhren, gell?
Ja, genau, und dann wird es irgendwie, also irgendwo wird Wasser gefiltert und gespendet und irgendwo kommt immer Futter aus so Röhren nachgerutscht, genau.
Ja, aber die Hühner, also ich mache denen ja auch immer frisches Wasser hin und die trinken halt immer vor allem das Wasser, was in der Abdeckung vom Sandkasten sich sammelt und da halt eine Woche alt ist. Ja. Flaches Gewässer, eine Woche alt, das trinken die. Also ich kann ihnen auch nicht helfen. Also, naja. Vielleicht schmeckt es besonders gut.
Ja, na jedenfalls hat meine Frau, bevor wir weggefahren sind, gesagt, irgendwie, was machen wir denn mit den ganzen Pflanzen draußen und soll ich die sowieso fragen und wollen wir meinen Vater fragen und dann haben wir so rum überlegt oder könnte man nicht auch irgendwie, kann man nicht irgendwas bauen, dass das irgendwie gegossen wird? Und bei dem letzten Moment dachte ich, wir lassen meinen Vater da raus und die andere, die hat sowieso drei Kinder, die muss jetzt hier nicht gequält werden mit sowas.
Gießt ihr momentan?
Ich habe
noch fast nicht gegossen dieses Jahr.
Ja gut, du hast halt auch richtige Erde, ne? Das ist nochmal was anderes als ein Hochbeet oder ein Balkon.
Also ich gieße auch nur das, was ich in Töpfen habe, ja.
Ja.
Okay.
Aber ich glaube, eine Pflanze habe ich so schon ersoffen.
Ja,
Topf mit Löchern unten. Also, Pflanze, was willst du?
Habe ich, glaube ich, jetzt mit meiner neuen Bewässerungsanlage auch mit einer Pflanze gemacht.
Klappt ja super.
Ist noch nicht, ja, das Problem war, diese Idee hat meine Frau geäußert, irgendwie sowas wie 2 Tage, bevor wir losgefahren sind. Und da war ich ja noch krank. Und dann habe ich an dem letzten Tag, wo ich quasi so einigermaßen wieder gangbar war, bin ich in den Baumarkt gefahren und habe alle möglichen Teile auf einmal geholt und habe das dann zusammen zu Hause zusammengebaut, aufgebaut und am nächsten Tag sind wir in Urlaub gefahren. Und da habe ich morgens noch eingestellt und die Automatisierung dran gemacht. Und dann sind wir in Urlaub gefahren. Also das war sehr hektisch und ich hatte wenig Zeit zur Feinjustierung. Und was ich gebaut habe, ist, ich habe ja keinen Festwasseranschluss auf der Terrasse. Ich habe normalerweise einen Schlauch, den ich mir durch die Balkontür legen kann ins Bad. Da habe ich so einen Gardena-Adapter, den ich an den Wasserhahn dran machen kann. Und dann kann ich mit dem Schlauch irgendwie, wenn ich draußen auf der Terrasse ein Planschbecken befüllen will oder sowas, oder wenn ich mal sehr ausgiebig gießen will oder für meinen fantastischen neuen Hochdruckreiniger. Und das will ich natürlich aber so nicht lassen. Wir haben ja hier doch den einen oder anderen Gewittersturm, der hier so durchtobt, und auf einer Dachterrasse nochmal extra mit extra Windgeschwindigkeit im Vergleich zu unten. Da kannst du ja nicht eine Balkontür offen lassen mit einem Schlauch durchliegen, wenn du 14 Tage nicht da bist oder so. Das geht nicht. Einbruchsgefahrmäßig sehe ich das jetzt nicht so
eher eng, nicht,
weil man kommt hier nicht so richtig aufs Dach. Also es
Fallschirm.
Gäbe, ja, genau. Insofern, das wäre vielleicht noch machbar, aber du kannst es halt nicht offen lassen wegen des Gewitters. Und insofern war jetzt klar, du brauchst irgendeinen Wasservorrat draußen, also habe ich eine große Regentonne gekauft und mit 200 irgendwas Litern. Ich war bei noch größeren Tonnen dann irgendwann skeptisch, so was so die Bodenbelastung angeht. Also du kannst natürlich auch 500 oder 1000 Liter Tonnen kaufen, die sind aber auch nicht gerade klein. Und ich weiß nicht, ob das so cool wäre, wenn ich jetzt irgendwie so auf diesen Pseudo-Holzboden da, wo dann auch noch Leute drunter wohnen, einfach mal so 1000 Liter Wasser hinstelle. Ist vielleicht nicht so.
Ist nicht im Urlaub und dann landen die 1000 Liter Tonne bei den Nachbarn unten.
Ja, also das
oder sie friert im Winter durch, oder damit sie nicht durchfriert, lässt halt 1000 Liter Wasser spontan mal ab.
Genau.
Auf dem Balkon runterfliegen.
Ja, das wäre kein Problem, weil mein Balkon ist ja unten drunter, gibt es eine Entwässerung, die geht in eine Regenrinne rein. Also 1000 Liter Wasser auskippen wäre überhaupt kein Thema, das würde ich einfach
machen. Je nachdem wie schnell.
Ja, nee, der ist unter den Brettern, auf denen man geht, die haben ja so Schlitze, da würde das Wasser dazwischen durchlaufen.
Okay.
Und unter diesen Dingern ist locker so ein Ständerwerk drunter, das ist mindestens an den hohen Stellen 15 Zentimeter hoch oder so. Über die gesamte Terrassengröße. Also da kriegst du locker 1000 Liter rein, bevor es zur Seite wieder, also bevor du quasi so viel Wasser drin hättest, dass es zwischen den Brettern wieder hochkäme. Von daher, das wäre easy. Nee, ich habe 200 Liter gekauft, 200 Liter Tonne, das ist so im Baumarkt quasi die kleinste Regentonne, die du kriegen kannst, weil die Leute stellen sich das ja normalerweise im Garten auf dem festen Boden und haben solche Bedenken nicht. Und dann habe ich eine Tauchpumpe gekauft. Gibt es spezielle Tauchpumpen, die quasi nur so dafür da sind, Dinge leer zu pumpen, aber keinen Druck erzeugen. Das wäre natürlich das Falsche. So eine darf man nicht kaufen, das würde nicht funktionieren. Das haben auch Leute, habe ich auf YouTube gesehen, auch schon gemacht, diesen Fehler. Versucht, Bewässerungsanlagen mit sowas zu bauen, das bringt nichts. Die sind dann einfach in der Regel dazu da, wenn du so einen vollen Keller hast oder so. Die erzeugen keinen Druck, aber machen unheimliches Volumen pro Stunde. Was ich brauchte, war eine, die, wo das Volumen pro Stunde eigentlich völlig nebensächlich ist, die halt genug Wasserdruck erzeugt, dass du so auch sowas wie einen Rasensprenger oder so betreiben könntest. Den brauche ich jetzt natürlich nicht, aber wo man halt ein bisschen so das Äquivalent einer Wasserleitung ungefähr herstellen kann.
Aber gibt's da nicht irgendwie so hier Gardena-Tropfleitung und sowas?
Ja, aber Gardena-Tropfleitung, wenn du keine Pumpe dazwischen machen willst, dann müsste ja die Tonne höher stehen als...
Ja, nee, aber, ja genau, aber gibt's das nicht so in Kombination, dass du die das schon...
Also mit Pumpe meinst du?
Ja.
Ja, solche Systeme gibt es, aber nicht für diese Größenordnung. Die sind dann in der Regel so mit einem kleinen Mini-Wasservorrat so für deine Pflanzen zu Hause in der Wohnung oder so über den Urlaub retten. Sowas gibt es. Das nächstgrößere System ist dann auch von Gardena, habe ich auch gekauft, Microdrip heißt das. Das möchte einfach an einen Gardena-Schlauch, also an eine Wasserleitung angeschlossen werden. Und da liefert nichts mit. Also ist dann so, das der Beginn von diesem System sozusagen, wenn du das aus seiner Starter-Pack rausholst, ist an einem Ende ist so eine Gardena-Kupplung dran und der Rest, den kannst du dahinter dann zusammenbauen aus den Teilen, die in der Schachtel sind. Und da möchte aber schon ein bisschen Wasserdruck rein, damit die Dinger alle funktionieren und damit du das auch über viele Meter spannen kannst.
Okay.
Und genau das habe ich gekauft. Also drei Teile quasi, eine Wassertonne, eine Gardena-Tauchpumpe, die auf Druck geht und wo halt das Ende sozusagen ist dann so ein Gardena-Wasserhahn. Und du, wenn du Strom anmachst, dann fängt sie an, Wasserdruck zu erzeugen. Ich habe so ein Automatikmodell gekauft, was auch, was du, wo du den Strom theoretisch anlassen könntest. Und wenn der Schlauch kein Wasser abnimmt vorne, dann schaltet sich die Pumpe auch aus, nachdem sie Druck aufgebaut hat. Und überwacht dann den Druck und springt wieder an. So ähnlich wie die Dinger, die du auch in deiner Bar verbaut hattest, Stefan. Mhm. Und das dritte Teil, dann dieses Micro-Dip-System. Da habe ich einfach erstmal das Starter-Pack gekauft. Und da kriegst du dann zwei Schlauchdurchmesser, einen dicken und einen dünnen. Und die Idee ist, dass man mit dem dicken quasi so das grobe Verteilnetz baut. Und dann gibt's immer so Adapter, so T-Stücke, Abzweige von dem dicken Schlauch quasi auf den dünnen Schlauch. Und mit dem dünnen Schlauch machst du dann Verbindungen von dem dicken abgehend quasi einen so einen Strang, und den kannst du dann, den legst du durch dein Beet, und dann nimmst du eine Schere und schneidest den an jeder Stelle, wo eine Pflanze ist, durch und setzt so einen Tropfer ein. Und in dem Starterpack sind 35 Tropfer drin, aber du kannst dann so 5er oder 10er Packungen für kleines Geld nachkaufen. Und du kannst auch diesen dünnen Schlauch nachkaufen, den großen und die ganzen Adapter. Es gibt 1000 Stück, ist wie so ein Set von Bastelkram mit ganz vielen lustigen kleinen Elementen, wo man sich fragt, brauche ich das, brauche ich das, brauche ich eine 90-Grad-Düse, brauche ich eine 180-Grad-Düse, brauche ich eine 360-Grad-Düse, brauche ich alle davon? Und Erdspieße, um das Ganze so reinzustecken und den Schlauch quasi daran zu hindern, irgendwo hinzuwandern, wo er nicht hin soll. Ja, und dann habe ich ein produktiver Einsatz der Freeform-App auf dem iPad. Ich hatte sie noch nie vorher für irgendwas Produktives benutzt. Dann habe ich angefangen und habe meinen Plan hingemalt und habe durchgezählt, wie viele Eckstücke brauche ich, wie viele T-Stücke brauche ich, wie viele Tropfer brauche ich, wie viele Meter Schlauch brauche ich und wie baue ich das auf, wo mache ich Absperrhähne rein, damit man Einzelsegmente absperren kann oder nicht absperren. Und tatsächlich habe ich nur 3 Zusatzschachteln für insgesamt 15 Euro oder sowas zusätzlich zu dem Starter-Set gebraucht. Also ich bin da sehr gut ausgekommen mit dem, was im Starter-Set drin ist. Und es sind auch immer noch ganz viele Teile übrig. Also ich könnte es noch erweitern. Also wenn meine Frau jetzt spontan beschließen würde, sie stellt da irgendwie noch 6 Töpfe hin, dann wäre das kein Problem, die noch mit anzuschließen. Und ja, dann habe ich eine Zeitschaltuhr dran gemacht und habe halt, beziehungsweise nicht eine Zeitschaltuhr, sondern eine schaltbare Steckdose, die ich in HomeKit steuern kann. Und dann habe ich da ein
Zeitprogramm. Warte, was kannst du die steuern? Ach nee, ja, HomeKit. Ach, Entschuldigung, ja.
Ja, die würde natürlich auch in Home Assistant funktionieren.
Ja, ich dachte jetzt, du hättest mir so nebenbei erzählt, dass du jetzt Home Assistant installiert hast.
Ach so, nee, tatsächlich bin ich immer noch auf I.O. Broker. Aber in dem Fall habe ich eigentlich in I.O. Broker echt nichts weiter gemacht als dieses Plugin hatte ich eh schon, weil ich diese Steckdosen ja schon lange habe. Und diese Steckdose lag jetzt, weil sie war für irgendeine Lichterkette zuständig, die aber da nicht mehr hängt. Und deshalb war die jetzt in die Schublade gewandert, diese Steckdose. Da habe ich die einfach rausgeholt. Die ist jetzt nicht für einen Außeneinsatz gemacht, aber die wird ja da im Endeffekt auch nur für die Urlaubszeit und vielleicht noch ein paar zusätzliche heiße Wochen oder so draußen bleiben. Und da habe ich mit zwei
Gewitter, Regenschauer und so, gell?
Ja, aber da habe ich mit zwei Plastikkisten was MacGyvert, wo quasi
Du warst ja schon mal bei uns. Du hast ja gesehen, wie unser Garten verkabelt ist und leben auch noch alle.
Ja, also ich habe das, da sollten jetzt natürlich die Kinder bei Regen nicht dran gehen, aber ist ja im Wesentlichen für, wenn wir nicht da sind. Und ich habe das so hinmerkt, dass da eigentlich ziemlich sehr sicher kein Wasser an die Steckdose kommen kann, selbst bei starkem Regen, weil sie sich in einer Plastikkiste befindet und diese Plastikkiste auch nicht wegfliegen kann. Die habe ich beschwert und alles, das, außerdem ist sie eingeklemmt zwischen der Wand und einem Stuhl. Und also da kommt kein Wasser dran. Luftfeuchtigkeit könnte so über die Dauer, wenn die jetzt da immer draußen bleiben würde, würde Luftfeuchtigkeit dieses Ding wahrscheinlich irgendwann korrodieren und irgendwie kaputt machen, aber bei die 3 Wochen, die sie jetzt da sein wird, ist wahrscheinlich nicht so problematisch. Und dann werde ich sie irgendwann vielleicht mal durch irgendein außenfähiges Schaltgerät ersetzen müssen. Was jetzt so ein bisschen das Problem war, ist, dass es schlecht dosierbar ist teilweise, also du kannst diese Absperrhähne für so ganze Stränge kannst du auch benutzen, um den ganzen Strang im Vergleich sozusagen zum Gesamtsystem ein Stückchen runter zu regeln oder eben ganz zuzudrehen, weil das alles wie so kleine, wie so Wasserhähne sind. Und im Hochbeet habe ich Düsen verbaut, also Sprühdüsen, und habe also in jede Ecke eine 90-Grad-Düse gemacht. Also die sprühen sich quasi so über Kreuz alle gegenseitig an. aus jeder Ecke feuert ein Wasserstrahl mit 90 Grad in das Hochbeet rein und aus den anderen drei Ecken halt auch. So dass, wenn das an ist und du guckst in das Hochbeet rein, dann siehst du zwischen den ganzen Pflanzen, das ist im Moment sehr, sehr voll gewuchert mit Pflanzen, dann siehst du zwischen den Pflanzen einfach so einen wilden Wassernebel und danach ist es relativ gut bewässert. Das Problem ist so ein bisschen, ich muss es wegen des Hochbeets relativ lang anlassen und dann sind manche von den anderen Pflanzen schon so ein bisschen überflutet, aber es gibt auch ein, zwei Pflanzen, die in recht großen Töpfen sind, wo man dann sagen würde, ja, für die war es jetzt aber eigentlich zu wenig, aber die kannst du dann nicht separat einstellen. Also da müsste ich jetzt wahrscheinlich nochmal den Schlauch durchschneiden und sagen, okay, dann kriegt dieser Topf halt einfach zwei Tropfer. Und weil was durch so einen Tropfer durchgeht, ist relativ konstant. Du kannst so ein bisschen vorne an der Kappe drehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert nicht so wahnsinnig viel. Ja, und dann habe ich so ein bisschen rumexperimentiert und dann wusste ich natürlich erstmal nicht, wie lange halten 200 Liter Wasser. Und dann habe ich meinem Vater dann doch noch gebeten, ob er mal in der Mitte der Woche einfach einmal vorbeikommen kann und vielleicht, wenn es gut geht, einfach nur in die Tonne guckt und feststellt, sie ist noch voll genug. Und dann kann er eigentlich direkt wieder gehen. Und so war es auch. Gekommen, hat gesagt, die ist noch überhalb voll und da war so ziemlich genau die Hälfte des Urlaubs rum. Und habe ich gesagt, ja prima, dann, weiß nicht, guck noch nach dem Briefkasten und geh wieder. Hat er dann auch gemacht. Ansonsten hatte ich den Schlauch bereitgestellt und im Bad angeschlossen, hat gesagt, ansonsten hättest du nur Terrassentür auf, Schlauch ausrollen, vollfüllen, Schlauch wieder einrollen, Terrassentür wieder zu und dann wärst du fertig gewesen. Der Rest läuft automatisch und das war schon irgendwie cool zu wissen, dass die Pflanzen morgens und abends gegossen werden und dass das alles so automatisch funktioniert, obwohl ich irgendwie...
Fehlt dir jetzt im nächsten Schritt noch so ein Feuchtigkeitsmesser für die...
Richtig, ein Feuchtigkeitsmesser für die Dings und um meinen Vater zu entlasten, wenn doch eh schon dauernd hier Regensturm ist, irgendwas, was den Regen wirklich auch in die Regentonne rein, es ist ja gekauft, kaufen tut man ja eine Regentonne und bei mir ist eigentlich eine Frischwassertonne,
ja,
ich mit Regenwasser befülle, weil ich ja keinen Anschluss an die Regenrinnen, die gehören ja dem Vermieter, da kann ich ja nicht einfach dran rumbohren. Aber sie steht im Moment in einem Kinderspielhaus und das hat natürlich zwei Dachhälften. Die sind jetzt nicht besonders groß, aber Kleinvieh macht auch Mist.
Ja.
Und man könnte irgendwie darüber nachdenken, wie kriege ich das Wasser von diesem Spielhaus in die Tonne rein. Die Kinder haben ein bisschen gemosert, dass ich ihr Spielhaus als Tonnenhaus jetzt quasi in seiner Innenfläche halbiert habe. Aber faktisch benutzen sie es sowieso nur als Gerümpelkammer für ihre ganzen Spielsachen auf der Terrasse, die sie da einfach reinschmeißen, aber nie in diesem Spielhaus spielen.
Wenn aufgeräumt werden muss. So, jetzt aufräumen. Okay.
Ja, alles rein. Genau. Da guckst du da rein und denkst dir, ey, kein Wunder, dass ihr da drin nicht spielt. Es ist einfach voller Gerümpel.
Aber die Frage ist, kann man nicht doch vielleicht irgendwie das Dach anzapfen, ohne da baulich irgendwas zu beschädigen?
Wenn du da Ideen hast, immer her damit. Ich wüsste jetzt nicht, wie. Also wenn man sich das so anguckt, wie das so gemacht wird, wenn du sowas kaufst, dann ist das in der Regel so ein Element mit demselben Durchmesser wie das Fallrohr vom Regen, was oben vom Dach kommt. Und dann wird also ein Stück, so sagen wir mal 15, 20 Zentimeter oder so, aus dem Fallrohr rausgeschnitten und dann wird dieses Element dort eingesetzt und das hat so einen Abzapf zur Seite rüber, den du dann in deine Regentonne leitest und was die da in der Regel eingebaut haben, ist irgendeine Art von Mechanismus, dass sie die herunterfallenden Blätter und Dreck und Zeug, was da so runterkommt in so einer Regen.
Ja, so ein Wasserdieb.
Ja, genau.
Das glaube ich, ja.
So ein Fallrohr, dass der ganze Dreck möglichst weiter einfach im Fallrohr runterfällt und du nur Wasser abzapfst. Wie genau das innen aufgebaut ist, keine Ahnung.
Und sorgt was meistens dann in dafür, der Regel, dass man nur einen ganz kleinen Teil des Wassers wirklich bekommt und dass es dann zu wenig ist. Also das hat
nee, auch die sagen, also die in der Werbung sagen sie 85% von dem, was da durchgeht, würden sie klauen. Und der Rest würde quasi Erfahrung drin bleiben, um den Dreck mit weiter zu spülen. Und was sie dann auch noch haben in der Regel, wenn es die besseren sind, ist irgendwie so eine Art Rückschlagventil oder so, wenn der Wasserstand in der Tonne hoch genug ist, dann schließt das Ding, dass er dir nicht ständig die Tonne überflutet. Dass sie nicht, also da, wo sie steht, dann irgendwann nur noch in einer riesigen Matschpfütze steht, weil du da das ganze Wasser vom ganzen Dach ständig neben die Tonne kippst, sondern dass der dann zumacht und quasi nichts mehr aus dem, also dann alles im Fallrohr runtergeht. Frag mich nicht, wie das funktioniert, wahrscheinlich irgendein Rückschlagventil, was dann einfach zumacht, da hast du wahrscheinlich so einen Rückstau in dem kleinen Minirohr und dann.
Am Ende muss man sagen, Wasser ist noch viel zu billig, gell? Also Frischwasser. Das ist eigentlich lohnt sich das. Ich habe das. Wir haben ja auch eine Wassertonne vorne vorm Haus, weil meine Frau eine wollte, die das Wasser aufnimmt, was von unserem. Das führt jetzt ein bisschen weit, aber wir haben ja meistens am Tag, also wir haben nur an kurzen Zeiten am Tag haben wir eine Zirkulationspumpe in unserem Warmwassersystem. Und sonst haben wir halt, wenn wir Warmwasser wollen, müssen wir erstmal das Rohr füllen vom Keller bis zum ersten Stock. Und dabei läuft ja Wasser weg. Und das sammeln wir in einem Eimer, das sind meistens ziemlich genau 10 Liter. Und die schütten wir über ein Trichtersystem von unserem Balkon praktisch in eine Tonne, die vorm Haus ist. Und um damit eben Blumen zu gießen, damit es halt nicht weg ist. Ja? Es ist halt Wasser, was einfach weg wäre.
Ja.
Und ich habe aber, als wir die...
Gießt du damit deine Heidelbeeren?
Nee, Heidelbeeren habe ich nicht vorm Haus.
Ach so.
Heidelbeeren habe ich hier hinterm Haus.
Weil das macht die Heidelbeeren kaputt.
Nee, Heidelbeeren gieße ich gar nicht.
Warum macht das die kaputt? Die brauchen Dreckwasser oder was?
Falscher pH-Wert.
Weil die kein Kalk möchten.
Ja.
Die brauchen Moor.
Nicht so kalkig wie bei euch.
Ach so, ja.
Aber nee, damit gieße ich die Rose vorm Haus. Also das ist eigentlich ausschließlich für die eine Rose vorm Haus. Und ich habe aber, als wir diese Wassertonne gekauft haben, habe ich immer geguckt, was Wasser kostet und was die Wassertonne kostet und wie viel Wasser du kaufen kannst, bis du so eine Wassertonne drin hast. Das ist vollkommen irre. Ist bei euch natürlich ein ganz anderer Fall, weil ihr braucht ja die Tonne, um eben das, wie du beschrieben hast, das Ding zu bewässern. Das heißt, du hast ja keine Alternative. Aber es wäre bei uns, wäre es wahrscheinlich günstiger, wenn ich einfach statt die Wassertonne zu kaufen, einfach immer die Gießkanne am Wasserhahn voll machen würde. Also Wasser ist einfach, ja, also was ich damit sagen will, ein System zu bauen, was Wasser von eurem Dach klaut, das ist schon eben MacGyver-Tum, aber es hat nichts mit Kostensparung zu tun. Also es ist am Ende doch billiger.
Ja, am Ende ist dann auch noch, da ist dann dreckiges Wasser in meiner schönen, sauberen Tonne.
Ja, das kommt auch dazu, ja, genau.
Also im Moment ist das ja, wenn du die aufmachst, wenn sie so voll ist und du schaust in 200 Liter glasklares Wasser, was absolut, also so sieht ja nie eine Regentonne sonst aus.
Nee. Wenn du
eine Regentonne aufmachst, ist immer irgendwie Mücken wohnen da drin und sonst irgendwas. Die steht ja jetzt da erst irgendwie anderthalb Wochen oder sowas und schaust halt rein und ist so, oh, da könnte man baden gehen drin.
Können Sie eine Eistonne draus machen.
Ja, genau. Ja, nee, von daher, das war mein lustiges Projekt und jetzt steht ja bei mir nochmal ein Urlaub bevor. Das war auch so ein bisschen der Hintergrund, weil für eine Woche Allgäu hätte ich das jetzt nicht unbedingt bauen müssen. Aber es war halt klar, okay, wir sind danach nochmal weg und es wird jetzt die ganze Zeit heiß sein und mein Vater fährt dann auch nochmal weg und irgendwie, wir müssen da so ein bisschen überbrücken und dann habe ich gedacht, gut, dann baue ich sowas. Oder außerdem, wenn die Frau schon sagt, kann man da nicht was bauen, das ist doch so, da wirst du doch sofort spitzhörig und denkst dir, aha, ich baue da mal was. Schatz, ich bin da mal weg, ich bin mal im Baumarkt. Und da habe ich dann mal was gebaut und das hat Spaß gemacht. Und jetzt
ja, eben, ey, klar, dafür ist es natürlich super. Ja? Das ist halt so Tüftelei.
Genau. Ja, und dann musst du dann immer so fühlen, oder? Ja, die Zitrone braucht ein bisschen mehr und die Erdbeeren brauchen ein bisschen weniger. Und
ja, das ist aber doch cool, wenn du dann eben genau so Sachen hast. Ja.
Ja, und es ist sehr lustig. Ich sitze dann morgens so hier beim Frühstück, hast das Fenster offen, also die ganze Terrassentür jetzt morgens. Man versucht ja morgens so viel wie möglich kalte Luft in die Wohnung zu bekommen, wie man irgendwie kriegen kann, bevor die Sonne wieder durchdreht. Ja,
genau. Über Nacht.
Und während du da so rumläufst und deinen Kaffee in der Hand hast, plötzlich hörst du es draußen so. So, ah, okay, ist 9 Uhr, alles klar. Bewässert es kurz für eine Weile und dann schaltet es sich wieder aus. Und ja, fantastisch. Schöne Spielerei. Weiter geht's. Das war
sehr
mein
gut.
Bewässerungsanlagenthema.
Du hast noch ein Thema mitgebracht. Was? Butterflies AI.
Das habe ich bei Bits und so geglaubt.
Ich freue mich jetzt schon über die Fragen, die der Christoph gleich stellen wird.
Genau, was? Deshalb habe ich das eigentlich auch hier reingetan. Also, Butterflies AI ist ein Social Network, Foto im Grunde selbst, im Grunde ist das wie Instagram. Leute posten, Leute? Hm, warte. Entitäten, Accounts auf diesem Dings posten Bilder von sich in der Regel und kommentieren darunter, was sie da so machen. Und dann kann man Likes vergeben und man kann das speichern und man kann kommentieren und andere kommentieren und man kann die Kommentare lesen und so weiter. Im Grunde sieht es aus wie Instagram. Nur ohne die Videos, ohne die Reels, so wie Instagram früher war. Der Clou ist nur, das sind nicht alles echte Menschen, die da leben, sondern im Gegenteil. Die echten Menschen können da interagieren, aber im Hauptsächlichen sind es die AIs von den Menschen. Du erschaffst also deine sogenannten Butterflies. Du erschaffst Kreaturen, die aus AI generiert werden. Du kannst also so ein bisschen schreiben, wer das sein soll und was der so für einen Hintergrund hat oder sie oder es oder was auch immer, wie die so sein sollen. Und dann kannst du auch entweder die automatisch einfach handeln lassen in ihrem eigenen Sinne oder du kannst ihnen auch so Prompts schreiben, kannst sagen, mach mal einen Post, der so und so und so und so aussieht und weiß nicht, wo du das und das gemacht hast oder so. Und dann posten, generiert diese KI was und postet das dann. Und das Lustige ist, dann reagieren halt andere KIs von anderen Leuten, die andere Figuren reagieren darauf und kommentieren dann und dann fangen die an, sich hin und her zu diskutieren und sich gegenseitig zu liken und so weiter. Und dazwischen können theoretisch die eigentlichen Accounts der Menschen sozusagen auch noch mitmachen. Die Menschen können auch die KI-Bilder liken und können die kommentieren und vielleicht antworten dann noch welche und so.
Ah, herrlich, das muss ich meiner Frau erzählen.
Und ja, deine Frau flippt aus, wenn du ihr das erzählst.
Das dreht völlig hohl.
Und das Coole ist halt,
fantastisch,
was die Leute da für KIs erschaffen. Also ich habe im Moment 3 Stück. Einmal so ein Beach Girl, die immer spärlich bekleidet irgendwo am Strand rumhängt und außerdem in einer Bar arbeitet und die ganze Zeit sich nicht entscheiden kann, ob sie jetzt mehr am Beach sein möchte oder mehr betrunken sein möchte, so ein Partygirl. Dann habe ich einen Wikinger, der gerade England ausraubt, auf dem England-Feldzug ist und England überfallen möchte, aber eine starke Angst vor Hühnern hat.
Fantastisch.
Der mag keine Hühner, der hat Angst vor Hühnern. Weshalb er dann immer irgendwo gebratene Hühner oder so dabei hat. Oder manchmal überwindet er seine Angst. Zum Beispiel ein Bild, da hat er einen Hahn in der Hand und da hat die KI auch so ein bisschen versagt, weil der Hahn ist ungefähr nur genauso groß wie seine Faust. Das ist so ein Zwerghahn oder so, weiß ich nicht genau. Und die KI ist aber immer der Meinung, dass, ich habe nicht gesagt, dass der ultra muskulös sein soll, aber die KI geht davon aus, dass alle Wikinger groß, blond, blauäugig und ultramuskulös und bärtig sind. Ich glaube, bärtig habe ich angefordert in meinem Text, aber dass er aussehen soll wie ein verdammter Wrestling-Star, habe ich nicht angefordert, aber die KI malt ihn immer so. Das scheint so automatisch mitzukommen. Und der ist ständig irgendwie dabei, mit blöden Sprüchen England auszurauben. Und was habe ich noch? Einen Weltraummenschen, der irgendwie durchs All fliegt und irgendwie Raumschiffkapitän ist.
Ist das nicht nach kürzester Zeit total langweilig? Also ist natürlich total kreativ, das sehe ich ein. Aber wenn die dann selbst im eigenen Saft irgendwie miteinander interagieren, ist das nicht total langweilig?
Das habe ich zuerst auch gedacht, als ich das in Bits und so gehört habe. Und dann habe ich es ausprobiert und es ist schon irgendwie addictive. Stefan, hast du das auch gehört bei Bits und so?
Na klar habe ich das gehört und na klar habe ich auch.
Jetzt komm, was sind deine Viecher?
Ich habe angelegt, ich habe einen Typen, der irgendwie dauernd Negronis trinkt und Podcasts versucht zu machen, also.
Uns halt.
Inspired by whatever.
Ja, aber das Problem bei denen ist halt, die sind alle Charaktere werden da immer zu hot.
Mhm.
Also das ist halt, das habe ich neulich auch irgendwo.
Sexualisiert oder was?
Ja, das, aber auch einfach, einfach nur schöne Menschen. Wo war das denn? Wo habe ich das denn neulich gehört? Dass du halt nicht in der Lage bist, über KI hässliche Sachen zu kreieren.
Mhm.
Weil die halt auf, also die Sachen, die halt schön sind, die werden halt gepusht und so. Ja, und also mir ging's so, wie der Christoph gefragt hat, so, ja, wird es nicht irgendwann langweilig? So, ja, ich habe es letztes Mal vor 5 Tagen reingeguckt, habe ich jetzt eben festgestellt. Also ich habe jetzt eben reingeguckt, weil der Bob halt gesagt hat, oh, nehmen wir auf die Liste und da habe ich dann meine beiden mal wieder aktiviert. Und dann habe ich noch eine Frau, die irgendwie irgendwelche Abenteuer erlebt. Ich habe schon vergessen, was sie kann.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie gibst du diese Befehle, was das die Person ausmachen soll? Also schreibst du da Text rein?
Ja,
oder,
ja, du schreibst.
Oder gibt es genau da Auswahlmöglichkeiten? Oder?
Nee, du schreibst einfach Text. Du schreibst Text, das Ding gibt dir da auch so, wenn du den einen Text geschrieben hast, wo du die Figur beschreibst, dann will er, glaube ich, als zweites nochmal irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Du musst, glaube ich, zwei Texte eingeben. Einmal, wo du die Figur beschreibst und einmal, wie sie so drauf ist, so Pi mal Daumen. Und dann kannst du, wie gesagt, wenn die dann einen Post machen soll, kannst du entweder nur die sozusagen anpieksen und sagen, ihr mach mal wieder was. Mhm. Dann macht die von sich aus. Wenn du ganz lange wartest, macht sie auch so von sich aus. Oder aber du kannst anpieksen mit Prompt sozusagen und sagen, mach mal was und hier ist der Text, den du sozusagen als Inspiration nehmen sollst. Und dann macht sie sowas ungefähr, wie du gesagt hast. Und das Lustige, was auch andere Leute machen, was ich dann auch erst später entdeckt hatte, als ich meine Figuren erschaffen habe, ist, diese KI, die dahinter steckt, scheint nicht wahnsinnig viele Grenzen zu haben, Urheberrecht in irgendeiner Form zu verletzen. Die macht einfach alles, was du ihr sagst. Also Leute erschaffen Darth Vader, der aber irgendwo anders unterwegs ist oder so, keine Ahnung. Der Timo Hetzel von Bits und so hat irgendwie hier Wesley Snipes,
Smurfberry und Clooney Schorsch.
Der Clooney Schorsch?
Clooney Schorsch. K-L-U-H-N-I-E Schorsch.
Zufällig ein bisschen wie George Clooney aussieht, aber die ganze Zeit in Bayern sitzt und Bier trinkt. Fantastisch. Leute erschaffen Johnny Depp, Brad Pitt.
Ja, und folgt man denen dann? Oder?
Kannst du, ja. Musst du nicht.
Also, oder erfreust du dich nur daran, was deine Figur macht? Oder?
Beides. Beides. Das kannst du halten, wie du möchtest, wenn du nur deine Figuren dabei zuschauen möchtest und gucken möchtest. Wie meine komische Strandblondine hatte gleich auf ihrem ersten Post nach 5 Minuten 48 Likes.
Und ja, klar.
Was ist denn hier los? So viele Likes kriege ich
ja,
nicht.
So wie Instagram halt auch funktioniert.
Ja, aber halt sind nur wir mal von ehrlich. Anderen KIs. Also die anderen KIs sind auch notgeil und liken von leicht begleiteten Frauen. Einer hat hier Rocketman NK, also ne, Kim Jong-un. erzeugt, der auch die ganze Zeit irgendwie dumm in der Gegend rumsteht.
Und wie sind die Grenzen? Also das müssen keine Menschen sein, oder? Das können auch irgendwo
genau, ja,
ein Waschbär sein oder so.
Schlümpfe habe ich hier gesehen zum Beispiel.
Was ist Schlümpfe?
Schlümpfe, Ghetto-Banana. Das ist manchmal ist es eine Banane und manchmal ist es irgendein Typ, der ein Bananen-Outfit anhat und manchmal ist es auch irgendwie eine Mischung, ganz wilde.
Ja, Wally, Waste Warrior, also der Wally-Charakter, dann ist hier Winston Churchill. Also es gibt ganz, ganz viele, es gibt Katzen, die irgendwie durchs Weltall fliegen und keine Ahnung was. Also genau, der Timo hat, glaube ich, auch eine Katze, die im Todesstern wohnt, erschaffen. Und die macht dann auch irgendwie ständig Dinge halt im Todesstern.
Okay.
Und ja, Lara Croft und ich weiß nicht was, irgendwelche Wrestler. Hulk Hogan gibt's auch, aber den habe ich wieder entfolgt, nachdem der echte Hulk Hogan kürzelt. Komplett daneben.
Oh, das war hart.
Hab ich als Reaktion dem KI Hulk Hogan entfolgt. Ich weiß nicht, ob das jetzt überreagiert war oder nicht, aber ich fand das die richtige Maßnahme.
Hätte sie noch zur Rede stellen können.
Ja, vielleicht. Ach genau, was Timo auch noch erschaffen hat, ist Robocop, aber vom Prompting her so, dass was er in seiner Freizeit macht. Der ist dann immer baden im Wald oder so.
Auch eine sehr gute Idee, wenn man zum Großteil aus Stahl besteht, baden zu gehen. Hm?
Ja, also es ist
okay, muss ich mir anschauen, muss ich unbedingt meiner Frau davon erzählen. Das klingt
erzähl super. Deiner Frau davon, das ist die geht steil, da wette ich was.
Sehr lustig.
Ich müsstest du diese Explosion an Worten, die dann aus ihr rauskommen, müsstest du aufnehmen. Das muss man eigentlich in die Nachwelt festhalten.
Vielleicht kann man da auch eine Figur für Butterfly-Dings machen. Meine Frau, die, und dann beschreibe ich, wie meine Frau so ist und wie sie Butterfly kennenlernt. Und das soll das Ding dann verarbeiten.
Das ist eine gute Idee eigentlich. Ja, die Katze aus Matrix hat auch irgendeiner gemacht. Die,
ja, natürlich.
Diese Glitch, Matrix-Glitch-Katze. Ja, also wie gesagt, das Thema ist aus anderem Podcast geklaut, aber ich fand es so lustig, dass ich es unbedingt jedem mal erzählen wollte. Vor allem, genau wie dir Stefan gesagt hat, um zu hören, was du für Fragen stellst. Es ist schon wirklich ein bisschen out there. Ich weiß auch nicht, keine Werbung drin, es kostet nichts. Also, und KI-Bilder die ganze Zeit zu generieren und Texte und so weiter, ist ja auch nicht jetzt so das Billigste, was man mit Computern machen kann. Also, ja. Wenn du das at scale machst, brauchst du ja schon so ein Cloud-Provider, den du das rechnen lässt für dich, der schreibt dir am Ende des Monats schon auch eine Rechnung für. Also, die müssen eine Menge Venture-Kapital haben und ich sehe noch nicht so ganz, wie das mal irgendwann Geld abwerfen wird. Aber hoffen wir mal, dass die Leute, die das geschraubt haben, einen Plan haben.
Ein Uni-Projekt, wo sie irgendwas testen wollen.
Das glaube ich nicht. Also, wie gesagt, so KI-Zeug, Bilder generieren und so, das ist ja nicht billig. Das fällt, also wenn du das at scale machst, da brauchst du schon Rechenpower für. Das ist teuer. Keine Ahnung. Und irgendeiner muss ja auch diese App programmiert haben. Die ist zwar manchmal ein bisschen hackelig, aber sie ist an sich ja erstmal nicht schlecht. Also das tut schon so ungefähr, was es soll. Ja. Manchmal hängt sie sich auf, da muss man sie wegschießen. Manchmal ist sie ein bisschen langsam, aber.
Aber müsst auch für dein Handy geben, Christoph.
Sicherheit.
Ja, gehe ich von aus.
Ich seh dich heute Abend noch deinen ersten Avatar generieren.
Ja, Avatar, so einen blauen Frosch da irgendwie. Der die Weißen rettet oder so. Ja, kannst du mal umkehren, mal gucken, was dann passiert. Oder dir fällt schon was ein, was der Absurdes tun könnte. Fliegt zur Erde, verbessert hier alles.
So, das nennt sich Butterflies AI, oder?
Ja, das wirst du schon finden. Ist so ein,
ja, ich
vom Icon her, ist das so ein
pinker
Schmetterling auf schwarzem Grund, genau.
Perfekt, ja, habe ich.
Okay, bevor du aber jetzt da drin versinkst, erzählst du uns ganz schnell noch, was das untergegangene Wort der letzten Woche war.
Ja.
Ist leider untergegangen.
Wir mussten vorhin die Sendung nochmal hören. Deswegen haben wir heute ein bisschen später aufgenommen. Weil ich es mir nicht aufgeschrieben hatte. Das heutige habe ich mir aufgeschrieben. Aber das heutige war ja auch einfach. Das von letzter Woche war das Wort rachgrimmig. Und was so viel bedeutet wie rachgierig, also eine Rachgier. Eine mit Grimm verbundene Rachgier. Daher rachgierig.
Grimmig. Ich glaube, ich habe es gehört, aber ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern.
Genau, ich sagte, dass der in dem Bollywood-Film, also im Hauptfilm, ziemlich früh schon, dass die, ich glaube, in der Zusammenfassung, dass da eine Rache-Geschichte drin ist. Und da habe ich eben geschrieben, dass der, oder da habe ich erzählt, dass der Bösewicht, glaube ich, rachgrimmig sei.
So. Sehr schön. Und ja, diese Woche war es einfach, aber wir verraten es trotzdem nicht. Du hast es untergebracht.
Mhm.
Genau.
Relativ früh auch wieder.
Fantastisch. Dann bleibt nur noch, dass du, Christoph, uns verrätst, was wir in der
Kopf haben. Ich hoffe nicht. Nee, der
oder?
Stefan.
Nee, Stefan. Stimmt, Stefan. Oh, ja, wollte ja.
Das hätte mich jetzt kalt erwischt.
Ich habe einfach eiskalt benutzt, was in unserem Dokument steht. Und da steht es natürlich falsch drin. Nein, Stefan, du bist dran. Und du wolltest ja was Kurzes wählen. 1:40 hast du schon angesagt. Also ja. Wenn man jetzt vorher schon die halbe Sendung lang gesucht hätte, was gerade schön neu und 1:40 lang ist, hätte man es vielleicht rauskriegen können. Habe ich aber nicht gemacht. Wo gehen wir hin?
Nee, wir gehen zu... Dörfi, gehen zu Amazon.
Hast du gerade nochmal umentschieden? Habe ich das richtig interpretiert?
Ja. Immer zu dieser Klitsche.
Dieser Klitsche. Wir schauen Roleplay.
Aha. Roleplay.
Mit Katie Kuko, der Penny. Mhm. Und ja, sie machen irgendwelche Rollenspiele und plötzlich ist ihr geheimes Leben als Auftragskillerin aufgedeckt.
Okay.
Klingt nach, also unten steht Komödie, Action, Romantik. Ja, 1:40 die schnell weggucken. Ich habe wirklich nach was Kurzem gesucht.
Mit Bill Nighy.
Bill Nighy, ja.
David Oyelowo, haben wir auch schon
gesehen. Den haben wir auch schon gesehen, ja, ja.
Ja, ja.
Ah ja, stimmt. Ich weiß auch gerade nicht wo, aber der Name rings a bell.
Ja.
Ja, schön. Dann nehmen wir das.
Ja. IMDb Roleplay. 5,4. Na, mal gucken.
5,5 behauptet Amazon.
Ja.
Echt?
Schön, wie sie... Wahrscheinlich.
Bei mir behauptet es 5,4 bei Amazon. Das ist ja erstaunlich.
Echt? Ja, lustig. Bei mir?
An das Grunde oder was?
5,5, ja.
Das ist ja strange.
Das Lustige ist, ich bin jetzt mal extra zu IMDb gegangen, da hat er wirklich 5,5, also bei dir ist falsch.
Das ist ja irre.
Ja, der andere, den ich ausgesucht hätte, der hätte 5,4 gehabt.
Was wäre das gewesen?
Das sage ich nicht, weil sonst müssen wir den auch noch gucken.
Clever.
Okay. Ja, also Bob, du musst ihn ja nicht gucken, weil du bist ja im Urlaub.
Ja, ist richtig, ja.
Könntest du in der Solidarität mal mitgucken?
Das könnte ich tun, ja. Aber 5,5 ist jetzt kein...
Ja, das schau lieber den Bollywood-Film von letzter Woche.
Oh ja, stimmt. Guck den. Guck den wirklich.
Der ist wirklich gut.
Okay. Ja, ja, das habt ihr ja klar gemacht in der Sendung. Das ist mir nicht entgangen, dass das offensichtlich gut war.
Ja, ja. War
der hohe klar. Punkte gegeben.
Ja. Ja. Jo. Wahrlich.
Ich versuche gerade rauszukriegen, wo wir David Oyelowo gesehen haben. Und ich sehe lauter Sachen, die ich irgendwie vielleicht schon mal gesehen habe, aber irgendwie so richtig klingelt es gerade nicht. Hm. Also vieles bei, was man irgendwie so Jack Reacher, was nur irgendeine Nebenrolle scheinbar. Interstellar spielt er irgendwie ein Schulprincipal. Also es sind alles so Dinge, wo, ja, okay, aber nicht die Hauptrolle. Oder nicht eine von den Zentralen. Irgendwas wird es wohl gewesen sein.
Ja, aber ich komisch. Aber der Name sagt mir, ach, Encino spielt er mit, den habe ich auch noch auf der Liste. Nee. Na gut. Dann, Midnight Sky. Haben wir auch gesehen, ja?
Gut. Also er hat Martin Luther King in Selma gespielt, aber weiß nicht, ob ich das gesehen habe, ich glaube nicht.
Oh, und er spricht den Tiger bei Ein Tiger kommt zum Tee. Tolles
Buch. Das ist ein seltsames Buch.
Das ist ein tolles Buch, das lese ich so oft meinen Kindern vor.
Ich lese es auch wahnsinnig oft
schon seit Jahren.
Ich frage mich immer, was die Moral der Geschichte ist. Was ist denn die Moral der Geschichte?
Naja, dass man die Wasserleitung austrinken kann, wenn man nur genug trinkt.
Genau, ja.
Dass der Tiger, das ist auch so geil, wo er sich in der Küche umschaut, was noch zu essen da ist. Und es steht halt ein kleines Mädchen neben ihm, aber er isst lieber irgendwie den Salat oder so. Wo ich denke, ein Tiger würde genau diese Entscheidung treffen.
Ja gut, der Tiger ist ja vielleicht eine Chiffre für, weiß ich nicht was,
ja.
Besuch oder, weiß nicht, der Besuch frisst alles
sehr
weg
strange.
Oder
sehr strange.
Lass keine fremden Leute in dein Haus, weil sie dann alles aufessen, aber irgendwie der Tiger ist ja nett. Nee. Und
ja, nee, die sind ja auch total gastfreundlich und so. Und
die
ja auch
sind
okay,
mega gastfreundlich.
Also alles auffrisst und
ich so. Habe schon so oft, wenn da draußen irgendjemand eine sinnvolle Interpretation dieser Geschichte hat, dann bitte her damit in die Kommentare. Weil ich habe dieses Buch schon so oft vorgelesen und es ist
ein schönes Buch, es ist schön gezeichnet,
ist toll.
Man kann es gut erzählen.
Genau, und ich habe irgendwann meine Kinder, dann habe ich an
gute
dem Abend
Länge
keine
auch.
Zeit gehabt und dann habe ich so einen Speedrun durch das Buch gemacht und habe quasi nicht den Text gelesen, sondern habe das selber, glaube ich, auch noch in Dialekt so rotzig durchgeblättert ja, und ultraschnell
vorgetragen. Ich verändere auch immer die Stimmen. Ich habe immer, die haben immer irgendwelche Stimmen, die der Tiger spricht mal hoch und mal tief und
genau, der Vater war dann aus dem Ruhrpott und kam nach Hause und war total genervt und so. Und ich habe dann ein bisschen das angepasst. Die Kinder haben sich kaputt geeimert. Das war keine gute Entscheidung. Ich wollte ja eigentlich schnell durch das Buch durch, weil es spät war und die eigentlich schlafen sollten. Aber dann haben sie sich so kaputt gelacht, dass sie danach natürlich ewig gebraucht haben zum Einschlafen.
Ja.
Also wirklich schon sehr, sehr oft gelesen. Und jedes Mal frage ich mich, was ist die Moral von der Geschichte? Was will ihr das sagen?
Es macht einfach Spaß. Also es ist ja.
Das Buch ist von 1968, vielleicht.
Ja, ich habe Artikel darüber in der Frankfurter Allgemeinen gelesen und so. Ich habe Rezensionen rausgesucht, noch und nöcher. Keiner kann mir erklären, worum es in diesem Buch geht. Außer auf der ersten Ebene, da kommt ein Tiger und frisst alles auf und trinkt alles aus. So.
Ja, das haben wir gekriegt, ja.
Ja. Strange. Ich dachte, du kannst mir jetzt helfen.
Nee, kann ich auch nicht. Es ist einfach ein schönes Buch. Es macht einfach Spaß, aber. Vielleicht ist es auch einfach dadaistisch gemeint. Das kann ja auch sein. Würde ja auch passen in den 60ern.
Ist ein bisschen so klassisches Rollenmodell, aber gut, das Buch ist sehr alt, ne?
Ja,
klar. Vater kommt nach Hause und hat die rettende Idee. Und,
ja,
und warum ist diese Katze auf der Straße, warum ist die genauso gemustert wie der Tiger?
Ja, das ist das Coole, gell? Ja, da ist, der Tiger ist quasi auf der Straße und ist eine Katze, ja.
Ja.
Und sie essen Würstchen mit Pommes oder sowas. Das ist auch verstörend,
ja, genau.
Finde ich immer.
Ja. Ja.
Schön. Schönes Buch.
Genau, also Stefan, Tiger kommt zum Tee.
Ja, ja,
gerne mal den Kindern vorlesen.
Ich habe es mir mal notiert, ja.
Ja,
können wir mal rausfinden, ob du rauskriegst, was der tiefere Sinn dieser Geschichte ist, was uns das eigentlich sagen will. Warum dieses Buch so alt, aber so erfolgreich ist.
Ja.
Alles klar, ist notiert.
Wunderbar. Dann bleibt uns nur noch fürs Zuhören zu danken auf die Kommentarspalte auf sneakpot.de zu verweisen, wo ihr gerne dalassen könnt, wie eure KI-Viecher heißen, denen wir folgen sollen.
Und wie das untergegangene Wort war.
Das untergegangene Wort darf da gerne aufgelöst werden. Und natürlich könnt ihr da miteinander streiten und uns sagen, wie ihr Babylon fandet. Und ja, worum es im Tiger mit dem Tee geht. Das wäre auch eine gute Idee. Und ansonsten danken wir fürs Zuhören und schaltet nächste Woche wieder rein, wenn wir über Roleplay sprechen. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.